Wir sprechen heute mit Ron, geboren 1970 in Neuwied. Ron spielt seit seinem, wenn das richtig ist, seit seinem 14. Lebensjahr bis heute in Bands. Die erste, Spitzenname übrigens, Abfall. Ja. Würde denken, Punk. Dann gab es eine Band namens Impracticable System, schwer auszusprechen, wahrscheinlich insbesondere für 15-Jährige. Klingt schon mehr nach Hardcore, aber das werden wir noch rausfinden. Dann ab 1987 oder kurz ab 87 eine Band, über die wir schon gesprochen haben, namens Breaking Through, aus denen viele unserer Hörerinnen wissen das, die bis heute existierende Band oder wieder existierende Band Hammerhead entstand. Zwischendurch gab es noch die Band Serpent Eater und aktuell auch schon seit einigen Jahren Morast. Ron wohnt seit einigen Jahren in Berlin, arbeitet als Associated Director in einer Agentur für Media Intelligence. Was das genau ist, werden wir heute noch erfahren, denke ich mal. Heute mache ich das mit Yuki zusammen. Hi Yuki, hi Ron.
Hallo Jobst, hallo Ron.
Hey Yuki, hi Jobst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und üblicherweise sagen wir immer noch so ein paar Sätze, warum wir mit den Leuten sprechen. Das machen wir heute auch so ein bisschen, aber irgendwie auch so ein bisschen klar. Ich meine, wir haben schon mit Tobias von Hammerhead gesprochen, und wenn man von Punk, Hardcore in Deutschland redet, dann kommt man, ob man will oder nicht, irgendwie an Hammerhead ja auch nicht vorbei. Aber, und das ist auch tatsächlich eine Band, die ich auch in den 90ern schon gekannt hatte. Ich glaube, Breaking Through habe ich nicht so richtig mitgekriegt, aber meine erste Hammerhead-Begegnung wird auch noch so zu den richtigen Hardcore-Zeiten gewesen sein, nämlich auf der Tour mit Bad Trip, wo ich ein Konzert veranstaltet habe in Göttingen im Jutzi. 92 kann es sein? Nee, später.
Wenn es auf der Tour war, war das 92.
Aber auf jeden Fall auf der Tour.
Ja, dann war das 92.
Genau. Und aber da hatten wir, also da haben wir nicht viel miteinander zu tun gehabt. Ich glaube, wir haben uns erst ein bisschen besser kennengelernt, als wir mal mit meiner alten Band Nothing und Serpent Eater im AZ Köln gespielt haben. Irgendwann in den 2000ern. Mhm. Genau, und seitdem laufen wir uns immer wieder über den Weg, plaudern nett, und steht schon lange auf meiner Wunschliste. Nicht zuletzt auch, weil ich Morast eine total gute und irgendwie zumindest so in der Hardcore-Szene bisschen unterschätzte oder so dahin, weiß gar nicht, findet gar nicht so richtig statt, komischerweise. Obwohl natürlich auch der sehr von mir sehr geschätzte Asche mitspielt. Schönen Gruß, und ich freue mich auf den Abend.
Ja. Ich bin auch ganz gespannt. Meine erste Begegnung mit Hammerhead war wahrscheinlich so Mitte der 90er, ein grünes Hammerhead-T-Shirt mit dem bekannten Motiv Silke Bischoff. Genau, und
Was du selber hattest, oder was?
Nein.
Warum eigentlich nicht?
Ja. Ich glaube, das hat mich dann schon auf eine Art. Ich hatte immer sehr großen Respekt vor dieser Band. Ich war auch sicherlich mal auf Konzerten, wo ihr gespielt habt. Mhm. Habt ihr eigentlich in Wermelskirchen mal gespielt?
Ja, wir haben durchaus auch in Wermelskirchen gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Hammerhead ist für mich immer dieses grüne T-Shirt, was ein Freund aus Langenfeld, der offensichtlich Fan war, oft und gerne getragen hat. Und
ja, mir war das schon ein bisschen... Grün gab's das immer. Aber grün ist auch eine T-Shirt-Farbe, die ist irgendwie out, ne? Ich glaube, grüne T-Shirts gibt's
zum Glück
in 2000. Nee, ich finde das gut.
Tannengrün, so.
Ja, so ein Flaschengrün. So.
Damals gab's so dieses Fruit of the Loom, da gab's ja nur drei Farben, oder? Das Blau.
Das war auch die Phase der Bordeaux-roten T-Shirts, möchte ich sagen.
Genau.
Das hatten auch viele Bands.
Genau.
Auch vorbei, leider.
Ja, es gab halt nur die drei Farben.
Nee. Das stimmt.
Okay, ich würde mal die mit den Vorfragen anfangen. Folgendes Szenario, Ron. Hammerhead schmeißen dich raus, weil du irgendwie Scheiße gebaut hast. Mit wem als deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin am Bass könntest du gut leben?
Das ist ja echt eine gute Frage. Würde mir denn da, also wir würden schon ein paar Leute einfach, wo ich sagen würde, okay, vielleicht wäre das gut, aber jetzt so aus der Lameng würde ich sagen, der Asche wäre schon okay.
Der Asche, finde ich auch, Asche wäre okay.
Weil Asche ist halt einfach ein guter Typ und er würde auch, glaube ich, das ganz gut im Gefüge machen.
Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Yuki, du die zweite Vorfrage?
Zweite Vorfrage. Nie wieder Musik machen oder nie wieder Motorrad fahren?
Nie wieder Motorrad fahren, eher.
Ja. Okay. In der Vorstellung nicht gesagt, aber du bist auch Motorradfahrer. Und wir haben doch mit dem Nilan gesprochen, der wirklich mit einer gewissen Leidenschaft wahrscheinlich Motorrad fährt. Da kommen wir nachher vielleicht auch mal ein bisschen zu. Ist ja ein klassisches, ich meine, du bist Ü50, ne? Das ist das passt ja total gut.
Es ist ein Midlife-Crisis-Thema.
Es ist ein absolutes Midlife-Crisis-Thema. Aber ob das bei dir auch so ist, das werden wir nachher noch rausfinden. So, aber jetzt machen wir mal ganz klassisch. Wann kam Punk und Hardcore in dein Leben?
Da muss ich ja echt ausholen.
Bitte. geboren in Neuwied, ne? Das ist genau. Im Bergischen Land irgendwo.
Nein.
Rheinland?
Ruhrpott? Es ist am Rhein, ja. Es ist
Rheinland.
In Rheinland-Pfalz. Es ist ja ein bisschen zu weit südlich, als wirklich das klassische Rheinland zu sein. Mhm. Also es ist eher, wenn man den Dialekt hört, dann verortet man das eher so ein bisschen weiter südlich. Also es ist schon fast, hat so ein Rheinfränkischen, also sowas Hessisches, sowas okay. In der Richtung. Also das heißt, es ist ein bisschen südlich, es ist so 80 Kilometer südlich den Rhein runter von Köln. Mhm. Und 20 Kilometer von Koblenz.
Kleinstadt. Wie viele Einwohner ungefähr?
Ich kenne natürlich nicht die aktuellen Zahlen.
Also grob.
Ja, so um die 70.000. Okay. Ist aber tatsächlich auch so ein Mittelzentrum, so nennt man ja diese Städte in der Größe, das halt, also seit den 90ern so tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist, so wirtschaftlich und so, das sieht man tatsächlich sehr deutlich. Ist tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung so die westlichste Ostgemeinde, was die Stadt anbelangt, ist echt extrem hässlich. Ja, nichtsdestoweniger hatte Neuwied tatsächlich schon ganz früh eine relativ große Punk-Szene. Schon in den 70ern gab es Bands schon in den 70ern.
Weißt du, welche? Kennst du irgendwelche Namen?
Ja, Tanks of Danzig war eine ganz frühe, die auch ein bisschen post-punkig waren, aber es war schon in den 70ern. Ich glaube, die kennt keine Sau mehr, wenn man nicht daherkommt.
Nie gehört, tatsächlich.
Genau, kennt man nicht. Gab schon, wie gesagt, in so späten 70ern schon Bands. Dann gab es natürlich, oder gibt immer noch Toxoplasma, die da herkommen.
Ach ja, stimmt.
Die kennt man natürlich. Ja. Tarnfarbe, die leider eigentlich nicht so bekannt sind, aber eigentlich eine total super Band waren. Für deutsche Verhältnisse, die haben auch, waren auch relativ hardcore, die kommen halt auch daher.
Und sind das nicht so personelle Überschneidungen mit Toxoplasma?
Nee, tatsächlich okay. Nicht. Tatsächlich nicht. Sind noch zweierlei Crews irgendwie gewesen. Okay. Ich glaube, die Tarnfarbe-Leute waren nie so Teil der Punk-Szene in Neuwied wie der Toxo. Und neben den Bands gab es tatsächlich auch eine ziemlich große, ziemlich obnoxious Punk-Szene, die sich da getrummelt hat. Und ich hatte tatsächlich als Kind die wahrgenommen, so als 10-, 11-Jähriger, weil die...
Also Anfang der 80er, ne? 80, 81, genau, 82.
Ja, genau. Weil die, wie das so üblich war, in der Innenstadt rumhingen, in der Fußgängerzone und da extrem laut waren, extrem auffällig, haben halt da ihr Punk-Ding gemacht und das fand ich als Kind total beeindruckend. Weil die hätte ich natürlich nie im Leben angesprochen oder sowas, habe es nur aus der Ferne beobachtet und fand das irgendwie ziemlich, ja, die waren halt wild einfach. Und das fand ich halt super. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich hinter mit meiner Mutter zum Einkaufen gegangen und bin dann ein ganzes Stück hinter einem Punker hergegangen. So Bilderbuch-Typ mit einem Iro und Lederjacke und mit einem Bondage-Lappen an der Bundeshose, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Natürlich.
So irgendwelche, ja, so wie so ein Lendenschurz einfach an der Hose. Und hat bei jedem Schritt hat der Geräusche gemacht. Also es klingelte und knirschte und so. Und das war halt ziemlich beeindruckend. Und das war so der erste, den die ersten Eindrücke, die ich irgendwie von Punks hatte. Und, das waren Jungs und Mädels, war einfach ein wilder Haufen. Meine Schwester, die 4 Jahre älter als ich, die war mit manchen von denen befreundet. Insbesondere mit einem Mädel, Kerstin, die war dann auch ab und zu mal bei uns zu Hause und die hat mich total beeindruckt. Das war so eine wasserstoffblond gefärbte Punkfrau, die einfach ziemlich beeindruckend war. Also für mich damals als 10-Jähriger, als 11-Jähriger, 12-Jähriger.
Das hast du eigentlich mit irgendwie auch mit Musik schon in Verbindung gebracht oder war das irgendwie eher so ein optisches Ding, was du
genau gut fandest? Der erste Eindruck war tatsächlich eher optischer Natur, beziehungsweise verhaltensmäßig. Mhm. Weil war halt ein sehr echt ein ruhiges Kind, sehr zurückhaltend und hatte immer so einen Crush auf, weiß ich nicht, diese so Heldensagen, Barbarengeschichten. Mhm. Und das war halt so, das war irgendwie die Personifizierung. Also diese Leute waren meiner kindlichen
Conan-Fantasien. Den Superhelden, den am nächsten, die so.
Genau. Und die erste musikalische, dann aber auch tatsächlich dann sehr einschneidende Geschichte war, ich habe irgendein Radio-Feature gehört und da weiß ich nicht mehr genau, wann es war. Ich nehme mal an, dass es dann tatsächlich dann schon 1982 war, vielleicht 83 sogar schon, zu Punk, ne, lokaler Sender oder beziehungsweise so diese SWR, sowas in der Richtung hatten ein Feature zu Punk. Und da habe ich das erstmal dann auch bewusst Punk gehört. Das hat mich total weggeblasen. Das war so, ich bin durch mein Kinderzimmer gepokt und habe den Kleiderschrank zusammengestiefelt, weil mich das so gepackt hatte. Und bin dann auch tatsächlich irgendwie kurz drauf, so weiß ich, ein paar Tage später im Plattenladen und wollte einfach Punkmusik kaufen.
So bist du hingegangen und gesagt, haben Sie Punk? Guten Tag, genau. Haben Sie Punk?
Genau, haben Sie Punk.
Und was gab's dann?
Das war ein Plattenladen, den es auch über lange Jahre gegeben hat, der hieß Die Rille. Und die hatten ein relativ gut sortiertes Punk-Ding. Mhm. Die hatten so relativ viele Punk-Platten. Ich meine, das war ja damals auch tatsächlich, auch selbst wenn es deutsche Bands waren, die haben relativ viele Platten verkauft. Das war einfach, ne, ich meine, konnte man auch schon eine Mark mitmachen. Und da bin ich tatsächlich hin und habe gesagt, ja, ich will halt Punk-Musik. Und dann bin ich mit einer Toy Dolls da rausgegangen.
Und zwar yes. Mit der. Ich bin ja immer noch riesen Toy Dolls-Fan.
Boah, nee.
Hast du die Platte noch?
Ja, bestimmt. Ja. Die Dig That Groove Baby, ich glaube, das ist die erste LP gewesen.
So, ich glaube auch.
Ja.
Und die, ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen untypisch. Musikalisch schon Punk, aber die Stimme ist natürlich nicht so, ja, was man sich üblicherweise vorstellt. Kennst du Toy Dolls, Yuki?
Nee. Was ist mit der Stimme?
Die ist sehr, sehr hoch.
Genau.
Das ist ein Typ, der singt.
Genau.
Olga typ, heißt
der. Olga heißt der aber. Und das
Spitzenmädel, ich liebe die.
Das ist Funpunk, nennt man es.
Ja, ist sozusagen die Erfinder des Funpunk, obwohl sie das gerade, habe ich gerade heute zufällig nochmal gelesen, dass sie selber das nicht von sich behaupten und den Funpunk eher als Schmähbegriff verstehen. Ja, aber sie haben schon lustige Texte und die hatten einen riesen Disco-Hit auch mal, so in den Anfang der 80er mit Nelly the Elephant, das kennst du bestimmt auch. Ein Riesenhit in jeder Dorfdisco. Ah, spitzenmäßig.
Aber du bist dann mit dem Ding nach Hause gegangen und hattest wahrscheinlich keinen eigenen Plattenspieler, oder?
Nee, den hatte ich dann noch nicht. Das kam dann später.
Das heißt, du hast es im Wohnzimmer gehört.
Genau. Das dann gehört und auch bei meiner Schwester und so. Und die war, wie gesagt, ein bisschen älter. Die waren dann irgendwie auch ab und zu halt nicht zu Hause. Dann konnte ich halt irgendwie da Musik hören. Und so.
Aber ist es denn mit deiner Schwester, wenn die so ein paar Punk-Freunde hatte? Sie war aber selber kein Punk.
Nee, meine Schwester war, die war so hippie-mäßig, ne? Also, oder Öko. Wie man so in den frühen 80ern gab es ja auch noch den Öko, Vorläufer oder Müsli, wie man auch gerne gesagt hat.
Stimmt.
Aber dadurch, dass Navita doch relativ klein ist, gab es da immer Überschneidungen zwischen den. Also ich glaube so, diese Freak-Szene, ich sag mal heute.
Alles was nicht so
genau, alles, was halt
Durchschnitt so ist.
Ja, na.
Aber Ed, ich will mal noch mal so ein bisschen, was du hast eben so in einem Halbsatz gesagt, dass du eher so ein ruhigerer Typ warst. Wie kann ich mir Ron als Kind und in der Schule vorstellen? Also und was sind so Sachen, die, also was war so in eurer Familie so für ein Vibe? Also wie seid ihr, also ist das, also war es ein offenes Haus? Wie kann ich mir die, gab es ein Haus überhaupt, ist eine Wohnung? Mhm. Also wie, versucht da mal so ein akustisches Bild zu zeichnen.
Ja, okay. Ich glaube, da muss ich irgendwie, also das ist ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, so als kleineres Kind.
Genau, so jetzt bis zu der Zeit, jetzt so 11, 12, 10, 11, 12, ja. Zuerst mal vielleicht.
War ich tatsächlich ziemlich zurückgezogen. Ich habe, ich glaube, meine Eltern sind irgendwann sogar, haben den Gedanken gehabt, ob ich nicht Autist sei, weil ich mich hätte stundenlang mich irgendwo hätte hab hinsetzen können und ich weiß nicht, ich habe Lego gebaut ohne Ende. Und habe stundenlang da gesessen, habe nichts gesagt, also auch nicht gesprochen. Und wenn meine Mutter dann in die reingeschaut hat, hat sie mich dann halt nur sitzen sehen. Und ich habe dann wohl nur, wenn irgendwas nicht funktioniert, habe ich angefangen zu schreien. Dann habe ich die Sachen in die Ecke gefeuert und dann habe ich auch wieder von vorne angefangen. Das konnte ich wohl stundenlang machen. Das erinnere ich auch noch, dass ich das stundenlang konnte. Das wuchs sich aber dann irgendwann so ein bisschen aus. Dann bin ich tatsächlich dann auch, weiß nicht, ich habe dann Fußball gespielt, also Mannschaftssport und so, wo meine Mutter mich gerne im Fechtverein gesehen hätte, dann doch bevorzugt, irgendwie Fußball zu spielen, weil mir das irgendwie näher lag und auch also Nachbarskinder halt irgendwie in dem Verein waren. Ich angefangen, Fußball zu spielen. Ich glaube, dann das ist auch, hat sich das auch irgendwann gegeben. Also war ich ein bisschen mehr sociable. So, obwohl ich halt immer noch ein recht ruhiger Typ immer war. Und ich bin ich halt in Teilen bis heute noch. Also,
würde ich auch so einschätzen, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Und zu Hause, wie sah es zu Hause aus? Also zunächst mal, also die ersten Kindheitsjahre habe ich in tatsächlich auch im Ruhrpott verbracht, also bis zum dritten, vierten Lebensjahr. Mein Vater war bei Thyssen, also mein Vater ist Bengale, Inder, kam als Student nach Deutschland und hat zunächst bei einem Kooperationspartner von Tata Steel in Deutschland gearbeitet, also Rasselstein und bei Thyssen. Und demzufolge haben wir auch dann im Ruhrpott gelebt. Meine Mutter wollte dann aber irgendwann wieder arbeiten und weil meine Großeltern in Neuwied eben lebten, sind wir dann in gemeinschaftliches Haus gezogen. Mein Vater arbeitete dann noch weiterhin im Ruhrgebiet und also wir sind dann zurück nach Neuwied gezogen, weil meine Mutter eben arbeiten gehen wollte.
Ach, dein Vater, der ist nicht mitgezogen oder ist er gependelt dann?
Der ist zum Wochenende gependelt in den ersten Jahren. Dann kam es zur Scheidung irgendwann, logischerweise so glaub, 7 oder 8, wenn ich wohl gewesen sein, dass sich meine Eltern getrennt haben dann. Und genau. Und wir haben dann noch eine Weile gemeinsam mit meinen Großeltern in einem Haus gewohnt. Meine Mutter wollte das dann aber irgendwann nicht mehr und wir sind dann mit meiner Mutter, meiner Schwester und ich dann tatsächlich dann eine Wohnung gezogen, in der wir auch relativ lange gewohnt haben. Ich habe dann auch tatsächlich später im gleichen Haus noch in der WG mal gewohnt. Das ist irgendwie ganz lustig.
Das ist ja lustig, aber du bist nicht aus der Wohnung in die WG direkt, sondern...
Nee, das kam tatsächlich über mehrere Stationen, wo ich dann gewohnt habe.
Aber nicht in der WG mit deiner Mutter?
Nee, nicht mit meiner Mutter.
Die hat dann nicht mehr gewohnt in dem Haus, oder?
Nee, die ist dann auch ausgezogen irgendwann. Und meine Mutter ist sehr mobil, was das anbelangt, oder war sehr mobil, hat irgendwie relativ viele Wohnungen dann auch in demselben Ort irgendwie gehabt, aber die hatte immer Spaß zum Umziehen, glaube ich, und sich neu zu erfinden. Das hat sie immer ganz gerne gemacht. Genau.
War das ein offener Haushalt? Was war so weltanschaulich, politisch bei euch so los? Also eher so, hast du strenge Eltern gehabt oder hast du es streng empfunden? Oder?
Wie haben sich deine Eltern denn kennengelernt? Sorry, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, aber vielleicht um so noch weiter vorne in der Geschichte anzufangen.
Meine Eltern haben sich kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die auch mit einem Inder liiert war. Und die Community, also die ist ja relativ klein gewesen. Ich glaube, irgendwann mal Zahlen gehört, in den 70ern gab es irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Inder in Deutschland, die gearbeitet haben. Das ist eine relativ kleine Community, insbesondere halt in der Gegend, in der ich halt groß geworden bin und ich gewohnt habe und über eine gemeinsame Freundin, die ich halt kennengelernt. Genau. Politisch, meine Mutter, mittlerweile würde ich sagen, meine Mutter ist teilweise, glaube ich, sogar linker als ich das nunmehr bin. Also meine Mutter ist von jeher, also war eine Betriebsrätin und wurde gerne auch die Rote Ute genannt, weil sie halt irgendwie relativ streithaft ist und auch bis heute noch ihr Hobby ist halt diskutieren und sie gibt halt zu jedem Unsinn ihren selben Verzug, also mit ihren Nachrichten schauen oder irgendwie überhaupt Fernsehen schauen, ist unmöglich, weil sie zu allem irgendwelche Kommentare abgeben muss. Aber tatsächlich eine sehr streitbare, eine sehr, man würde wohl sagen, so eine starke Frau. Ich meine, die hat zwei renitente Blagen irgendwie großgezogen, ohne dass mein Vater sich da groß noch hätte involviert, weil er irgendwie, ich glaube, das hat auch was ein bisschen mit seiner Persönlichkeit zu tun, dass er dann sagt, man lässt sich nicht von mir scheiden. Deswegen hat er da in die Erziehung eigentlich irgendwie aus Frackigkeit nicht mehr großartig eingegriffen oder wollen halt, so dass meine Mutter da relativ allein gelassen war an der Stelle. Das aber trotzdem auf die Reihe gekriegt hat. Meine Schwester war in Teilen noch wesentlich wilder, als ich das gewesen bin, also mit so in den Teenie-Jahren. Genau. Es ist meine Mutter eine stramme SPD-Linke, die aber tendenziell sukzessive immer linker wird und in ihrer Ansicht. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Und
wie alt war die, als sie euch bekommen hat? Also ich meine, deine Schwester ist älter.
Als sie mich bekam, war sie 29. Mhm. Und dann, ja, eben 25, als sie meine Schwester bekam.
Ja. Yeah.
Hast du nach der Trennung eurer Eltern regelmäßig Kontakt zu deinem Vater gehabt?
Ja, doch, klar. Also es war dieser übliche Modus, alle 14 Tage kam er dann zu Besuch und haben uns dann halt mit ihm getroffen über Samstag, Sonntag und haben dann die Tage miteinander verbracht. Und mein Vater war etwas konservativer, obwohl ihn das irgendwie nicht gestört hat. Dass ich da zum Beispiel irgendwann Punker oder so war. Das war, solange halt irgendwie schulisch das alles irgendwie läuft und machen und studieren. Und alles andere war ihm eigentlich mehr oder weniger egal. So, und sowohl er als auch meine Mutter hatten, glaube ich, immer so ein Urvertrauen, dass ja eigentlich immer Kinder ihren Eltern gegenüberbringen hatten, meine Eltern das Urvertrauen. Dass wir nicht völlig unter die Räder geraten, auch wenn wir uns halt irgendwie manchmal ein bisschen renitent verhalten haben oder sowas. Und, von daher.
Das war eine Erfahrung, die du wahrscheinlich, sie wahrscheinlich auch gemacht haben. Also hättest du denn, also jetzt aus deiner Sicht irgendwie erst selber im fortgeschrittenen Alter, denkst du hast es zu sehr krachen lassen und hätten die sich eigentlich mehr Sorgen machen müssen, als sie es vielleicht jetzt getan haben? Oder war das schon eigentlich immer so, dass du schon auch wusstest, wann Schluss ist? Also
ja, okay. Also ich glaube, sowohl bei im Falle meiner Schwester als auch bei mir haben immer irgendwie ein inneres Korrektiv gehabt, was halt noch okay ist und das man halt vielleicht besser
Was ist denn eigentlich so mit so...
Nicht, dass wir uns da nicht auch gerieben hätten. Mhm.
Was ist denn so mit Drogen und sowas ausprobieren? Hat das jemals eine Rolle für dich gespielt? Also jetzt außer Saufen und vielleicht Kiffen, das würde ich mal gar nicht so zählen.
Ja, das kam aber viel später. Viel, viel später. Ja. Okay. Also ich habe irgendwann mal als Teenie einen Joint mit älteren Freunden, Root Boys aus meiner Heimatstadt, gibt's auch nicht mehr, glaube ich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich war halt,
Ich glaube, Root Boys gibt's immer noch manchmal.
Nicht gefallen. Also ich tatsächlich.
Ich glaube, ja.
Also diese Subkultur sei ausgestorben, irgendwie aufgegangen in entweder Mods oder Skinheads, aber Mods gibt's ja irgendwie auch nicht mehr.
Die gibt's wirklich kaum noch, habe ich das Gefühl.
Also wenn Punk als überaltert wahrgenommen wird, dann lade ich herzlich mal auf die Bootstour zwischen Unkel und Bonn im Rheinland ein. Das ist so eine jährliche Mod, so ein Mod Weekender. Und relativ hoch. Die Leute wenn die jung sind, dann sieht das ja relativ smart aus. Mhm. Und, wenn man dann halt irgendwie dann die 50 überschreitet, dann sieht das eher aus, wie als sei man entweder die Tante Hildegard oder das ist ein bisschen.
Ja.
Wir haben so ein bisschen so Verzögerung kurz hier, ne? Bei
ja, man hängt sich mal ein bisschen auf, ne? Jetzt ist er komplett aufgehängt. Warum haben wir eigentlich immer eine gute Verbindung?
So? Ja, so ein bisschen.
Jetzt höre ich dich, aber du bewegst dich nicht.
Ja, vielleicht kannst du mal, vielleicht machst du mal das notfalls den, die Kamera einfach aus. Das war so ein bisschen blöd, wir können mal probieren.
Ich hab jetzt hörst du dich weird an, Jobst.
Hä?
Jetzt hörst du dich weird an, wieso?
Hör mal auf jetzt.
Wieso? Science Fiction.
Vielleicht bin ich das auch.
Geht das bei mir wieder?
Ja, eigentlich
du
schon, ja.
Dich wieder und wir hören dich.
Okay, ich habe hier mein Sekundärgerät mal abgestellt.
Aha.
Ich weiß
auch nicht, hört ihr mich denn nochmal? Weil ihr hört euch jetzt beide weird an.
Okay. Also du klingst ganz normal, du klingst super.
Okay, weil ihr klingt beide so ein bisschen verzerrt.
Oh. Das ist Punk.
Genau. Ja, mega Punk. Ja. Die Basszerre.
Okay, wir machen so weiter. Solange wir jetzt uns verstehen, ist alles gut. Dann lass uns ruhig mal dann wieder so ein bisschen in die Chronologie gehen. Also das letzte, was wir jetzt so haben mit 12, 13, Riesenglück gehabt mit der ersten Toilers-LP. Sag ich jetzt einfach mal so.
Hast du die intensiv gehört? Hast du die intensiv dann gehört?
Ich habe die sicherlich dann auch sehr intensiv gehört, ja. Aber es ging dann relativ schnell, dass ich auch andere Sachen kennengelernt habe.
Was kam denn da noch so? Also, und das ist ja auch tatsächlich sehr früh mit 12, 13 so, ne? Also.
Ja. Ich hatte einen Klassenkameraden, oder der war in der Parallelklasse, das weiß ich gar nicht mehr genau. Thomas, der hörte auch Punkmusik und der ist übrigens buddhistischer Mönch geworden. Später dann. Und der hat mir irgendwann dann Exploited auf dem Walkman vorgespielt. Und das fand ich völlig faszinierend, aber es hat mir auch ein körperliches Missempfinden irgendwie hervorgerufen. Weil das halt irgendwie so hart und laut war, aber ich fand es halt irgendwie total geil. Das ist mir übrigens mehrfach passiert dann in meiner Punk-Vita, dass mir irgendwie Musik zunächst mal echt ein Unwohlsein beschert hat, aber dann irgendwie total gut gefallen hat am Ende. Genau, und dann ging das aber echt recht flott. Meine Schwester hatte dann auch irgendwie Clash-Platten und die stand da rum, hat sie nie gehört. Die hat immer Supertramp gehört, was ich total grauenhaft fand. dann habe ich wie ihre Platten geklaut und so. Ne? Und oder rübergeholt. Ja, und dann sukzessive, ich meine, das war relativ auch verbreitet halt, zumindest halt in meiner Heimatstadt, dass man halt dann irgendwie Punkmusik gehört hat.
Was ist denn so mit deutschen Bands eigentlich in der Zeit?
Ja gut, ich meine, alleine durch die Tatsache, dass halt irgendwie Toxo daherkommt, war Toxo für mich eine so der frühen Bands, die ich halt irgendwie...
Aber die sind vielleicht gegründet schon auch Anfang der 80er, oder?
Ja, ich glaube, die LP ist von 81, 82.
Krass, okay.
Thomas um den Dreh. Genau. Und dann halt in dem Zuge, erst von mir aus Toxo oder Tarnfarbe, so genau weiß ich das nicht mehr. Ne? Die hatten, glaube ich, dann auch relativ schnell noch eine Platte veröffentlicht. Das war auch, glaube ich, so das allererste Punkkonzert, was ich gesehen habe.
In Neuwied.
In Neuwied, in einem Bistro. Das hieß Domaine France und keine Ahnung, wieso das da stattfand und das muss das erste Punkkonzert gewesen sein. Da bin ich ja schon mit Freunden hin, wir wurden dann irgendwie, haben uns dann auch so in so einer Dreier-, Vierer-Gruppe dann irgendwie immer weiter in diesen Punk verloren oder gefunden. Und wir haben uns vor dem Konzert, wir haben uns bewaffnet, wir haben Knüppel mitgenommen, weil wir dachten, ey, das ist ein Punkkonzert, da muss man irgendwie, das wird total krass und total hart, da muss man irgendwie bewaffnet sein, was natürlich nicht der Fall war, aber wir trotzdem, weil wir überhaupt keine Vorstellung hatten, wie das wohl so da abgehen mag. Wir hörten halt nur oder wussten halt nur, okay, das ist halt hart, so, das ist halt wild. Und dann dachten wir, okay, das aber ist halt
war es denn in deiner oder eurer Wahrnehmung auch überhaupt hart? Ging das da so ab oder war das schon so, irgendwie sagt, nee, wenn du schon so Erwartung hast, ich muss Knüppel dabei haben, dann ist man vielleicht ja eher enttäuscht, wenn es dann nur ein bisschen rumgepokt wird.
Nee, ich glaube, wir waren eher erleichtert. Okay. So, dass es halt irgendwie nicht so hart war, wie wir das irgendwie ausgemalt hatten, dass es dann irgendwie sei. Das war dann tatsächlich später, ging das, aber war das teilweise schon relativ krass, was dann so passiert ist. Und in der Gegend einfach. Ich kann mich an ein Toxoplasma-Konzert erinnern. Auch ein frühes Konzert, keine Ahnung, wie alt ich wohl gewesen sein mag, vielleicht 14 oder sowas. Und bin ich mit Freunden mit dem Linienbus, weil das in so einer Mehrzweckhalle stattgefunden hat, mit dem Linienbus hingefahren. Und wir sahen auf dem Weg dahin, die Straße lang, so Koblenzer Nazi-Scans laufen, die offenbar auch dahin wollten. Und wir kannten die irgendwo vom Sehen und wussten auch, okay, es sind die Nazis-Skinheads. Und ich habe dann irgendwie direkt aus dem Fenster so und den Stinkefinger gezeigt und die haben das natürlich gesehen. Und erstmal habe ich mich gar nicht getraut, auf das Konzert zu gehen. Ich habe dann eine ganze Weile im Wald gesessen, weil ich Angst hatte, dass sie mich dann zusammenschlagen. Bin dann aber später dann doch irgendwann dahin, so, nachdem ich mich dann durchgerungen hatte und meine Freunde mich belatscht hatten, hey, komm, sitz dahin. Und da gab es da wirklich eine richtig heftige Auseinandersetzung. Das waren Kölner und Düsseldorfer Punks, glaube ich, die dann diese Koblenzer Nazis-Scans ziemlich dazwischen hatten. Und das war heftig. Ich habe da irgendwie auf dem Tresen gesessen, weiß ich noch. Ne, so eine große Mehrzweckhalle. Auf der linke Hand war irgendwie so die ganze Wand lang war irgendwie so ein längere Tresen, so Theken. Und ich habe auf einer gesessen. Und einer von diesen Skinheads kam rein, ist da in diesen Konzertraum gekommen, war blutüberströmt und ist dann irgendwie über diese Theke gekippt. Und das war so ein echt ziemlich erschreckendes Szenario. So. War nicht so geil. Ja, es war schon teilweise relativ gewalttätig, was da so passiert ist.
Ja. Und wie regelmäßig seid ihr da auf Konzerte dann gegangen? 14 ist ja schon recht früh. Also. Mhm.
Ja gut, so regelmäßig haben da keine Konzerte stattgefunden. Also es insbesondere nicht so große. Also Toxo war damals ja auch noch echt groß und da war das in der Heimatstadt und das war echt ein großes Konzert. Und es war echt richtig, da war richtig viel los. Und sonst waren in der Gegend dann später, so ein bisschen, ein, zwei Jahre später, sind dann Konzerte stattgefunden in der Ahrweiler-Ecke, so Remagen, Ahrweiler. Das ist auch so das zwischen Bonn und Neuwied oder Bonn-Koblenz.
Hat man ja auch mit 14, 15 relativ kleinen Radius auch, ne? Also ich meine, ja, wie genau weit kommst du halt da? Ne? Also gerade wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Linienbussen und was weiß ich unterwegs bist, ne? Also das heißt, größere Städte waren für euch überhaupt kein Einzugsgebiet oder sowas?
Nee, nicht so richtig. Ne?
Köln zu weit weg?
Köln war zu weit weg und auch, also ich kannte da auch niemanden, also von aus der Punk-Szene. Und ich damals war, glaube ich, meine Wahrnehmung schon, die sind anders und die extremer einfach. Die Leute, gerade aus Köln waren, schon auch, es gibt da so Legendenbildung, okay, das sind Kölner, die sind halt, ich glaube, das waren auch immer eher, ich meine, wir waren ja alle Bürgerkids, mehr oder weniger, ne? Irgendwie Gymnasiasten, Bürgerkids, ne? Also jetzt gerade meine Posse da, anders eben auch als die älteren Punks in Neuwied, aber die Kölner waren halt irgendwie nochmal was ganz anderes. Die waren halt irgendwie schon Großstädter.
Echte Punks.
Genau. Also.
Nicht so wie ihr.
Genau.
Oder wie wir. Die Landeier.
Ja, und ich weiß das auch nur aus Erzählung, weil ich kannte die Leute, werden dann halt nur vom Namen oder vom Sehen halt, aber dann später natürlich irgendwie auch so einige kennengelernt, die einige sind natürlich auch auf der Strecke geblieben, aber Flock ist halt so, ich glaube, Tobias hat ihn auch mal erwähnt in dem Podcast, so ein alter Kölner Punker und der erzählt halt Geschichten, die sind, dann fällt dir eigentlich an nichts dazu ein, wie die halt damals gelebt haben oder wie sie sich verhalten haben, ja, und oder wie sie sich auch verhalten mussten teilweise. Es war gerade so Anfang der 80er oder vielleicht noch sogar um 79, 80 herum, konnte man da in Teilen nicht einfach auf der Straße rumlaufen als Punker, ohne dass man irgendwie Ärger bekam oder blöd angemacht wurde. Und
wie sahst du denn zu der Zeit dann aus? Ich meine, wenn du sagst, ich hatte ja als erstes das Visuelle angesprochen und so mit 14 geht's ja so langsam los, dass man so sich nicht mehr von Mutti die Klamotten kaufen lässt und so.
In der Tat, nee. Ich wollte halt wirklich aussehen wie so ein, wie ich dachte, dass ein Punk aussieht. Ne? Also ich habe eine zu große Lederjacke von irgendwem bekommen und auch zu große Bundeswehrstiefel, mit denen ich eine ganze Weile rumgelaufen bin. Stachelhaare mit Seife hochgestellt und Strähne und so. Ne? Genau, wie man halt so wie aussehen musste, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Und wenn du dann am Wochenende deinen Vater getroffen hast, der hat, das war aber für ihn okay, solange die Hausaufgaben gemacht hast.
Genau, ja, so mehr oder weniger. Also ich bin aber, ich glaube, so Lederjacke habe ich dann wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht getragen, sondern ich habe so eine Domestos-Jeans-Jacke gehabt, die fand ich dann irgendwie weniger auffällig oder weniger obnoxious oder so, und die habe ich dann meist getragen. Und ich glaube, ich hatte noch nicht mal irgendwie die Haare dann abgestellt oder sowas.
Das heißt aber auch so, ihr habt dann so euch gegenseitig versorgt mit Material. Und bist dann nicht irgendwie nach Bonn oder nach Köln oder um irgendwas.
Doch, ich bin irgendwie mal nach Köln gefahren, um mir Docs zu kaufen. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, irgendwie so 15 oder sowas. Und meine Mutter hatte mir einen Brustbeutel mitgegeben. Das war mir ultra peinlich.
Sehr gut.
Ja,
ne? In die große Stadt.
Ja, muss man aufpassen.
Ja. Muss man aufpassen, genau. Und dann bin ich, glaube ich, muss auf die Ehrenstraße gelaufen sein.
Na klar.
Und da irgendwie, weiß ich nicht, Studio 54 oder sowas.
Das gab's da schon.
Ich glaube
49.
Oder so. Irgendwie sowas.
Ne, die Directions gekauft habe, Jux.
Aber so absurd, ne? Es ist irgendwie, dass du ja auch, also das ist, du wissen natürlich irgendwie die meisten, die das hier hören, ne? Aber das gab ja, also du musst es ja nur so vom Hören sagen, von irgendjemandem, in dem Laden gibt's das und das.
Genau.
Ne? Also, und das war, also bei mir auch, die ersten Docs in Hannover, irgendwo in so einer Seitenstraße hinterm Bahnhof, was auch so irgendwie dann damals noch so ein bisschen Rotlicht führte, was weiß ich. Und das war so ein Laden, der hatte Cowboy-Stiefel und Docs und so und halt so, keine Ahnung, was man so, oder auch so überhaupt so die ersten so Converse-Chucks kaufen. Das war ja auch nicht ganz krass, auch nicht in jedem Laden gekriegt. So, ne?
Ja,
das war halt so.
Stimmt, ja.
Und das war echt.
Stimmt, es gab da echt, in Köln gab es den Laden und in Düsseldorf, weiß ich noch, da gab es in der Altstadt einen kleinen Laden.
Und das war es dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger, ne?
Pickup, der hatte so wirklich ein ganz kleines Schaufenster auch in so einer schattigen Nebengasse. Und dann gab es noch ein paar Häuser neben dem Ratinger Hof, gab es BBC. Da gab es dann halt auch Docs. Und halt eben ja in Köln, das war natürlich näher für dich, ne?
Ja, genau.
Aber interessant, dass es diesen Laden da schon gab. Der hat ja richtig Geschichte. War der nicht außen auch, hatte der nicht so rund um das Schaufenster so eine Union Jack irgendwie gemalt?
Im Zweifel, ja, aber ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass der außen, zumindest zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der war schwarz irgendwie. Will ich nicht drauf wetten, das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich weiß nicht,
dass der den Laden oder doch?
Hm?
Gibt's den noch, den Laden?
Nee.
Ich glaube mittlerweile nicht mehr.
Nee. In Köln gibt's
die Ehrenstraße hat sich echt krass verändert.
Ja, total. Das ist also gibt's jede Menge diese so Flagship Stores. Marken. Und weiß ich nicht, sicherlich nicht auch nicht mehr die billigste Gewerbelage oder so in Köln. Ich meine, in Köln ist mittlerweile ja, also was halt so Subkulturelles anbelangt, finde ich echt eine Brache. Ne? Also es ist echt schwierig.
AZ halt, ne?
Das AZ gibt es noch, genau. Sonic halt nach wie vor. Aber dafür, dass es halt ja schon eigentlich eine Millionenstadt ist, das ist schon echt recht armselig irgendwie, was da nicht passiert.
Alles auch abgerissen, ne? Die ganzen guten Läden.
Du hast 84 erste Band, das heißt auch mit 14.
Ja.
Wie kam das dazu? Also du hast schon ein bisschen so durchblicken lassen, es war so eine, ihr wart so eine Gruppe Jungs im Zweifelsfall, oder?
Ja, klar.
Klar.
Na gut, ich meine, also
ja, okay.
ist halt so.
Ja.
Das ist halt, glaube ich, in meistens so gewesen. Ich meine, Mädels kam tatsächlich erst später irgendwie dann dazu, beziehungsweise, es kam natürlich irgendwie jede Menge Punk-Mädels, aber die waren halt irgendwie älter einfach. Mhm.
Aber wie kam diese, also wie hat sich diese Band gegründet? Das war das für dich offensichtlich die erste Band. Mhm. Was hast du, trinkst du Milch?
Oder hab ich auch gerade kurz gedacht.
Nee, das ist Club Mate. Ich
habe
schon erwähnt, ich schlafe normalerweise jetzt schon.
Ja, dann. Okay. Ja, ich dachte, du trinkst ein schönes Glas Milch am Abend. Finde ich auch okay.
Nein, ich habe natürlich eine Laktoseintoleranz. Warum sollte ich Milch trinken?
Ja, korrekt. Das ist auch besser für die Tiere.
Ja.
Okay, also mit 14 erste Band. Ist das eine Band, die schon existiert hat? Habt ihr euch alles zusammengetan? Erste Band für alle? Gib mal ein paar Sachen.
Ich versuche das einfach mal irgendwie relativ wahrheitsgetreu irgendwie zu rekonstruieren. Also es war eine Neugründung. Mhm. Das waren aber Leute, mit denen ich jetzt nicht total eng befreundet war zu dem Zeitpunkt, sondern es waren so Leute, die ich dann auch im Zuge dessen, die kamen aus einem anderen Stadtteil einfach. Und erst im Zuge halt dieser Punk-Sozialisation halt kennengelernt hatte, innerhalb eines Jahres. Und irgendwie kam man dann auf die Idee, dass wir eine Band gründen wollen. Punk-Band natürlich. Der Sänger und Gitarrist hieß übrigens damals auch, nannte sich AIDS, falls
so ein Titel. Nicht gut.
Ja.
Ja.
Das war ja dann tatsächlich war so die Zeit, wo HIV tatsächlich das für Headlines gemacht hatte.
Ja.
Und jetzt. Genau, dann haben wir die Band gegründet. Ich war da, glaube ich, noch, ich war noch Konfirmand. Ich bin zur Konfirmationsunterricht gegangen.
Zu dem Zeitpunkt, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Also ich erinnere mich so in meiner Jugend, da gab es schon zwischendurch so ein bisschen Dilemma zwischen cool sein, aber wie schafft man es cool zu sein und trotzdem irgendwie Hausaufgaben aufzuschreiben und die zu machen und gute Noten schreiben?
Ja, das mit den guten Noten hatte sich dann irgendwann ja auch gegeben. Also ich bin tatsächlich dann in der siebten Klasse sitzen geblieben.
Zack, Punk kommt in dein Leben, direkt
genau. Sitzen geblieben. Ja, das war irgendwie, von diesen drei, vier Leuten hatte auf der Schule, wo wir gemeinsam dann tatsächlich waren, auch kein Abitur gemacht. Wir sind irgendwie alle mehr oder weniger früher oder später herauskomplimentiert worden. Aber dazu muss ich tatsächlich auch zugeben, dass wir uns teilweise echt richtig beschissen verhalten haben einfach. Also wir haben richtig Scheiße gebaut in der Schule. Ich weiß nicht, stundenblau gemacht und dann die Schulklos vollgesprüht und so. Mhm. Und solche Geschichten. Also auf jeden Fall waren wir nicht besonders gut gelitten in der Schule dann ab irgendeinem Zeitpunkt. Und, meine Mutter hatte liebe Not, sich mit Lehrern und Lehrerinnen auseinanderzusetzen. Also ich weiß noch, dass der Direktor meiner Mutter wohl ins Gesicht gesagt haben muss, weil ich war nicht dabei, dass ich auf keinen Fall Abitur auf der Schule machen würde. Und dafür, dass er dafür sorgen würde, so mehr oder weniger.
Mhm. Und, sowas ging ja damals noch, ne?
Ja.
Sowas zu sagen. Aber krass, und das kann man so sagen, das lag alles am Punk letztendlich. Oder wäre irgendwas in der Art passiert?
Naja, also ich meine.
Pubertätstechnisch und so.
Genau, also ich glaube, das ist eine Mischung aus dem Rebell sein wollen und einer Renitenz, die man als Pubertierender irgendwie an den Tag legt. Ich weiß nicht. Und zum anderen, dass halt irgendwie der Lehrkörper mit solchen renitenten Pubertierenden natürlich nicht umgehen kann oder konnte. Dann kommt da eins zum anderen.
Ja.
Ich meine, die Pädagogik so in den frühen 80ern unterscheidet sich, glaube ich, deutlich von dem, was heute an Schulen gemacht wird. Stimmt. Die hatten einfach keinen Bock drauf.
Ne? Sie sind ja auch ganz anders groß geworden selber auch noch.
Ne? Ja, genau.
Und Wie ging das dann weiter? Du hast diese Leute von einer anderen Schule kennengelernt. Die hast du auf Konzerten, habt ihr euch irgendwie kennengelernt? Oder hingst du dann auch mittlerweile in der Fußgängerzone von Neuwied ab?
Ja, ich genau, in der Tat, ja, aber nicht dort, wo die unsere Vorgängergeneration abhing. Die waren auch gar nicht mehr da. Die sind dann ja auch dann um die, ja, ich nehme an, die wären halt
studieren
schon
gegangen.
Nee, also die
eher nicht, ne?
Nee,
wahrscheinlich nicht.
Also die viele sind nach Berlin gegangen damals. Einige sind Nazi-Skelett geworden, einige sind den Drogentod gestorben. Mhm. Ja, so halt. Oder einfach aus kein Bezug mehr zur Szene dann gehabt.
Naja. Mhm.
So dass diese Generation NR-Krachpunks nannten die sich übrigens.
Krachpunks.
Krachpunks, genau. Das, die sind ihrem Namen auch durchaus gerecht geworden. Und die waren dann mehr oder weniger weg. Also es gab noch ein paar Leute, aber die waren dann auch nicht mehr so auf der Straße oder so. Haben ihr eigenes Ding gemacht. Weiß nicht mehr. So genau. Kann ich aber auch einige lustige Anekdoten so erzählen. Wir haben dann tatsächlich dann auch in der Innenstadt rumgegangen, weil das machte man einfach so. Als Punkrocker oder als Subkultur Kid hängst du halt in der Innenstadt rum, wenn das halt irgendwie in den frühen Mitte 80er ist.
Klar, dann kannst du schlechter Hausaufgaben machen auf der Parkbank, ne?
Ja, genau. Wir saßen tatsächlich an so einer Erhöhung in der Innenstadt, wo Fahnenstangen drauf standen. Und das, der Spot, den nannten wir auch so an den Fahnen. Mhm. Wir haben den da gesessen. Es waren auch dann relativ viele Leute. Ne?
So mit Musik und sowas. Oder nicht mal?
Noch nicht mal so sehr Musik, nö. Wir sind dann irgendwie, haben Geld zusammengeworfen, sind dann zu Aldi, haben dann eine Palette Hansapilz gekauft, solche Sachen halt.
Habt ihr auch geschnorrt?
Ja.
Gehört ja eigentlich auch dazu, wenn man da rumhängt.
Genau. Und das kam auch durchaus zu peinlichen Situationen, wenn dann irgendwelche Familienmitglieder durch die Innenstadt kam, weil das war ja
richtig. Die hätte man mal locker machen können.
Ich hatte eine Freundin in der Schule, die Eltern, die hatten neben der Schule direkt eine Pizzeria. Man wusste, denen geht's gut. Die haben ein Haus gebaut oben am Sportplatz. Die ist immer nach der Schule nach Köln zum Neumarkt zum Schnorren gegangen.
Ja, das war ja
Sport. War so Hobby.
Ja, das ist ja genau. Sport. Machst du das halt.
Hab ich noch nie gemacht, tatsächlich.
Nee. Ich auch nicht. Nee. Hast du selber auch geschnorrt?
Ich habe auch geschnorrt, ja.
Was war so dein Spruch?
Das weiß ich nicht mehr so. Hier, hallo, hast du mal eine Mark oder so. Ne? Wir haben tatsächlich auch, es gab so eine Disco in Koblenz allerdings, die an bestimmten Wochentagen, Donnerstags unter anderem, so Subkulturmusik gemacht hat. Ne? Immer so zwei Stücke Punkrock, zwei Stücke Postpunk, Wave, Metal und wir haben dann da so in Richtung der Toiletten gesessen und haben die Leute nicht durchgelassen, bevor sie uns eine Mark gegeben haben. Also, wie so eine Art Theke, so eine, ja, weiß nicht, wie sagt man, Balustrade oder sowas. Ne? Und so ein Durchweg. Auf der anderen Seite waren Zigarettenautomaten und man konnte auf dieser Theke sitzen und die Füße an den Zigarettenautomaten hat dadurch den Weg versperrt.
Wie anstrengend. Ja. Was für nervige Kinder.
Mega anstrengend.
Ja, ich bin dann mit dem.
Aber habt ihr das aber bei allen gemacht oder wenigstens nur bei den Poppern?
Ja, natürlich nur, eigentlich in der Regel nur bei Leuten, die, wo wir dachten, okay, das sind halt Arschgeigen.
Gut, das ist in Ordnung für dich.
Und dann teilweise
da gab's auch nie Ärger?
Nee.
Okay.
Nee. Ja, erzähl. Einfach kleine Kids. Ich glaube, die fanden das witzig oder so. Weiß ich nicht. Und ich bin dann tags drauf in den Plattenladen und hab mir irgendwelche Platten gekauft. Also vielleicht von zwei Abend oder drei oder so. Aber irgendwann hatte ich dann irgendwie Kohle und hab mir Platten gekauft. Und das war halt Sport. So.
Richtig. Und
zur
Typen,
Band kommen. Ich habe
die Typen, die du da kennengelernt hast, mit denen du dann die Band gegründet hast, die hast du dann in der Fußgängerzone kennengelernt,
genau,
oder?
Genau. Die hingen dann auch darum. Es waren auch so drei, vier Jungs. Und und wir haben dann halt irgendwie so gedacht, ja, weil Punk, ne, muss man auch eine Band machen. Und dann haben wir eine Band gemacht und die hieß tatsächlich Abfall. Wie soll sie anders heißen?
Aber was, wenn du sagst, es war eine komplette Neugründung, konnte irgendwer irgendein Instrument? Konntest du irgendwas?
Natürlich. Nein, niemand irgendwas. Ich hatte Gitarrenunterricht
mal. Echter Punk.
Ja, ich hatte mal Gitarrenunterricht, das hat mich aber total gelangweilt.
Also Akustikgitarre.
Genau. Mhm. Weiß ich, so Hang Down Your Head, Tom Dooley und so. Mhm. Und das fand ich dann ein bisschen öd, und weil ich wollte E-Gitarre spielen. Ne? Und dann haben wir es gemacht.
Wo kamen die Instrumente her?
Genau, und wo habt ihr geprobt und alles? Das ist ja nicht so. Man braucht ja Struktur auch ein bisschen und Kohle für die Instrumente.
Wir haben geprobt in einem Gemeindehaus, glaube ich. Hatten so im Raum halt irgendwie, das war aber nicht meine Gemeinde. Ich hatte ja gesagt, ich war seit Konfirmant, aber das war nicht meine Gemeinde. Die Instrumente, ich hatte von irgendwem aus dem Umfeld irgendwie so einen total blöden Bass gekauft, irgendeinen roten. Irgendwie. Ich glaube, es war irgendwie festgelegt, okay, der Typ spielt Bass. Weil der andere hatte irgendwie schon eine Gitarre oder so. Und dann kam das so. Genau. Abfall.
Hattest du auch einen Namen eigentlich? Hast du dir auch einen Namen zugelegt?
Nee, mein Name ist schon so.
Name ist schon cool genug, ne?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte nie einen Punkernamen.
Das ist ein bisschen schade.
Ja, ne?
Kannst du das nicht noch jetzt anfangen?
Ja, vielleicht. Terror oder so.
Ja, ich würde sagen, Vorschläge werden entgegengenommen, auf jeden Fall.
Wir hatten mal in einem Freundeskreis alle so uns Spitznamen aus Spaß gegeben, aber das war dann so überraschungseis-themed, dass das so, wie nennt man das nochmal, Alliteration oder so, dass immer der Vor- der Nachname, ich war dann Yuki Jähzorn.
Das ist ja ultra geil.
Das ist halt dann so, das müsste dann vielleicht sowas sein.
Ey, sag mal, und was, ihr habt geprobt, gab's was sollte das musikalisch so sein? Also gab es Sachen, wo ihr dachtet, eigentlich wollen wir so und so klingen?
Nein.
Gar nicht. Irgendwie einfach nur machen.
Nee, ich glaube, da gab es kein musikalisches Vorbild. Wir konnten wir natürlich noch echt überhaupt nichts. Und vielleicht hätten wir so klingen wollen wie Chaos Z oder so. Aber das weiß ich nicht mehr. Das
sagt mir jetzt auch schon wieder gar nichts.
Chaos Z ist eine, oder war eine Band, das war nachher Fliehende Stürme, ne? Genau. Das war eine
Stuttgart, oder?
Eine Stuttgarter Punkband, die aber für so den Deutschpunk relativ hart waren. Ich glaube, die wollten damals klingen wie Discharge, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Das sind so wahnsinnig junge Typen gewesen, so Chaos Z, ja, also auch so ja. 14, 15 oder sowas.
Ja, sowas, genau.
Ja. Und die hatten aber crazy, aus, ja.
Die hatten schon Platten rausgebracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass ihr das dann auch kanntet, das Zeug. Ne? Also das muss ja echt so Distribution, Mailorder oder weiß ich nicht.
Echt, war ja viel so Tape-mäßig. Viele Tapes irgendwie getauscht oder jemand hat irgendwie eine Platte gehabt, hätte die dann aufgenommen und dann ist das halt irgendwie distribuiert worden, so in den Kreisen ohne Ende. Das hat sich ja ganz lange so, glaube ich, durchgezogen in dieser Szene. Das ist eigentlich so die viel hat tatsächlich über Tapes dann gemacht.
Sag mal, gab es Auftritte mit Abfall?
Ich glaube, das war im Proberaum, da waren ein paar Leute dann, die dann geguckt haben. Wir hatten aber auch, glaube ich, nur 5, 6 Stücke oder sowas.
Und keinen einzigen Coversong dabei?
Wie läuft es denn dann ab? Ja, stimmt, Coversong ist von
Adi. Gibt es Sex Pistols oder so?
Mm-mm. Wir hatten einen Song, der heißt oder hieß Deutschland, wir hassen dich.
Korrekt.
Ne? Mhm. Muss so sein. Dann hatten wir einen Song, der hieß Freibier für alle auf die Melodie von Nagia Hava.
Habe ich schon direkt die Melodie mit dem Text im Kopf. Ja, ich glaube, ich kann schon mitsingen.
Ja. Ich habe es aber an anderes erinnert, weiß ich nicht mehr, aber halt so.
Wie lief es denn dann ab? Ich meine, als Punkband, das ist für mich dann schon wieder fast ein Oxymoron, oder wie würde man das nennen? Punkband, niemand beherrscht das Instrument, man geht in den Proberaum und versucht aber, da was zusammenzukriegen irgendwie.
Ja, also da Mut zur Lücke irgendwie. Und ich glaube, wir hatten mal was aufgenommen tatsächlich. So, ich möchte das aber echt Ja, Rekorde ich möchte, und so. Ja, aber das, ich, eigentlich würde ich es schon ganz gerne mal hören, aber ich glaube, Genuss ist das nicht. Also ja, ganz, ganz schrecklich dilettantisch halt.
Ne? Ganz schrecklich. Wie habt ihr es denn dann aufgenommen? Mit dem Kassettenspieler selber oder seid ihr?
Ja, genau.
Super.
Ja. Na klar, wahrscheinlich mit so einem kleinen
tragbaren Ding.
Diese Ghetto-Blaster.
Nee.
So. Nicht mal. So nee, diese Dinger vom Italienischunterricht.
Ja, so wo man halt irgendwie gleichzeitig musste auf Play and Record drücken.
Okay. Oh, halt. Das heißt aber, es gab nicht irgendwie so, ihr wart nicht so richtig in irgendeiner schon connected in irgendwelche Szenen, wo ihr euch hättet irgendwie Konzerte spielen können oder sowas.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also, Abfall so ein Jahr ungefähr?
Ja, sowas in den Dreh.
Und eigentlich nicht so wirklich was.
Nee. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil der Name so geil ist.
Der Name ist super.
Ja, wie kommt ihr? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Super Name.
Das ist völlig naheliegend. Wenn du eine Punkband gründest, dann muss die doch irgendwie so heißen, oder nicht? Wie soll die denn sonst heißen?
Hast recht, blöde Frage.
Stimmt. Es war noch nicht mal ironisch oder so, glaube ich. Das
keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Okay, dann gab es aber, hast du uns im Vorfeld verraten, eine Band namens Impracticable System.
Ja, völlig unaussprechlicher Name.
Unaussprechlicher Name, wahrscheinlich insbesondere als 15-Jährige. Und das könnte nach dem Namen entweder Hardcore sein oder ganz mieser Crossover.
Es sollte Hardcore sein.
Sollte Hardcore sein, okay. Ja. Das heißt, das war schon der, also Abfall. Gab es da wenigstens einen Riesenstreit oder hat sich das einfach so zerfasert?
Nee, es gab keinen Streit. Ich weiß gar nicht, wie das auseinander. Also ich weiß nicht, ich hatte dann auch tatsächlich ja relativ früh dann auch Hardcore für mich entdeckt und war mir so auch irgendwie zu blöd irgendwie.
Okay.
Und ich glaube auch die anderen, die haben sich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie andere Sachen gemacht. Ich weiß nicht mehr.
Aber genau. Haben die anderen noch in irgendwelchen Bands gespielt, die irgendwie vielleicht alle nicht mehr?
Nee.
Und was nicht, war das andere waren komplett andere Leute bei Impracticable System.
Genau, das waren dann tatsächlich meine Buddies so, meine richtigen engen Freunde zu dem Zeitpunkt. Und naja, da wollten wir irgendwie Hardcore machen.
Aber das heißt, wenn du sagst, ihr wolltet Hardcore machen, da gab es doch schon so konkretere Vorstellungen, wie das klingen sollte, Vorbilder.
Genau.
Was war das so? Wir sind so 85, ne?
86? Ja, genau, Gangrene war, glaube ich, so ein Ding, was wir irgendwie, wie wir klingen wollten.
Das war zu der Zeit, wo die auch noch nur so wahnsinnig schnell waren, ne?
Ja, genau. Das waren wir leider nicht. Genau, sowas wie Gang, also zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon relativ viel Hardcore gehört, eigentlich nur. Ich hatte dann irgendwie auch schon, das ging schon dann Richtung dieses Slammer-Dings dann irgendwann. Wobei das so ein bisschen fließend war, weiß nicht, so outfit-technisch, da kann man vielleicht immer ganz gut festmachen. Ich hatte dann irgendwann auf meine Lederjacke dann irgendwie Rag News gepinnt und so. Und Negatione und sowas, die hatte ich dann irgendwann mal gesehen.
Ah, okay.
Und fand das total beeindruckend. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das war ein Taunusstein, glaube ich. Und wir sind haben da zu dem Zeitpunkt mit so einer Posse rumgehangen. Die kam ein bisschen weiter aus dem Westerwald. Das große Maischalt, auch wilde Crew. So. Und ich war mit einem Mädchen da irgendwie liiert, die ich kennengelernt hatte. Die kam aus dieser Szene auch. Frau Miro und so, völlig beeindruckt. Ich war noch ein bisschen sehr verschüchtert und ich glaube, ich habe mich ans Händchen halten, habe ich mich rangehalten. Aber mehr habe ich mich, glaube ich, nicht getraut. Und naja, auf jeden Fall ihr Umfeld, das waren echt richtig krasse Punker auch. Die waren auch irgendwie 2-3 Jahre älter und wir fanden die total beeindruckend und sind da auch am Wochenende dann dorthin. Der Nukleus waren so ein Zwillingspaar, zwei Brüder. Der eine war Skinhead, der andere war halt Punk, Matze und Andi.
Und eineiig wenigstens?
Nee, zweieiig.
Okay.
Waren es Zwillinge? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Brüder. Mhm. Und doch, ich glaube, das waren Zwillinge. Der Vater war ein Vorstandsmitglied in irgendeinem Stahlkonzern, das weiß ich gar nicht mehr welcher. Und der war also nie da. Die Mutter hatte sich umgebracht und das Haus stand mehr oder weniger leer. Von denen riesiger Bunker. Und da haben sowohl die als auch wir dann irgendwie rumgehangen und ganz also, ja, so wilde Sachen gemacht. Mhm. Die sind solche Leute gewesen, die halt irgendwie auf irgendwelchen Landstraßen mit zwei Autos nebeneinander gefahren sind und der eine ist irgendwie von einem Auto ins andere geklettert. Solche Sachen.
Was man auf dem Dorf so macht, wenn sonst nichts passiert.
Genau. Da habe ich auch das erste Mal Ex-Noise gehört und das war so der zweite musikalische Missempfindungsding, aber die fand ich auch super geil. Genau, und mit denen sind wir dann auch häufiger mal dann Richtung Frankfurt auf Konzerte gefahren. Die waren dann, wie gesagt, schon älter, hatten auch Autos und so. Und da waren übrigens auch Leute dabei, die nicht genannt waren, sondern Punker, die damals von sich behauptet haben, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, dass sie NPD wählen würden. Gab's halt.
Okay. Ja. Zumindest ganz schön anti auf eine Art.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sah ich dann dort Negationen auch, unter anderem Taunusstein, glaube ich, und hatte noch so diese ganze Punker-Montur und war völlig weggeblasen, beeindruckt von dieser Hardcore-Band, von diesen Italienern, die haben mich ja einfach weggeblasen. Ich wollte nach Stage steifen und bin auf die Bühne gekraxelt und die ganzen Slammer, die dort waren, die hatten natürlich überhaupt keinen Bock da drauf und haben mich nicht gefangen. Ich bin auf den Boden geknallt, volles Pfund. Ja, war ein bisschen blöd, aber gut.
Du musst für mich mal das Slammer-Ding erklären nochmal. Beim Recherchieren habe ich das andere, also den anderen Podcast mir angehört mit Tobi. Mhm. Da hat er auch schon ein bisschen von erzählt, dass ihr beide dann so auf diesem Trip wart. Erzähl mal ein bisschen davon.
Also ich glaube, dass das so die erste Generation der Punker war, die sich an amerikanischem Hardcore orientiert haben. So, ne? Also ehemals Hero-Träger und Nietenjacken, die sich dann davon emanzipiert haben und halt dann stärker in die Richtung des amerikanischen Hardcores gegangen sind. Das hat ja auch dann natürlich eine zur Folge, dass die sich dann auch anders verhalten haben einfach. Ne? Also weniger getrunken, positiver, konstruktiver im Umgang mit halt irgendwie mit den Themen. Ne? Ich meine, das sind ja so Fanzines wie das Trust entstanden und das Zapp ein bisschen später dann, das Ox kommt fast ja eigentlich auch noch aus der Richtung, was ja auch ein bisschen später war, aber das Trust ist auf jeden Fall so dieses klassische Slammer-Ding. Ich verorte das sogar geografisch mehr so in den Süden.
Auf jeden Fall, ja.
So X-Mist ist so ein Ding, oder die Skizzix waren so eine Band, die das dann relativ intensiv gemacht haben und ja, das war eine tatsächlich so, glaube so die erste Abnabelung des Hardcore vom deutschen Punk. Das nannte man Slammer. Warum? Also ich glaube, es gab Münchner, die sich irgendwie Tequila Slammer nannten, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das daher rührt. Oder vom Slam Dance.
Slam Dance hätte ich immer gedacht, aber ja. Ist vielleicht auch nicht so.
Ja, ich weiß es auch nicht genau.
Ja, aber es ist auch auf jeden Fall so ein, also klar, musikalisch würde, also verorte ich das immer so eher wieder an US-Hardcore orientiert. Ja. Der hat vorher, glaube ich, einfach nicht so eine Rolle gespielt für deutsche Bands so, ne? Also wenn dann eher England beeinflusst. Aber und da gab es ja auch nicht so viel oder es war dann noch ein bisschen weit weg. Und dann natürlich auch so weg von dieser klassischen Punk-Kluft mit Lederjacken und Bundeswehrstiefeln, sondern halt legerer Turnschuh-Hardcore.
Und was waren dann so die musikalischen Einflüsse, Bands und so? Was war das so dann?
Also es, für die Band, über die wir gerade sprechen, war es tatsächlich sowas wie Gangrene, vielleicht DRI oder sowas. Ne? Die frühen Corrosion of Conformity, solche Sachen halt. Also wir wollten schon einen amerikanischen Hardcore machen.
Hat das geklappt?
Der Name ist auch schon, der ist ja viel verkopfter auch, ne?
Ja, wie gesagt, wir wollten ja auch uns bewusst absetzen von dem Straßenpunker-Ding. Das waren einfach nicht, irgendwann muss man dann natürlich auch feststellen, dass die Leute, die man halt vorher irgendwie total cool gefunden hat, dass das halt eigentlich gar, dass deiner eigenen Lebensrealität gar nicht entspricht. Die sind halt irgendwie schon anders drauf, ne? Also, gewesen. Also gerade halt diese Generation vor meiner, in Anführungsstrichen. Die waren viel kaputter, als wir das waren.
Ja, oder doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass oder ist das jetzt so ein, vielleicht auch gar nicht so tief also da steckt gar nicht dann so viel dahinter, wie man sich vielleicht irgendwie auch erhofft hatte. So, ne? Und das hat dann vielleicht auch nicht mehr gereicht, wenn man dann, wenn es eben sich nur um, keine Ahnung, saufen und dagegen sein geht, so, ja. Ne?
Ja, also, klar, ich meine, also,
das wird halt schnell langweilig auch, ja, wenn man nicht ganz nur am Saufen ist, so selber.
Genau, und wenn du halt irgendwie, ne, also wenn du halt ein, dann doch verhältnismäßig bürgerliches Gummikind bist, dann ist es halt anders als halt die Diddys und Charlies und Sits, die halt irgendwie im Zweifel halt einen anderen Hintergrund einfach haben. Ne? Und
das, und denen das auch reicht, so, ne? Einfach so dieses irgendwie so bisschen stumpfer sein. Was ja.
Genau. Ich glaube, das ist dann auch gar nicht, dass man so sagen kann, es reicht denen, sondern also der Horizont ist wahrscheinlich gar nicht da zu sagen, es reicht mir, sondern das ist es halt.
Ja.
Behaupte ich jetzt mal böse.
Ich könnte es gar nicht beurteilen, weil ich irgendwie dann mit denen, weil sowas gar nicht, also ich habe mich zumindest nie mit solchen Leuten darüber unterhalten, ob das jetzt irgendwie die völlige Umsetzung des Nihilismus ist und eine totale sich völlig außerhalb der Gesellschaft zu bewegen oder ob das
Zweifelsfall ja nicht, ne?
Ja, nee, würde ich auch nicht sagen, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich weiß einfach.
Ja. Okay, aber
was waren das dann für Leute, mit denen du diese...
Genau.
Genau, die Leute, mit denen du dann deine zweite Band da gegründet hast, wo hast du die? Wie hast du die kennengelernt? Was waren das für Typen? Ich gehe mal davon aus, es waren nur Typen.
Ja.
Weiterhin.
Genau. Ja, genau. Das waren dann tatsächlich... teilweise Schulkameraden, sagt man so schön, also Leute aus meiner Schule, aus der Parallelklasse oder aus der gleichen Klasse, damals noch auf dem
in der du Gymnasium. Sitzen geblieben bist, genau.
Genau, auf die der Schule. Da haben wir uns kennengelernt und waren dann auch sehr eng befreundet, auch über lange Jahre eigentlich. Und haben halt auch diese Entwicklung halt so ein bisschen gemacht. Also die anderen sind dann irgendwann ich habe ja dann die Schule gewechselt, war dann irgendwie auch ein bisschen weg aus dem Umfeld, auf jeden Fall, weil ich auch rein räumlich halt auf einer anderen Schule war. Und dann haben sich die Wege so ein bisschen getrennt irgendwie. Die haben noch eine andere Entwicklung genommen. So ein bisschen, aber über eine relativ lange Zeit waren wir eng befreundet einfach. Und haben auch so diesen ersten Weg dann von mir aus in dieses Hardcore gemacht. Die haben den aber dann nicht so weiterverfolgt, wie ich das dann gemacht habe.
Wie habt ihr denn Leuten, also ich meine, ihr habt ja sicherlich Leuten erzählt von eurer Band und habt ihr Konzerte schon gespielt mit der Band dann?
Also ich habe mit denen dann tatsächlich, glaube ich, ein oder zwei Konzerte nur gespielt.
In was für einem Kontext? Also so eher klein, selbst organisiert oder?
Ja, also das Highlight war ein Konzert auch in Remagen. Oder Heppingen hieß der Ort. Das ist, wie gesagt, Richtung Bonn. Also so 10 Kilometer vor Bonn. Da war ein relativ großes Punkkonzert. Da haben auch Molotov Soda schon, vielleicht sogar noch Kanalterror gespielt. Wie wir da dran gekommen sind, das weiß ich gar nicht. Obwohl, vielleicht lag das an einem Typen, der ganz viele Konzerte auch gemacht hat und der auch so durch die Gegend gefahren ist, wenn irgendwie und Leute mit dem Auto eingesammelt hat, die auf das Konzert, was er gerade veranstaltet hat, mitkommen sollen.
Praktisch eigentlich. Praktisch ist das.
Ja, genau. Monster hieß der. Oder sein Punk-Name war Monster. Und ich glaube, der hat das gemacht, dieses Konzert. Und der wusste halt, dass wir auch eine Band haben. Ich glaube, darüber ist es so gewesen. Wir waren die erste Band da, wir waren total aufgeregt. Auf der Bühne gestanden. Ich glaube, ich habe da wie eine Salzsäule und völlig vergessen.
Wieder Bass, aber.
Da auch Bass.
Hast du noch den roten Bass gespielt dann? Oder
dann habe ich glaube, ich habe dann noch diesen roten.
Was war das für ein Ding? Weißt du es noch?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Ganz, ja, so ein Brett halt, so ein billiges. Keine Ahnung.
War der knallrot oder so Cherry Blossom?
Nee, der war knallrot. Der war knallrot und hatte, glaube ich, auch, hatte der ein schwarzes Schlagbrett? Das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt nichts. Also es war recht ziemlich
billig. Da muss man schon auch manchmal so in Musikladen und sich du hast ja wahrscheinlich wie Plek gespielt, oder?
Ja, immer. Ja.
Da muss man dann auch loswackeln und sich da so Zeug kaufen.
Ja, Seiten, Dann möglichst so, dass man nicht in die Verlegenheit kommt, da irgendein Instrument anzutesten. So.
Zeig mal, was du kannst. So, oder genau. Was? Ja, das stimmt. Oh, wir hatten so einen ultra kleinen Musikladen, wo ich mir früher Sachen gekauft habe. Der, da hat man sich eigentlich nicht getraut, rauszugehen, ohne was zu kaufen, weil der Typ da immer so traurig da saß und man sagt, hier ist nie jemand. Dann kaufe ich halt irgendein Kabel, obwohl ich eigentlich auch gar nichts kaufen wollte. Das, der hat mir mal ein bisschen leid getan. Aber so ist das.
Meine ursprüngliche Frage war nämlich eigentlich, dass ich wissen wollte, wie das, was ihr Leuten dann erzählt habt, woher der Name kommt, weil das stelle ich mir vor, dass ihr das gefragt worden seid. Was heißt denn das? Oder?
Ja, aber so lange gab es die Band ja auch gar nicht. Und ich glaube, okay. Das war den meisten auch vollkommen egal.
Also, aber gibt es eine Aufnahme?
Es gab ein Demo, aber ich glaube, das Demo, da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr mitgespielt.
Weil also du bist irgendwann raus.
Genau, ich bin raus, weil ich auch nicht mehr ich war ja dann auch auf der Schule, wo auch Tobias dann war. Mhm. Und war dann zumindest halt irgendwo tagsüber, war ich auch gar nicht verfügbar, einfach weil ich eine
Schule war. Das war schon damals so ein Ganztagsding, oder?
Ja, genau, also morgens hin und dann halbintern und dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, frühen Abends nach Hause. Ne? Ja.
Weil es ja sonst für viele noch die Zeit gewesen, wo du halt mittags von der Schule nach Hause gekommen bist. Ne? Ich glaube, da in diesem Ding, wo ihr wart, war das ja schon auch. Ja, länger.
Genau. Ja, das haben deine Eltern, das haben deine Eltern für dich irgendwie organisiert, damit du.
Genau, weil der Junge muss Abitur machen.
Richtig.
Führt keinen Weg dran vorbei. Und
Aber war das nicht so ein Bezahlding, wo man, also war das mit Schulgeld und sowas alles oder nicht?
Das war eine Privatschule, klar.
Und das heißt
so aber internatmäßig, auch so, ne? Genau. Also ganz kurze Frage, das habe ich mich nicht dann gefragt, als ich das gehört habe, dass ihr auf dem Internat wart. Und jetzt habe ich ja gesehen, stimmt es, dass David Schumann jetzt bei Hammerhead spielt?
Ja, genau.
Ist der auch auf dieses Internat gegangen? Weil ich erinnere mich dunkel, dass der mal meinte, er sei auch aufs Internat gegangen.
Nee, der war...
Auch irgendwo in Bonn oder
irgendwas. Ja, aber ich glaube, der war nicht auf dem Gymnasium.
Der war nicht da.
Auf dem Internat, wo wir waren.
Okay.
Also das wüsste ich. Also ich weiß, dass
ja, klar. Ich dachte nur, vielleicht kennt ihr euch schon so lange, aber gut, ihr wart dann da auf dem Internat und du bist da hin und in deinem Slammer-Look, damit direkt alle wissen, was los ist.
Nee, ich war, glaube ich, in einer Phase, wo ich wo mir bewusst wurde, okay, es ist vielleicht jetzt nicht alles so cool, wenn man sich irgendwie auch immer anti ist. Und ich glaube, ich war dann relativ zivil dann so die ersten Wochen und Monate da aufgeschlagen. Weiß ich nicht, Jeans und so. Und das.
Aber war das gleich so, dass du die anderen, dass ihr euch gleich gefunden habt? Oder war das eher so, hat es eine Zeit gedauert und du erst mit irgendwelchen anderen Leuten abgehangen hast?
Genau, also es hat tatsächlich in meiner Erinnerung nach ein bisschen gedauert. Ich hatte zunächst obwohl das, ich meine, war schon klar, dass auch Tobias und Norbert irgendwie so Musik hören. Und da gab es noch zwei, drei andere Leute, die aber auch Hardcore gehört haben. Markus war ein Typ, mit dem habe ich viel rumgehangen. Dann beschnitt sich das aber früher, später. Das ging relativ flott. Und wir waren ja auch da so eher so dann die Outcasts einfach, weil der Rest auf der Schule, es war halt, ja, ich meine, hat ja Tobias schon geschrieben, was das für Leute waren. Furchtbar.
Aber das war ja, also ich erinnere mich, dass er so erzählt hatte, das war so eine Schule, da kriegt einfach auch jeder und jede das Abitur, weil die brauchen das halt. So, und das, also ja. Für viele mit.
Ihr wird ja auch bezahlt. Ich glaube, die Eltern, die wollen dann auch irgendwie Ergebnisse sehen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, wenn es dann ganz eng wurde, dann musste schon irgendwie so eine Renovierung der Turnhalle schon mal bezahlt werden oder so.
Also was heißt irgendwie, ist dir denn das in der Schule da tatsächlich, also ist, war das merklich für dich, dass es da einfach auch ein bisschen leichter war oder war das gar nicht so?
Also in Mathe war ich nach wie vor scheiße. Also von daher hat sich da nicht so viel getan, aber es liegt, glaube ich, eher an mir. Oder es liegt an mir, weiß ich nicht. Ich habe dann aber irgendwann mal den Schuss gehört, dass ich dann eigentlich auch selber Abitur machen wollte. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen versucht, mich da halbwegs kommod und aber auch halbwegs mit einigermaßen okayen Zensuren halt irgendwie durchzuziehen. Und das, es ist halt Nordrhein-Westfalen, ohnehin leichter als Rheinland-Pfalz, sagt man ja so.
Ja.
Allein ist es halt auch nur zwei tatsächliche Leistungskurse, hat es zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Rheinland-Pfalz hat ja immer drei.
Ach so, klar. Okay, aber das heißt, in der Zeit, du bist da hingekommen, bist aus der alten Band raus, hattest dann keine Band.
Genau.
Und irgendwann seid ihr aber euch mit den anderen Jungs über den Weg gelaufen und gesagt, wir machen jetzt eine Band. Wie kam das jetzt erstmal, wie das aus deiner Sicht gewesen ist? Ich habe mir auch ein Schirm, was Tobias erzählt hat, wie das war.
Ich weiß gar nicht, was er denn erzählt, wie das war.
Weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht haben wir euch einfach gefragt. Weißt du das noch? Du hast sogar noch mal gehört, Juki, oder?
Ja, ihr hattet ja erst, es war ja nicht direkt Hammerhead, ne? Also die genau. Anti-Hit Breaking war anders. Through
gab es ja das so richtig. Genau.
Ja, aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
Dann kannst du jetzt du die Geschichte erzählen, Ron.
Ja, du musst es erzählen.
In meiner Wahrnehmung war es
so. Das ist ja eh immer alles. Das lernen wir ja auch, ne? Also jeder macht sich ja auch seine eigene Geschichte. Das ist ja auch total legitim.
Ja, das ist also, ja mal gerade eben nicht gestern gewesen.
Nee, ist nicht gestern gewesen, nee. Also wir sind 87 sind wir so, ne?
Ja, kann sein, ja.
Also schon, 17, 11., 12. Klasse oder sowas, ne? Ja. Schon quasi fast erwachsen gefühlt.
Ja, gefühlt.
Damals schon.
Ich war zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich full blown straight edge. Also das war irgendwie das
war ultra. Wie kam wichtig. Das denn? Durch Bands natürlich sicherlich.
Genau, also beeinflusst natürlich auch durch Bands. Und dann fand ich das dann nochmal eine Nummer ernsthafter als halt irgendwie Hardcore zu sein. Fand ich dann halt irgendwie, okay, das ist nochmal ein drauf. Jetzt bin ich noch krasser, indem ich halt irgendwie mich total absetze von meinem Umfeld, die das natürlich war ja irgendwie
auch noch überhaupt noch nicht verbreitet zu der Zeit, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
Also das hat keiner kapiert, was es soll. Ich meine, in dem Alter haben halt irgendwie die ganzen Kids ne, feierst halt Party ohne Ende.
Ja.
Und
Dosenshooten und so ein Zeug eigentlich, ne?
Ja, genau.
Und Straight Edge war aber auch der Begriff schon. Ja. Du hast damals gesagt, du bist Straight Edge.
Aufgeixt im Internat wenigstens?
Bitte?
Warst du im Internat wenigstens auch mal aufgeixt?
Ich habe im Unterricht gesessen mit Kreuz auf der Hand.
Ja, finde ich gut.
Super gut.
Ja, ich meine, in dem Alter hast du ja wirklich einen missionarischen Eifer, wenn du deine Weltanschauung irgendwie beibiegen willst. Ne? Ich fand das halt extrem wichtig für mich. Ich habe mich da total drüber definiert.
Meine 87, das war ja, also da gab es ja wirklich in Deutschland noch keine Band in der Richtung. Es war auch noch keine amerikanische Band irgendwie da, die das irgendwie groß, also ich meine, es war vor Youth of Today und sowas alles, die kamen alle erst deutlich, nicht deutlich, aber 89 waren die. Ja. 89 auf Tour, glaube ich. Das heißt, was waren denn da so Sachen? Du hast das quasi nur konsumieren und erfahren können über irgendwie Platten und live gar nichts.
Ja, also Straight Edge Bands gab es zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, also ich weiß nicht, ob es in Holland schon Bands gegeben hat, gab es Profound schon?
Ich glaube fast nicht, ehrlich gesagt, aber bin ich sicher.
Das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ja, aber kanntest du die wahrscheinlich nicht.
Nee, im Prinzip ging das halt über Minor Threat, 7 Seconds auch. Mhm. Und solche Sachen. Aber dann ging das ja relativ schnell, dass sich das verbreitet hat. Ich glaube, es gab mal irgendeinen Bericht auch, weiß nicht, wann das gewesen ist, vielleicht auch 88 oder 89, dann vielleicht nach der Youth Today Tour, einen Bericht über Straight Edge im Rockhard oder Metal Hammer, die da irgendwie drüber geschrieben hatten. Das weiß ich nämlich noch, weil ich im Bus gesessen habe, im Linienbus. Und auch in Neuwied wiederum und Metal-Jungs einstiegen, die ich nur vom Sehen kannte. Und die sich dann über mich lustig gemacht haben, weil die hatten wohl den Artikel gelesen.
Die wussten dann Bescheid, tatsächlich wussten, was das für Trottel sind, für Langweiler.
Genau. Ja, genau. Die habe ich ja später kennengelernt, wir haben uns noch irgendwie ein bisschen angefreundet. Aber aber zu dem Zeitpunkt, die haben Ruhrpott, klar, Michel Müller und so, die muss es ja schon gegeben haben, die ganzen Leute. Den gibt's ja heute noch.
Aber war das für dich so ein Also hast du immer schon ein bisschen so angedeutet, was ich will nochmal anders sein und irgendwie als auch nochmal so Abgrenz und Abgrenzungsding hauptsächlich gewesen.
Ja, ich glaube, so eine, wenn ich darüber reflektiere, war es tatsächlich in erster Linie nochmal, ich meine, dagegen sein ist ja auch immer eine Form des Dabeiseins. Also von daher spielte das, glaube ich, so in beide Richtungen halt eine Rolle. Ne? Zum einen wollte ich mich tatsächlich noch elitärer abgrenzen vom Rest als schon überhaupt durch, weiß ich nicht, Musik, Outfit und sonst noch. Die Haltung halt. Und dann
mit wem hast du dich denn? Also ja, ich finde das stimmt natürlich, dagegen sein ist immer auch eine Form von dabei sein, aber mit wem warst du denn dabei? Also war das, im Moment ist in meiner Vorstellung, du bist da alleine und hast es irgendwie entdeckt und x't irgendwie im Internat auf und alle denken, was ist denn das für ein Trottel? Und die Meta-Jungs lesen den Bericht und denken, oh, was ist das für ein Trottel? Da ist ja nichts mit dabei sein. Gab es denn Leute, mit denen du irgendwie
das zusammen hast? Tobias war ja auch schon dabei. Ich meine, Tobias war ja nie wirklich straight, ne? Aber der hatte ja genau den gleichen Musikgeschmack und auch die Haltung. Insofern aber auch, weil es, Alkohol hat keine große Rolle gespielt, auch bei ihm nicht. Ich glaub, also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Hat immer geraucht halt. Ne? War auch Daniel, der dann auch später bei Hammett gespielt ist, auch ein ganz, ganz alter Freund von mir, den ich auch schon von der Zeit aus einer Miet halt kannte. War auch ein Wegbegleiter in diesem Punk-Ding und über die ganzen Jahre. Der hatte natürlich auch eine Affinität dazu. War dann da. Ja, und dann dazu, Alkohol spielte, glaube ich, in dieser ganzen Hardcore-Crew keine große Rolle damals. Ja, Drogen schon mal gar nicht und ist ja klar. Und für mich war das halt irgendwie, ich fand das halt dann so gut, dass ich das halt irgendwie für mich umsetzen wollte. War halt
irgendwie da braucht man sich auch noch eine Band, die dann so klingt, ne?
Ja, genau. Genau. Der Name sagt ja schon quasi mit dem Brecheisen, hallo.
Ja.
Hier ist ein Strange Band. Und die war gar nicht mal so gut.
Ja, ich hab's nicht, immer noch nicht gehört. Aber ich glaube, Tobias hat auch erzählt, es war nicht so. Irgendwie hat es auch ein bisschen am Schlagzeug gehangen, hatte ich so. Das hieß es so ein bisschen. Ich glaube, der war nicht so der Tighteste,
ne? Fabian war der Schlagzeug, der hatte tatsächlich über Jahre Schlagzeugunterricht, das hat er immer erzählt, und ist durch diesen Schlagzeugunterricht halt total verdorben worden.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich glaube, es lag nicht nur an ihm.
Okay, aber gefühlt ist zumindest so, das war so meine Wahrnehmung, dass ihr dann mit dieser Band schon irgendwie so in diese ganzen frühen Anfänge von europäischem Straightish so voll dabei wart, mit irgendwelchen Konzerten, mit den ganzen holländischen Bands, Betrayed oder so, keine Ahnung was. Also da gibt's ja schon zumindest ein paar, oder ein Konzert vielleicht, den ich irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm habe, wo ich das Gefühl habe, dass es so, weil es alles noch so klein ist, dass ihr zumindest auch voll in so einer Szene mit dieser Band zumindest gefühlt dabei seid. War das in deiner Wahrnehmung so oder nicht?
Also ich glaube, wir waren da nie so eng vernetzt, weil wir ja dann tatsächlich auch relativ schnell dann irgendwie diese Hammett-Geschichte dann gemacht haben und die sich dann ein bisschen davon.
Wie viele Auftritte gab es mit Breaking Through überhaupt? Nicht so viele.
Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr. Das kann ich dir nicht sagen, wie viel das wohl gewesen sein mögen, aber so wahnsinnig viel kann das nicht gewesen sein.
Aber nicht mehr als 10 oder so.
Nee. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Weil uns das wiederum dann aber auch relativ schnell gelangweilt hat, einfach diese Single, weil er war sehr posch dann irgendwann und sehr clean cut, und das war dann irgendwie dann auch wiederum halt nicht das, was wir halt irgendwie gut fanden. Mhm. Weil ich meine, wenn man sich dann irgendwie auf den Konzerten damals umgeschaut hatte, ich meine, dann das, die Leute, also jetzt nicht, dass es nur optischer eine optische Animosität gewesen wäre, aber die sahen halt aus wie Papa einfach irgendwann, die Leute. Und solche Leute hatten wir auf der Schule, brauche ich nie auf dem Konzert noch zu sehen.
Das heißt, Hammerhead entstand dann wieder aus einer Anti-Haltung.
Also in meiner Wahrnehmung war, dass es Hammerhead zumindest anfänglich tatsächlich eine relativ eindeutige Abkehr von genau dieser positive Scene gewesen. Und auch eigentlich auch ein Statement dazu. Einfach, weil ihr seid nicht mehr Punk, aber sind wir alle Punk und sollten sein. Ja. Oder so. In der Richtung. Also ich habe das so wahrgenommen. Nicht, dass mich die Szene so intensiv genervt hatte, wie Tobias es wohl offenbar genervt hat. Weil ich ja trotzdem auch zu dem Zeitpunkt noch eine gewisse Verbindung da irgendwie, für mich zumindest halt irgendwie gesehen hatte. Aber mir ging halt irgendwie auch dieses total Saubermann-Ding auf den Nerv. Und ich fand auch diese punky Rebellion dann schon auch vermisst.
Wie hat sich das denn geäußert? Also es klingt ja so ein bisschen so, hast du glaube ich auch gerade selber gesagt, als wäre euch das zu sehr in so eine elitäre Richtung angegangen. Auch so ein bisschen so diese, kennt man ja manchmal in der Szene, diese Holier-than-thou-Haltung irgendwie.
Ja. Und, ja,
wie hat sich das, was waren dann so die Dinger sozusagen, wo du weißt, zum Beispiel, dass Tobias gesagt hat, das finde ich jetzt scheiße. Also ich meine, vielleicht hast du ja sogar Momente in Erinnerung oder irgendwelche Gesichter, Typen oder was auch immer.
Ja, fällt mir im Moment schwer, das ganz, ganz konkret an irgendeiner Situation festzumachen. Ich kann mich allerdings an eine Situation erinnern, wo Tobias total sickig war. Ich glaube, das war ein Konzert in Salzgitter oder sowas.
Oranienhof.
Da war er schon sehr... Ja, kann sein. Ich möchte es nicht beschwören.
Es gab mal ein Jugendphänomen in Salzgitter. Okay, egal.
Daher wart ihr auf oben da Konzert.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wer da, genau, wir haben da selber gespielt. Und das war so gerade an der Schwelle, wo Hammer jetzt dann tatsächlich dann stärker noch in dieses Punk-Ding gegangen ist, aber noch ein bisschen noch stärker eine Bindung halt an diese Szene, an dieses vielleicht New York-Ding dann irgendwie hatte. Mhm. Das damals ja auch noch eher noch an der Stretch-Szene irgendwie dran hing. So, dass ihm das da überhaupt nicht gefallen hat und dass er irgendwie auch auf der Bühne ziemlich aggro schon war irgendwie. Und ich fand die Situation nicht gut, weil ich das nicht so wahrgenommen hatte wie er. Wir haben uns da, glaube ich, so ein bisschen gestritten, weil er so mega aggro war und ich das nicht nachvollziehen konnte. So.
Beim Auftreten. Das ist
eine Situation,
so,
an die ich mich erinnere.
Wie er Leute angesprochen hat.
Er auf der Bühne und ich dann im Nachgang im Gespräch miteinander. Ich so cool fand, weil ich einfach noch so. Aber ich kann es auch wirklich, ich weiß nicht mehr, mit wem wir gespielt haben damals. Vielleicht war es sogar Unbroken, aber nee, glaube ich nicht.
Das wäre bei viele waren später, glaube ich, bin mir auch sicher. Naja, ich meine, also am Anfang, ihr wirktet ja am Anfang auch nochmal, also in meiner Wahrnehmung war, ja, Hammer hat schon dann eben nicht mehr diese Posi-Band, die dann vielleicht so gefühlt Breaking Through war mit so auch vielen Klischees natürlich, was ja auch legitim ist mit 17 so, ne, also was jetzt so Cover und so anging. Und Hammer war aber ja schon zumindest die ersten... Am Anfang so eine ernsthafte Band und das hat sich ja dann irgendwie, also auch mit Bad Trip, die zu der Zeit ja auch irgendwie eine der wenigen New Yorker Bands da waren, die aber auch so ein bisschen schon auch nicht mehr so dieses ganz stumpfe New York Hardcore-Ding, die war ja schon auch sehr weiß gar nicht, also ein bisschen smarter wirkten die auf jeden Fall. So
ein bisschen auch smarter ein.
Ja, genau, ja. Ein bisschen weiter Einflüsse. Und aber das hat sich ja irgendwie in der Band, also irgendwann wart ihr noch so ein bisschen, irgendwann kam halt so ein Assi-Phantom bei Hammerhead rein mit diesem Hammerhead-Typen überall noch. Es war ja am Anfang eher, also wirklich ernster, als es dann irgendwann geworden ist. Da kam für mich irgendwie so ein weirder Spaßfaktor mit rein. Mhm. Siehst du das auch so?
Ja, aber ich könnte jetzt gar nicht festmachen, wann das dann irgendwie, also eine bewusste Entscheidung war es meines dafür jetzt nicht. Mhm. Das ist einfach so passiert irgendwie, ne? Weil, also wir hatten ja nie ein Konzept oder sowas.
Nee, klar.
Und es war auch keine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie nicht mehr eine Posi-Band oder wollen mit diesem Umfeld nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind jetzt eine Punk-Band oder so. Das war halt eine Entwicklung und auch ja. demzufolge natürlich auch der Humor, der sich dann irgendwie dann so entwickelt
den, hat. Den gibst du auf den ersten beiden Singles eher nicht so, oder?
Ja, gut, aber ich meine, auf der ersten Single mit diesem komischen Hammer, der im Wald steht und so.
Der ist ja auch schon drauf, du hast recht.
Da ist der ja. schon drauf. Und dann das zweite Cover ist ja dann irgendwie auch Thomas-Ding. Klar wollten wir da vielleicht noch ein bisschen, oder ist noch nicht so offensiv oder so, aber ich glaube so zumindest kann Spuren von Hammett Humor enthalten, würde man vielleicht darauf schreiben, auf die Dinger. Aber du hast natürlich, ihr habt natürlich recht, dass das auch eine Entwicklung war, aber nicht, dass das bewusst so
mehr.
Gekommen, ja.
Aber es war so ein bisschen
sicherlich
so.
Ja, auch immer.
Ja, die Erwartung
sicherlich
war
halt auch immer irgendwie. Ja. Sorry, nee, mach mal.
Mach du.
Nee, alles gut.
Nee, also, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie so, dass es, in meiner Erwartungshaltung war es halt so eine ernste Hardcore-Band und dann irgendwann nicht mehr so. Sondern da war irgendwie so, und ich glaube, das wird ja auch mal, ich glaube, wir hatten, was Tobias auch gefragt, das wird ja auch nach der ersten Auflösung, diese Sterbt alle Doku, die es gibt, da gibt es ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, ich nehme euch das irgendwie nicht so richtig ab. So, das kommt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt drüber. So. Und ich meine, ich weiß auch gar nicht, ich habe euch da, glaube ich, wie gesagt, mit Bad Trip gesehen, da wirkte das, da war das noch nicht so, wie man jetzt auch dann, glaube ich, jetzt inzwischen dann so ein Bild von Hammerhead hat, so ein bisschen so halt, so ein bisschen assi halt so, ne?
Sag mal, das, ja, genau, ein bisschen assi.
Ja, aber das war damals ja noch ruhig noch nicht so, ne? Und es ist so, und ich, die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, ist irgendwie so, und ist, da wird es auch angesprochen, irgendwie, dass manche Leute sagen, irgendwie, die sind doch gar nicht so. Das ist so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Show dabei. Ne? Und ich, klar ist das auch viel natürlich in jeder Band steht, glaube ich, die singende Person immer so ein bisschen ja. im Mittelpunkt, ne?
Ja,
und aber wie, und ich finde es auch total legitim, andererseits zu sagen, naja, es ist ja auch eine Show. Also ich meine, alles ist eine Show. Es ist ja auch so ein bisschen, ne, also jede Band, die sie in irgendeiner Art und Weise auf einer Bühne hinstellt, macht eine Show, ob sie will oder nicht. Wenn du keine machst, ist es auch eine bewusste ja. Show-Entscheidung, keine zu machen. So. Aber hat dich sowas, dieses, nervt dich das, wenn Leute sagen, ich nehme euch das nicht ab, oder ist es irgendwie ja scheißegal, oder hast du irgendwie so Gedanken zu?
Mir ist es, also persönlich ist es völlig egal. Ich meine, ich persönlich finde schon, also mir gefällt eine Band besser, wenn es tatsächlich auch einen Show-Faktor gibt oder wenn ich halt irgendwie zu gucken habe oder so, wo es halt irgendwie in meinem ästhetischen Empfinden halt irgendwas hermacht. So. Das finde ich halt schon wichtig und ich finde es auch blöd irgendwie, wenn man sich dann bewusst von abkehrt, das ist mir einfach zu langweilig. So. Das ist so eine persönliche Geschmacksfrage einfach, naja. Glaube ich. Mir macht das persönlich halt mehr Spaß, wenn halt irgendwas passiert. Und auch, ich möchte auch lieber in einer Musik machen, wo ich sagen kann, okay, da passiert halt irgendwie was. Also was
ständig alle nur so Salzsäulenmäßig rum.
Ja, und das ist halt ein bisschen Entertainment. Ich meine, das ist, ich meine, man für mich ist es sowieso auch ein bisschen schwer mit Messages von Bands. So, ich meine, jeder persönlich kann natürlich für irgendwas stehen, so, aber für mich ist schon auch der Entertainment-Faktor nicht unwesentlicher, wenn ich eine Band anschaue. Einfach. Und das möchte ich selber auch machen, so. Weil macht halt mehr Spaß einfach. So Spaß sollte es halt machen.
Auf voll, ja. Aber es ist auch ein guter Punkt, finde ich, den du gerade gesagt hast, ist irgendwie so Bands mit Message, wo man sagt, naja, es sind halt auch immer 5 Individuen oder 4 oder wie viel auch immer in so einer Band ist, ist ja auch total, also auch die Vorstellung, dass irgendwie alle in der Band für genau die Sache stehen, die diese, also für, das ist ja eigentlich kaum möglich so. Das ist irgendwie, ich meine, es ist ja immer klar, die Person, die die Texte schreibt, bringt vielleicht auch dann mehr rein oder so. Aber also, wie kann man denn von einer Band erwarten, dass alle genau gleich ticken so, ne?
Ja, und dann ist es halt häufig ein Konzept einfach, ne? Zu sagen, okay, das ist halt die Message von dieser Band, was durchaus legitim ist, kann man ja machen. So.
Kann man machen, klar.
Aber das wäre halt nichts, was ich halt irgendwie machen wollen würde. Ne? Also ich meine, dann gut, dann kann man sich natürlich auch unterhalten, was ist denn jetzt eine Message, ne? Aber ich glaube, so ein Minimalkonsens, über den können wir sogar alle irgendwie verständigen.
Klar.
So, ne, aber wenn es dann darüber hinausgeht, dann ja, wie gesagt, das ist dann wiederum auch ein Konzept, ne? Glaube ich, wenn eine Band sich hinstellt und sagt, wir haben die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Und ich glaube, das für Herbert gab es nicht. Also ich, für mich in meiner Wahrnehmung war das eh immer so, dass wir in relativ weiten Teilen tatsächlich ein Kommentar zu der Szene selber waren, sind.
Das klang für mich irgendwie auch mal so. Ich musste so zwischendurch auch an, weiß nicht, ob das passt, so dieser Vergleich. Also ich will auch nicht die Bands vergleichen, aber so die Haltung, so was Gonzo von Lebensreform erzählt hat, dass es auch so ein bisschen drum ging, man war so ein bisschen vielleicht das satt, das Geseier und nimmt es auch so ein bisschen auf die Schippe und nimmt sich selber auch nicht so ganz ernst und ist so bisschen Kind seiner Szene auch, ne?
Ja,
und
ja.
Versucht da irgendwie wieder rauszukommen und dagegen zu rebellieren.
Ja, und
also und zu provozieren, weil es ist ja am Ende sind ja dann auch wieder alle irgendwie da auf eine Art konform in ihrer kleinen Subkultur. Und das ist ja dann irgendwann auch langweilig.
So was, zumindest oder ist es in meiner Wahrnehmung, ne? Ich weiß nicht, ob es Tobias oder die anderen immer so sehen, das weiß ich nicht, aber für mich war es häufig so oder ist es halt einfach so. Und viele Sachen, meines Erachtens auch viele Texte funktionieren gar nicht, wenn man nicht halt irgendwie die Szene halt irgendwie kennt. Wenn man sich da nicht drin bewegt. Ich meine, es ist jetzt keine übergeordnete, große politische Botschaft, die da, sondern teilweise wirklich nur zu verstehen für jemanden, der sich darin bewegt. Oder der halt bestimmte Dinge kennt. Und finde ich auch legitim, weil da, vielleicht darüber geordnet mag noch eine Botschaft sein, weil wir sind ja irgendwie Punks oder so, ne, und wollten doch dementsprechend halt verhalten. Wobei na, auch strittig, was Punk ist.
Ja, jetzt ist die Band natürlich irgendwie auch inzwischen, also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das auch, also ich finde, das macht total Sinn, wenn man sozusagen auch aus dieser Szene kommt, einen Kommentar dazu abzugeben. Und ich finde auch, dass ganz viel eigentlich nur verständlich ist, wenn man so den Kontext kennt, ne? Aber ist das nicht inzwischen auch so, dass ihr inzwischen auch ein bisschen größer seid, so? Also jetzt nicht mehr nur vor den 30 Leuten spielt, sondern durchaus schon mal ein paar mehr Leute kommen. Hast du das Gefühl, das schnallen eigentlich immer alle? Oder gibt es auch einen Prozentsatz an Leuten, wo man sagt, naja, die finden vielleicht die Musik gut, aber die schneiden auch die Band eigentlich aus deiner Sicht gar nicht, weil sie gar nicht diesen Kontext kennen oder haben.
Also, dass Leute die Band nicht schneiden, den Eindruck hatte ich schon immer. Von daher ist das jetzt keine neue Erfahrung oder so, auch wenn da mal mehr Leute stehen sollten. Ich habe mich immer gewundert, wenn Leute sagen, das ist eine Band, denen ist alles scheißegal.
Das ist auch nicht. Quatsch. Ja,
aber das ist tatsächlich auch selbst im näheren Umfeld, ne, wo man die Leute persönlich kennt, häufiger gefallen, ne? Ach, ihr seid doch so Leute, denen ist alles scheißegal. Hä? Nee, und zwar nie alles scheißegal, das ist totaler Humbug. Ja. Aber gut, wenn ihr das so wahrnimmt, dann sei es drum, das ist halt so. Das muss man jetzt auch nicht richtig stellen, habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja.
Aber selbst auch einige Zitatgeber auf dieser DVD, ne, die sagen halt, ja, das, da kommt so eine Band, die ist alles scheiße. Nein, hast du die Band dann nie kapiert? Sorry.
Ja, das noch habe ich mir auch, ne, das ist eben, das ist man schon auch diesen, genau, was du gesagt hast, diesen Kontext eigentlich auch braucht und als Kommentar zu so einer, auch zu einer Szene ist so, ne, und das ist eigentlich so, außerhalb dessen gar nicht so richtig funktioniert, eigentlich, so, oder klar, funktioniert es ja irgendwie doch, weil es natürlich irgendwie auch Musik ist und es kann sich jeder und jede anhören, ne? Aber irgendwie dann genau das ist, wo du sagst, naja klar, hör halt so, aber irgendwie schnallst du es auch eigentlich nicht. Also ja. Genau sowas finde ich auch total, also das trifft es ja ganz gut zu sagen, es ist also eine Band, der alles scheißegal ist, keine Ahnung, das erstens gibt es die wahrscheinlich gar nicht. Mhm. So was, sonst finden die sich selbst irgendwie zu wichtig. Aber also für mich war schon irgendwie, auch wenn ich nie ein Riesenfan war oder so, klar, dass es irgendwie eine Band ist, die irgendwie für was steht oder der irgendwie Sachen wichtig sind oder eine Art von Haltung hat oder so, ne? Also immer klar mit Provokation und das ist nicht so mein Ding, ne? Ja. Aber das ist klar, dass es ja irgendwie nicht irgendwie um des Provozieren Willens allein ist oder um irgendwie nur, um nur Sachen einzureißen, so. Und wenn dann, um Sachen einzureißen, um irgendwie nochmal neu aufzubauen oder so. Das ist doch eine Posi-Band.
Für mich irgendwie, ich muss so ein bisschen gerade an so Szene Polizei und so denken, weil also wie gesagt, ich kannte oder kenne Hammerhead irgendwie, also ich habe immer so ein bisschen Berührungsängste gehabt und das liegt sicherlich auch daran, also es liegt, also als erstes lag es an dem T-Shirt und dann ja, es ist schon irgendwie eine Ansage, wenn der Sänger Tobi Scheiße heißt und irgendwie, was für mich mal so mitschwagen, war vielleicht schon genau das, aber die Meinung hatte ich nicht, weil ich kann mir gar keine Meinung bilden über Hammerhead, aber von dem, was ich so aus dem anderen Podcast irgendwie so hab rausschwingen hören oder meine verstanden zu haben und auch jetzt bei dir ist so, dass das natürlich total absurd ist, wenn einem das vorgeworfen wird auf eine Art, dass einem alles scheißegal ist, wenn und ich glaube, was die Leute wahrscheinlich damit meinen, ist nicht, dass euch alles scheißegal ist, aber dass ihr natürlich auf diese Szene-Polizei so scheißt und ja, der ans Bein pinkeln wollt. Und das sind dann halt auch genau die Leute, die kommen und mit solchen Vorwürfen kommen, weil es gibt Leute, die kommen in so eine Szene und die brauchen halt so gewisse Regeln irgendwie. Auch da, das ist wie so ein kleines Ökosystem sozusagen. Und wenn dann jemand kommt, der auch Teil dieser Szene ist und irgendwie aber stört, dann hat man das Gefühl, euch ist ja alles scheißegal. Dabei meint es wahrscheinlich nur, dass euch irgendwie eben dieses Konforme in diesem Hardcore-Ökosystem halt stört. Und da fühlen sich die, die halt versuchen, strengst nach diesen Konformitäten irgendwie zu leben in diesem kleinen Hardcore-Ökosystem, die fühlen sich dann halt mega ins Bein gepisst.
Ja, obwohl ich mir noch gar nicht mal so sicher bin, ob diejenigen, die du jetzt ansprichst, das uns jemals vorgeworfen hätten, weil ich glaube, viele von denen haben das schon verstanden, worum es geht. Vielmehr sind es Leute, die halt irgendwie das eher als Kompliment meinen und verstehen. Ihr seid doch ihr seid euch, also, ne, als wären wir totale Nihilisten, ne,
aber so Eutypen.
Ja, und das ist halt, ne, die das aber gut finden, ne, und sagen, okay, ihr seid halt, oder weiß ich nicht, sowas wie irgendwelche Monster, die keine Ahnung, morgens um 8 Schnaps trinken oder so.
Die Welt brennen sehen wollen.
Ja, so ein Quatsch, ne, und ich glaube schon, dass ich nicht ganz falsch liege, wenn wir sagen, dass wir echt eigentlich ein relativ festes Wertesystem immer hatten, so. Mhm. Und jetzt nicht nur was die Szene anbelangt, sondern weiß ich nicht, so tief im Humanismus verankertes Wertesystem. Ne? Also ich meine, bei uns in der Band gab es zum Beispiel nie weiß ich nicht, viele werden so, weißt du, 5 Typen unterwegs, ne, und irgendwelche zotigen Blödsex-Herrenwitze, sowas gab's nie bei uns. Was gibt's
nicht? Höchstens auf der Bühne.
Höchstens auf der Bühne, ja. Aber nie halt irgendwie unter uns oder sowas, ne, weil wir einfach so gar nicht ticken, ne, und weil wir als einzelne Protagonisten gar nicht so sind, ne.
Was ist denn das? Das ist echt ja interessant, dass ihr das irgendwie trotzdem so versprüht und gerade bei den Leuten, wo man dann meinen könnte, die sollten es eigentlich am besten verstehen, dass die es dann nicht checken. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, nachdem ich das Podcast gehört habe, dass, und ich habe nie Hammerhead gehört, wie gesagt, aber dass ich so das Gefühl hatte, mir erschließt sich diese Band gerade auf einmal nochmal ganz anders. Und nach dem Hören des Podcasts denke ich mir jetzt auch so, jetzt
Jetzt wird Zeit für ein grünes Heimat-T-Shirt, würde ich sagen.
Genau.
Die grüne gibt es nicht mehr, es gibt noch schwarze.
Sag mal, was ist denn so eine, also wie gesagt, alle, die ich jetzt so ein bisschen kenne aus der Band, also ich habe ja auch, also dass meine Außenwahrnehmung deckt sich ja auch so, dass ihr eigentlich relativ harmlose, nette, inzwischen ältere Herren seid.
Harmlos kannst du streichen.
Okay, voll krasse Typen auf jeden Fall, denen alles scheißegal ist.
Genau.
Was habt ihr so, was ist denn so eine, wie, ja, das ist natürlich auch so, ich meine, die Band gibt's über 30 Jahre, das ist ja immer noch so absurd, ne?
Nichts Besseres zu tun,
das ist auch völlig legitim. Vielleicht mal so in der Zeit, wo ihr so wirklich aktiver wart, ich sag mal, lass mal so vor der Auflösung, 2004 war die. Was habt ihr so für, und da habt ihr, glaube ich, alle noch irgendwie in der Gegend gewohnt, mehr oder weniger.
Mhm.
Mhm. Was habt ihr so für Dynamiken in der Band? Also auch wie lief das damals ab? War es irgendwie klar, dass irgendwie kümmert sich eine Person um alles? Gibt es irgendwie sowas wie jemand, der sagt, okay, das ist, die Person ist schon so die Hauptperson, oder ist das, wie läuft sowas ab, Entscheidungen, mit wem machen wir wie, wo, was, musikalisch, Cover, Texte?
Mhm. Also zunächst mal waren wir, glaube ich, immer mit ausgenommen die Texte, die Tobias oder sich alle alleine verfasst hat, waren wir relativ basis demokratisch, wenn es halt irgendwie darum geht, eine Bandentscheidung zu fällen, weil Entscheidungen haben wir eh nicht viele gefällt, sondern einfach nur gemacht und wussten dann, manche Sachen machen wir nicht. Und da waren wir uns natürlich mal relativ einig. So das Organisatorische hat bis zu seinem Ausstieg eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt Norbert relativ komplett übernommen. Ne? Also angefangen bei...
Also auch damals schon?
Ja, schon relativ früh irgendwie. Mhm. Ich könnte jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann das halt irgendwie so war, dass er sich um die Konzerte gekümmert hat, also, und abstimmen mit irgendwelchen Veranstaltern oder sowas. Mhm. Das hat er tatsächlich in erster Linie eher gemacht, so. Die Musik haben wir klar zusammen gemacht, so, aber in weiten Teilen haben, so, zumindest so die Basisideen der Daniel und ich gemacht, eigentlich immer, so. Und natürlich mit Oliver zusammen, weil ohne Schlagzeug geht's halt nicht. Und der hat auch relativ viele Ideen eingebracht, was man halt so machen kann. Aber ich glaube, so diese musikalische Ausrichtung, wie das halt klingt, das kam in erster Instanz von Daniel und von mir. Weil sich das einfach so ergeben hat. Und vielleicht dann irgendwie, wir funktionieren so ganz gut miteinander, Daniel und ich. Wir wissen halt irgendwie, okay, der eine kommt mit einem Riff oder mit einer Idee an, wissen halt irgendwie, okay, so kann das halt irgendwie weitergehen oder sowas, da kann ein Song draus werden. Und das war relativ häufig so, fast über die ganze Zeit eigentlich immer. Aber prinzipiell...
Es gab nicht so größere Entscheidungen, wo ihr irgendwie gehadert habt miteinander oder sowas, aber gab es so Sachen... die irgendwie, also ich meine, es gibt tausend Sachen, die man irgendwie entscheidet, fahre ich zu dem Konzert, mache ich die Tour, keine Ahnung, also gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, irgendwie, das war schon, oder auch eine Entscheidung natürlich, eine Band aufzulösen, auch nach irgendwie 15 Jahren. Was ist das, sowas?
Tatsächlich sind wir, glaube ich, auch so lange zusammengeblieben oder sind wir so lange zusammen. Also ich meine, Norbert ist ja auch erst vor 2 Jahren irgendwie ausgestiegen, als David dann kam. Sind wir, glaube ich, so untereinander immer relativ konfliktscheu gewesen.
Und, das kann aber auch nerven übrigens.
Ja, na klar, aber wir haben...
Was seid ihr gewesen? Das habe ich nicht verstanden.
Untereinander relativ konfliktscheu. Ich glaube, wir waren immer sehr konsensorientiert. Ja. Ich kann mich jetzt auch wirklich an keine Situation erinnern, wo wir uns über irgendeine Band relevante Entscheidungen irgendwie zerstritten hätten. Mhm. Also es war immer klar, dass wir nicht irgendwie, weiß nicht, wir saßen irgendwann mal bei Lost and Found im Büro, weil der irgendeine Platte machen wollte. Mhm. Und waren uns dann alle einig, dass es Depp ist und dass wir keinen Bock drauf haben. Mhm. Und auch unabhängig voneinander, ne? Ich glaube, da waren wir relativ auf einer Linie, was das halt irgendwie anbelangt. Ne? Und Shows haben wir eigentlich immer gespielt. Ne, und waren auch uns immer einig, wenn wir eine Show dann später, dann auch nach der Reunion, wenn wir gesagt haben, okay, da haben wir jetzt keine Lust zu. Ne. Das war, glaube ich, war nie ein großartiger Streitpunkt.
Okay.
Das ist ja der Hammer. Mhm. Weil ich meine, Bands, das weiß man ja, das gibt so viel Konfliktpotenzial. Das klingt ja, irgendwie. Genau. Ne? Also
ja, und von ja unterschiedliche Vorstellungen in jeglicher Hinsicht, wie oft spiele ich, wie viel
Erwartungshaltung auf allen Levels, ob es jetzt irgendwie darum geht, wer schreibt jetzt was, schreibt schon wieder der, ich will auch mal schreiben.
Auch das gibt's, klar.
Da geht's ja schon los irgendwie. Immer machen wir nur das Zeug von Ron irgendwie und mein Zeug nicht oder was. Also ich meine, und dann halt einfach auch Erwartungen an die Band, ne? Das ist natürlich schon cool, wenn man sich da mal einig ist. Dann
also tatsächlich gab es das meines Erachtens nicht. Ich weiß, dass halt, Norbert auf der Tour irgendwie echt ziemlich angenervt von uns allen war. Das weiß ich so. hat aber auch, weiß ich nicht, ich glaube Liebeskummer oder irgend sowas. Mhm. War halt irgendwie scheiße drauf. Und hatte das war so eine Situation, wo er, glaube ich, einfach scheiße drauf und alles scheiße fand. So, ne? Aber das hat nicht so weit geführt, dass wir das irgendwie dann in irgendeiner Art, und dass es ein Konflikt gemündet wäre oder dass wir das hätten großartig austragen müssen. Also irgendwie rumgeätzt manchmal, aber gut, ist halt so.
Ist halt und, so. Ja, ist halt so. Ne? Also, sag mal, dieses Reunion Ding, ne? Also ich war ja eigentlich ganz schön kurz nur aufgelöst, ne? 4 Jahre oder so?
4,
ja. Nicht so lange.
Warum, wenn ich fragen darf, so als totaler Rookie?
Ich glaube, wir hatten alle einfach keinen Bock mehr. Waren gelangweilt. So. Und also ich war da auch nicht traurig, glaube ich. Also die letzte Show, die war dann schon irgendwie, na klar, irgendwie haben die letzte Show in Bla in Bonn gespielt. Also die letzte Show der Dishonorable Before Death Tour. und das war schon ein bisschen traurig so, ne, die Situation und solche, aber das war auch dann okay, dass wir das noch nicht weitermachen. Ich glaube, wir waren alle gelangweilt und Langeweile ist also für mich immer so ein Thema gewesen, wenn ich irgendwas langweile, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Und war ja auch lange, ne? Also
ja, und
15 Jahre die Band.
Ja, und dann war das auch irgendwann mal durch.
Ja, wer hat es als erstes angesprochen? Hm? Wer hat es als erstes angesprochen?
Nur nicht eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Und wer hat als erstes gesagt, lass uns doch wieder spielen?
Ich glaube, das war eine Anfrage einfach. Ich glaube, es war tatsächlich eine Konzertanfrage.
Wo jemand es voll verpennt hat.
Irgendwie, ja, zumindest in meiner Welt war das so. In meiner Welt war das so, dass jemand aus Hamburg sich anfragt, ob wir Bock hätten zu spielen. Und dann haben wir irgendwie uns kurz geschlossen.
Die gibt's doch gar nicht, die Band, habe ich dann gesagt. Also, warum eigentlich nicht?
Und dann haben wir uns ausgetauscht und hatten alle Bock drauf. Und dann haben wir das gemacht. Und es war irgendwie, hat echt Spaß gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay. Ich meine, der Film, der dann irgendwie, wir waren ja mit dem Film auch ein bisschen unterwegs.
Das stimmt.
Und hatten das also nie so ganz aus den Augen oder verloren, vielleicht auch gar nicht da gelegt oder so. Mhm. Wir hatten uns ja von der Musik einfach emanzipiert und so ohne Musik durch die Gegend getourt mit dem Film. Das war sehr komod. War ganz schön.
So, aber sag mal so irgendwie. Es gab nicht irgendwie so dieses, ich meine, Reunion ist immer so ein bisschen, da gibt's ja auch die Puristen, die sagen, das ist auch nicht mehr echt, aber sowas seid ihr nicht konfrontiert gewesen wahrscheinlich, oder?
Mhm. Nee, dass ich auch gewundert mitbekommen hätte.
Ja.
Ja, ihr klingt ja auch so, als wenn ihr einfach immer das gemacht habt, worauf ihr Bock hattet, wenn ihr halt Bock hattet, und dann ist es ja auch scheißegal, ob was andere Leute denken, was Reunion jetzt bedeutet oder nicht. Ne?
Ja, genau. Also das hätte uns nicht interessiert. jetzt irgendwie
scheiß auf das Image.
Ja, das spielt ja eigentlich keine großartige Rolle. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, ehrlich gesagt, ja, ob das jemand blöd finden könnte.
Mhm. Wo wart ihr dann alle da? Wart ihr dann irgendwie verstreuter oder wart ihr alle schon noch am mehr oder weniger selben?
Ja, ich glaube, also Oliver war, glaube ich, schon in Berlin.
Mhm. Meine ich mir auch zu erinnern. Ja. Wir sind in Potsdam, da hatte ich mit meiner alten Band Münster mitgespielt, im Archiv.
Ja.
Und das war eure letzten Tour.
Ja. Ich glaube, da hat Oliver.
Ja, aber ich glaube, der war ziemlich sicher, dass er schon in Berlin war.
Ja. Genau, aber wir haben entweder in Bonn oder Wuppertal, Düsseldorf, so Köln gewohnt. Genau. Also noch im Rheinland, mehr oder weniger.
Mhm.
Um mal so ein bisschen in der Chronologie zu bleiben, dann fängt es irgendwann schon mit Serpent Eater an, ne?
Mhm. Ja.
So in der Pause drin, so ungefähr, ne? Oder gab es das schon zu Hammerhead?
Nee, das war dann irgendwie.
Aber wenn ich das richtig, ich habe irgendein so ein Interview irgendwo gefunden, das ist schon so, dass du die Band auch mitgegründet hast, ne?
Genau. Also Daniel und ich hatten Bock, eine Go-Thrower-Coverband zu machen.
Mhm.
Wir hatten Bock, also jetzt keine Coverband im Sinne von einer Coverband, sondern wir wollten eine Band machen, die halt irgendwie wie Go-Thrower klingt.
Mhm.
Und
ihr hättet beide sonst auch in der Zeit nichts.
Ja, ich hatte ja zwischendurch immer irgendwie so Sachen mal, ich weiß gar nicht, ob ich parallel irgendwie, ich hatte so eine High-Energy Rock'n'Roll-Band mal zwischendurch. Mhm. War dann, fand ich aber auch irgendwann langweilig. Daniel hatte nix zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Genau. Aber weil wir beide halt irgendwie auch ja Metal mögen, mochten und Bock hatten, was zu machen, dann haben wir mit Dirk von Tumult, vielleicht sagt das irgendwie mit ihm, damals anfänglich spielte jemand Schlagzeug von Noise Slaughter.
Das sagt mir nichts.
Das ist eine Grindcore-Band gewesen. Aus meiner Ecke, Shaggy. Und ich glaube, als erstes hat gesungen der Sascha, der auch bei Tumult gespielt hatte. Auch aus dem Rheinland. Und das war aber relativ viele Besetzungswechsel, bis auf Dirk, Daniel und mich. Mhm. Und hatten dann auch irgendwann keine Lust mehr, nur diesen Bothrow Death Metal zu machen. Was ein bisschen langweilig war.
Das heißt, damit gab es auch schon Shows und so?
Ja, so ein paar Shows gab es damit, ja.
Aber war das dann auch in so einem bekannten Hardcore-DIY-Umfeld oder weil es musikalisch was anderes war, dann doch eher in so eine andere
Nische rein? Das war schon nur so. DIY-Umfeld, okay. Genau. Da hießen wir aber noch Hasselhoff, glaube ich.
Okay.
Hasselhoff, okay.
Genau, Hasselhoff, warum auch immer. Genau, und dann kam ein neuer Schlagzeuger, Chris, und Gunnar, der Sänger. Und dann war es ein Zirkdieter. Mhm. Und dann sind auch die Einflüsse irgendwie breiter geworden.
Gunnar, das Grill.
Genau. Gunnar, das Grill, ja.
Genau.
Ja.
Necro Boy.
Genau.
Super Typ.
Sehr. Und du bist ja aus der Band dann irgendwann auch relativ schnell wieder raus, kann das sein? Und die gibt's noch oder wieder oder gab es länger danach noch?
Jetzt mittlerweile aufgelöst.
Okay.
Zunächst mal ist Daniel raus.
Okay.
Der ist als erster raus. Und ich war dann noch eine Weile dabei. Dann hatte ich aber parallel auch schon Morast zum Ende hin. Und dann war mir das irgendwie A zu viel, B hat mir das musikalisch auch nicht mehr so gefallen. Es gab auch weiterhin dann Besetzungswechsel. Also der Schlagzeug, mit dem wir das Album eingespielt hatten. Chris ist zurück nach England gegangen. Wir hatten also einen neuen Schlagzeuger. Und irgendwie passte das für mich nicht mehr.
Mhm.
So, also sowohl musikalisch als auch vom Bandgefüge. Und dann stieg Daniel auch noch aus und dann hatte ich dann wieder kürzlich lang auch keine Lust mehr.
Hast du die Band mal danach noch gesehen, ohne dich?
Ich habe die noch mal gesehen, ja.
Wie war das?
Das war okay. Mir gefiel halt irgendwie, also wir haben noch ein paar Sachen gespielt, die wir gemeinsam gemacht hatten.
Mhm.
Und ein paar Sachen, die neu waren, das gefiel mir einfach nicht mehr so gut. Ich meine, okay. Fand das schon okay gemacht noch, natürlich. Mhm. aber war halt einfach nicht mehr so. Es war kein Wehmut gehabt, dass ich ihn umgekehrt habe.
Aber ich würde gleich schon mal, also gar nicht viel mehr über Serpent Eater von mir aus reden wollen, wenn du nicht sagst, Juri, das ist die Band, die mich am allermeisten interessiert. Nicht nee, so, sagst
nicht
du?
Nicht so.
Nee, es ist, ich bin ja echt diesmal vergleichsweise schlecht vorbereitet, muss ich ja zugeben, deswegen ich grätsch da hier immer.
Ja, wo ich live fand, ist gut, also die beiden Male, also wie gesagt, ich bin in Köln gespielt und dann war ich irgendwann in diesem komischen Laden in Moabit irgendwann nochmal. Irgendwann, wo ich dann irgendwie auch noch so eine Arbeitskollegin mitgeschleppt habe, die, glaube ich, noch nie in ihrem Leben so eine Art von Musik gehört hat. Das war ganz interessant, in diesem komischen Slaughterhouse. Da habt ihr nämlich mit irgendein Geburtstagskonzert von irgendwem.
Ja,
ganz weirdes Ding.
Wie ist der noch? Von Pink Flamingos, kann das sein?
Das kann sein, genau. Und Nuclear Cult haben, glaube ich, noch gespielt.
Ja, ja.
Auch schon ewig her, natürlich.
Das war eine Horrorfahrt, erinnere ich. Ich glaube, wir haben irgendwie 12 Stunden gebraucht oder sowas von aus dem Rheinland.
Ey, wir sind auch wieder sehr spät gekommen, das stimmt.
Das ist Horror.
Lass uns lieber nochmal zu Morast kommen. Also tatsächlich, das ist, also ich in meiner Wahrnehmung, ich habe die spät kennengelernt, die Band. Aber wenn du sagst, das war zu der Zeit schon, dann sind das ja auch schon wieder locker über 10 Jahre.
Nee, so lange ist das noch nicht. Okay. Ich glaube, seit 6 Jahren vielleicht.
Okay. Ja. Okay, ja. Also ich finde die Band super. Ich habe die gerade nochmal gehört. Also ich bin natürlich irgendwie auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich Leute in der Band mag, dann fällt mir das natürlich auch leichter. Und ich kenne auch ja Asche schon seit 300 Jahren gefühlt und freue mich irgendwie, wenn wie gesagt, Leute, die ich mag, und das bist du und Asche, wenn die Musik machen, die ich irgendwie auch noch ganz gut finde. Was mich allerdings bei der Band so ein bisschen irritiert, ist irgendwie, dass ihr seid ja beides so Leute, die seit Jahrzehnten in dieser ganzen DIY-Hardcore-Szene irgendwie drin hängen. Ich meine, Asche ja auch irgendwie so, bei dir jetzt in den 80ern angefangen, Asche dann irgendwie auch mit Hybris und Naudinei ewig mindestens knietief in diesem ganzen Ding drin. Und ich habe das Gefühl, Morast bewegt sich irgendwo ganz woanders und ist gar nicht so, da gibt es gar nicht so wenig viel Überschneidung. Ist das, stimmt das oder ist das?
Ja, das stimmt total.
Aber woran liegt das? Also weil einfach, weil es geht dann irgendwie dann doch irgendwie nur um Musik? Oder?
Also Morast ist tatsächlich schon so gesehen, bewegt sich halt viel mehr in so Metal-Umfeldern.
Ja, ne? Ich meine, die sind ja alles keine Metal-Typen in dem Sinne.
Nee, null. So.
Also die anderen weiß ich nicht aus der Band, die kenne ich nicht.
Also Asche und ich natürlich nicht. Ne? Also mein Asche ist vielleicht noch eher noch Metal als ich. Also ich kann jetzt zwei Judas Priest-Alben nennen. Also die mir so einfällt. Also ich habe überhaupt keine Metal-Sozialisation. Also uneingängige Tatsache, dass ich so extrem Metal schon gerne höre und auch schon länger höre. Aber die von Anfang an hat die Band eigentlich immer eher, also nicht immer eher, sondern hat eigentlich tatsächlich nur in Metal-Umfeldern stattgefunden. Also
aber wie kommt das? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie in AZs zu spielen, wo ich schon 100-mal gewesen bin, was ja auch legitim wäre? Oder ist es einfach, wie gesagt, weil es eine andere Musik ist, wo man sagt, irgendwie das, da ist dann diese DIY-Szene doch ganz schön eingefahren und ich brauche genau die Musik, die es eben hat oft.
Na, das glaube ich noch nicht mal, weil die, so okay, wir haben schon auch mal in so AZ-Umfeldern gespielt, ne, weil es gibt ja auch durchaus so eine AZ-Black-Metal-Szene.
Ne? Also, das stimmt, Slime und sowas, ne, auch.
Ja, genau, und ja, ich meine, Ultra kommt ja eigentlich auch daher, ne, ich meine, die sind ja mittlerweile, funktionieren ja natürlich auch eher in solchen Metal-Umfeldern, aber die hatten vielleicht noch anfänglich noch ein stärkeres Standbein da, oder Unruh und Sun Worship und solche Sachen, die ja noch stärker da drin sind. Aber bei uns war das halt tatsächlich in dieser Fall. Wir machen aber auch keinen typischen Black Metal, vielleicht liegt es sogar nah dran.
Ja, stimmt.
Und dann hatten wir natürlich der ursprüngliche Sänger ist schon relativ stark auch verletzt in so einer Black Metal Szene. Franco, der ursprüngliche Sänger, deswegen haben wir auch ganz früh schon auf so Festivals gespielt, irgendwie, weil er auch alleine durch die persönlichen Kontakte, die er eher hat, als wir zum Beispiel. Und dann ging das aber relativ schnell. Das ist halt auch so, dass sich als eine eher im Metal wahrgenommene Band sich entwickelt hatte. Obwohl auch diejenigen, die halt die Band kennen, wissen, dass der zumindest Teile der Band halt irgendwie gar nicht aus dem Umfeld kommen.
Das war ganz interessant, weil irgendwie das erinnert mich so ein bisschen an eine Band, in der ich mal gespielt habe. Da lief das irgendwie sehr ähnlich, dass uns ein Typ, der Typ aus dem Schokoladen, der fand es uns so super und hat uns dann halt ständig gebucht. Und das wäre, obwohl ich echt keinen Blassen habe, ne, wäre das jetzt auch so eine Vermutung von mir gewesen, dass es auch oft echt so über Connections kommt und dann rutscht man halt irgendwie in so ein anderes Genre rein. Und klar, es gibt ja immer so Fetzen, die halt was haben von, ich meine, wie oft auf so Flyern dann steht bei kleinen Konzerten, klingt wie, oder einfach irgendwelche Bandnamen noch drunter hauen, damit die Leute was damit assoziieren können. Und so geht das, glaube ich, manchmal ganz schnell, dass man da irgendwie in ein anderes Genre reinrutscht. Und dann ist es auch voll Latte.
Aber wo sind da vorhin
Bandmitglieder teils dann vorher ganz andere Mucken gemacht haben.
Was mich aber auch viel mehr interessiert ist, wo sind da aus deiner Sicht so die Unterschiede? Also wo du jetzt irgendwie mit Hammerhead immer noch in so einem Punk-Hardcore-Ding bist und Morast irgendwie ganz woanders. Ist das eigentlich vergleichbar oder sind das wirklich komplett unterschiedliche Geschichten?
Also in meiner Meinung ist dieses Metal-Ding relativ divers. Ne? Also du hast halt irgendwie so quasi professionelle Geschichten, die tatsächlich sehr viel professioneller ablaufen auch. Ne? Also was halt irgendwie so den organisatorische anbelangt, kriegst teilweise auch mehr Geld irgendwie. Ne? Das jetzt irgendwie keine Rolle spielt, aber teilweise halt so ist, einfach weil die Ticketpreise auch höher sind oder so. Und die das Logistische, das Organisatorische halt irgendwie ein bisschen professioneller ist.
Ist das gut?
Wenn es nur ums Auftreten und um als Bands spielen geht, dann kann das schon mal ganz gut sein. Mhm. Ja. Und wobei ich sagen muss, dass ich den Eindruck habe, dass es mittlerweile auch in den Umfällen, in denen Hammerhead irgendwie spielt, tatsächlich schon eher in die Richtung teilweise geht halt. Und das ist halt irgendwie, das liegt einfach vielleicht auch in der Entwicklung halt auch, egal welcher Szene, das ist halt.
Ja,
das professionalisiert. Dann wiederum gibt es aber auch natürlich eine total große Underground-Szene, die halt irgendwie noch so einen ganz starken DIY-Charakter hat und dann mag ich halt genauso halt. Und bin auch gerne in diesen Umfeldern, obwohl die jetzt nicht einen dezidierten Hardcore- oder Punk-Hintergrund haben, sondern eher aus dem Black Metal kommen, aber da sehe ich schon irgendwelche Parallelen, in Teilen zumindest. Mhm.
Ist Black Metal eigentlich so ein Minenfeld, wie ich mir das vorstelle, dass du irgendwie immer so Schiss haben musst, dass irgendwer dubiose Connections hat?
Schon. Gerade wenn es halt irgendwie so Metal-Metal-Shows sind, die ja in der Regel halt irgendwie so aussehen, dass es halt meist ein relativ großes Billing ist, dass es entweder so Mini-Festivals oder
Hunderte von Bands, wo man keinen Bandnamen lesen kann.
Genau, und dann ist es schon nach wie vor wichtig, dass ich darauf achte, dass ich nicht irgendwie mitten auf einmal mich dann wiederfinde mit einer Band, die aber das wird immer seltener, weil ich glaube, dass halt das Bewusstsein auch in dieser Black Metal-Szene tatsächlich relativ stark sich ausprägt, irgendwie so alert zu sein. Nicht irgendwie eine völlig daneben eine Band halt irgendwie zu haben, wobei man dann auch andererseits wieder sehen muss, dass die natürlich einen anderen Hintergrund haben und nicht so sensibel, jetzt mal ganz wertfrei gesagt, so sensibel sind, wie man das in der DIY-Hardcore-Szene ist. Mhm. Wobei ich andererseits sagen muss, ich habe die letzten Auseinandersetzungen auf Konzerten, also so Schlägereien auf dem Black-Metal-Konzert gesehen, wo irgendwelche Nazis halt irgendwie entfernt werden. Das habe ich auf Hardcore-Konzerten lange nicht gesehen, obwohl es das tatsächlich gibt, dass da Leute auftauchen, die da nichts zu suchen haben. Ich weiß nicht, kann ich mich da eine Situation erinnern, im Sonic haben irgendeine Hardcore-Band gespielt.
So was Größeres dann eher so, oder?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie auch aus erst New York
Hardcore-Band. Ja, ja.
Hat irgendwie Ich habe die Show selber nicht gesehen. Ich habe dann im Nachhinein erzählt bekommen, dass irgendwer gesagt hat, dass da auf einmal eine Posse aufgeschlagen wäre, wo die reingelassen wurde, wo halt irgendwie die Leute halt irgendwie 1488 tätowiert hatten, die Leute am Eingang das halt nicht geschnallt haben.
Naja.
Und sowas würde dir auf einem korrekten Black Metal Konzert so nicht passieren.
Mhm. Okay, das heißt, dass aber jetzt so irgendwie auch diese Jahre, die es Morast schon gibt, da ist jetzt im Nachhinein nicht, man weiß ja auch vorher teilweise nicht, ne? Also sagst du irgendwie, was weiß ich, wenn ich dann auf 20 Bands spielen, also, aber das ist im Nachhinein nicht irgendwas gewesen, wo du sagst, boah, eigentlich wäre geiler, wenn wir es nicht gemacht hätten oder wie auch immer. Und es gab doch, auch noch nicht irgendwie.
Doch, gibt's.
Also wollen dann so irgendwie Leute, weil da irgendwie Bands spielen, die dann mit anderen Bands wieder spielen, die irgendwie scheiße sind, oder?
Insbesondere wenn du halt irgendwie mit Bands spielst, die nicht aus Deutschland sind, weil, ne, weiß ich, wenn dann eine polnische Band dabei ist oder eine Band aus, weiß ich nicht, Finnland, schieß mich tot, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungleich höher, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist, weil die Szenen sich ja noch völlig anders entwickelt haben. So, ne? Und das ganz
ist das nicht mega anstrengend?
Ja, aber so ab und da, also man.
Also das heißt, du checkst schon vorher alle Bands einmal ab, bevor du irgendwas, wenn du weißt, wer spielt und so, oder?
Ja, also ich es gab schon Konzerte, die, wo ich gesagt habe, ne, das machen wir jetzt nicht.
Mhm. So. Yuki, was ist denn mit dir und Black Metal eigentlich?
Ich und Black Metal.
Mhm. Nicht so? Noch nicht?
Ich weiß auch mal gar nicht, es wird ja immer gefragt, irgendwie, was ist es denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich höre ja alles Mögliche, deswegen. Aber die Band jetzt zum Beispiel sagt mir nichts, also wenn du sagst, die ist jetzt schon relativ bekannt.
Ja, es ist es gibt so ein paar große, größere deutsche Black Metal Bands. Mhm. Und Angel ist eine davon. Die norddeutsche, das Kiel, glaube ich, hauptsächlich.
Ihr seid auch ganz gut verteilt mit Morast, ne? Also schon auch.
Ja. Also,
ihr probt sehr unregelmäßig wahrscheinlich, oder?
Im Moment relativ unregelmäßig, ne?
Ja.
Also auch durch die Corona-Geschichten.
Ja.
Also ich versuche das immer zu verbinden, ne, mit Probe und
die Morast. Auch immer noch da in Neuwied, Bonn wahrscheinlich stattfindet, da?
In Hemmet.
Ja.
In Köln.
In Köln, okay.
Genau. Proberaum in Köln. Zurzeit und mit Morast in Wuppertal, aber es ist ja machbar. Ne?
Versuch ich Wuppertal.
Im schönen Wuppertal. Da im U-Club, wo der U-Club ist.
Den gibt's noch?
Super. Ja.
Ist gut.
Nie gehört.
U-Club. Da habe ich Intricate mal gesehen.
Ja.
Ganz in späteren Jahren eigentlich schon. Kurz vor den End-90er oder Nuller vielleicht schon. End-90er wahrscheinlich.
Das kann sogar der Abend gewesen sein, wo der Oliver durch die Decke gekracht ist. Und sich, den Arm aufgeschlitzt hat.
Wow.
Eisenträger. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der Abend war, aber es kann mal sein.
Okay. Ich würde mal gerne Bands haben wir, glaube ich, lange gesprochen.
Ja, ich fände auch interessant. Ich finde, das sind so zwei Linien. Ne? Jetzt haben wir halt so die Band so abgefrühstückt, aber du hast dich ja parallel auch entwickelt.
Genau.
Und da sind ja auch Dinge passiert in deinem Leben.
Ja, für ein Jurastudium ist das anscheinend vor allem passiert. Drei Semester lang.
Ich meine, entwicklungstechnisch dann schon wieder, wir waren ja irgendwie bei 17 Jahren stehen geblieben, Schule gewechselt, irgendwie Ganztagsschule.
Abi haben wir gemacht, dann. Offensichtlich.
Die ging gut durch? Oder ja, so okay. Mit Ach und Krach?
Nee, das war schon okay. Wie gesagt, ist ja diese...
Ein paar neue Medizinbälle. Ein paar neue Medizinbälle besorgt dann.
Genau.
Was dann ist denn dann mit... was ist mit so Zivildienst und sowas?
Genau.
Bunt warst du nicht?
Nein, bunt war ich nicht, obwohl ich mit 17 schon einen Musterungsbescheid bekommen habe, weil ich als Kind die Infopost abonniert hatte, mutmaßlich heute immer noch. Infopost ist so dieses Jugendmagazin der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob ich das kennt, wahrscheinlich nicht.
Nee, das sagt mir gar nichts.
Nee. Die Bundeswehr hat nach wie vor, glaube ich, es gibt glaube ich immer noch ein Jugendmagazin, das nennt sich Infopost und das Centerfold, den es zumindest damals immer gab, war, weiß ich nicht, Panzerhaubitze, irgendwas.
Das heißt, das war schon, das hatte ich als Kind tatsächlich interessiert, oder was?
Ich hatte einen totalen Militärcrush, das ist echt peinlich, ja.
Okay, nö, ist nicht peinlich.
Aber dann kam eben Punk und dann dachte ich, nee, Bund, scheiße.
Ja.
Hat auch auf meiner Jacke Your Motherland is calling, you may not answer stehen. Echt geiler Pathos. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann Zivildienstleister in der Tat, ja.
In?
In Neuwied im Stadtkrankenhaus.
Okay.
Okay, was hast du da machen müssen, dürfen?
Das war tatsächlich keine Pflege an der Stelle, sondern Hol- und Bringedienst. Das heißt, wir haben, Laborkram eingesammelt und auf den Stationen.
Und, lockerer Job.
Relativ lockerer Job, aber wir waren die, also ich und der damalige Zivildienstkollege, wir waren die Ersten, die halt diesen Job gemacht haben. Und daher wussten die nicht, wie lange man für irgendwas braucht. Deswegen haben wir relativ viel Freizeit gehabt.
Also aber in der Zeit, das ist, war glaube ich noch relativ lange Zivildienst, ne?
2 Jahre,
ja. Das ist schon krass, ja.
2 Jahre?
Ja, genau. Das ist ja irgendwann immer weniger Monate. Geworden.
Ja. Und das war die Zeit, wo du in dieser WG in deinem alten Wohnhaus gezogen bist auch? Oder kam das dann noch später?
Das war später.
Okay.
Da habe ich zumindest anfänglich noch zu Hause gewohnt. Und dann später, im späteren Verlauf des Zivildienstes, habe ich, glaube ich, dann schon mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt. Ja, ich glaube, so muss das irgendwie gewesen sein, ja.
Mhm. Okay, 2 Jahre Zivildienst und was war dir schon eigentlich klar, was du danach machst?
Ja. Jura studieren. Ich wollte tatsächlich mit Nachdruck Jura studieren.
Aber warum denn?
Weil ich natürlich hochpolitischer Anwalt der Entrechteten werden wollte.
Bist du aber nicht.
Nee, bin ich nicht.
Woran ist es gescheitert?
Ja, woran ist es gescheitert?
Ich fand es sterbensöde. Ich fand es sterbensöde.
In Bonn oder wo hast du studiert?
Genau, in Bonn. Ich glaube, anfänglich, was ist Vertragsrecht, was man macht? Vertragsrecht, Verwaltungsrecht oder sowas? Ich meine,
das ist schon echt fies, ey.
Und ich glaube, dass es nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass sie schon Leute aussieben wollen, einfach. Auch schon so in den ersten Semestern. Dann tatsächlich die Kommilitonen, und ich meine, das waren echt Arschlöcher, ne? Also ich meine, das waren
Zeit der Wachsjacken auch und so, ne? Und genau, Einstecktücher und
Barberjacken, dieser ganze Scheiß. Und die Leute hatte ich schon auf der Schule zu Genüge und da nochmal in Potenz. Und das fand ich irgendwie echt abtörend irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass ich das gepackt hätte, weil es ist schon echt viel Arbeit, ne?
Also diese Aber dann hast du schon lange durchgehalten, 1,5 Jahre, 3 Semester, ne?
Ja, aber ich bin ja dann irgendwann nicht mehr so wirklich regelmäßig dahin gegangen. Ja.
Und gab es dann direkt einen, also wie war so die Übergangsphase, ehe du dann das studiert hast, was du. Du hast noch zwischendurch was anderes studiert irgendwie, ne? Du warst noch für was anderes eingeschrieben?
Ja, ich hatte, ich bin in Düsseldorf dann, also ich bin von Bonn nach Düsseldorf gewechselt, habe da aber schon Soziologie und Medienwissenschaften studiert.
Das ist da an der Uni oder an der?
Ja, an der Uni.
Bist du nach Düsseldorf gezogen?
Mhm.
Das muss man auch wollen, ne?
Wieso? In der Tat, das muss man wollen.
Mit Düsseldorf klingt total attraktiv für mich, so eine Modestadt.
Echt?
Oh, die toten Hosen, das ist so Punk.
Düsseldorf fand ich tatsächlich auch nicht so toll, obwohl ich ja Freunde hatte.
Aber wie weit ist das denn von Bonn? Ich kenne das nicht.
60 Kilometer.
Ja, gut.
60. Okay. So ist unter 100, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau.
Okay. Ja, auf jeden Fall unter 100, aber es ist schon ein Stückchen dann noch.
Ja,
da liegt ja erstmal noch Köln dazwischen und.
Genau.
Ja.
Und, ich hatte ja Kumpels da. Ich meine, Intricate-Leute wohnten ja dann auch in Düsseldorf. Und fand aber trotzdem Düsseldorf irgendwie blöd. War mir irgendwie doof. Ich weiß auch nicht.
Ja, aber jetzt mal nochmal zum Inhalt des Studiums. Soziologie ist ja schon, also erstens brotlose Kunst. Zweitens komplett das Gegenteil von Jura. Es ist schon so ein Interessenstudium einfach gewesen. Oder ja, auch mit einem Plan, damit will ich irgendwann das und das machen.
Nein, natürlich nicht. Also okay. Mich wundert, dass du nicht sagst, dass Soziologie so, so das akademische Bassspielen ist oder sowas.
Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, also mir musst du nichts sagen. Also das ist auch ein reines Interessestudium und das macht keinen Sinn eigentlich.
Ja.
Aber, Soziologie, das Fach, wo man dann auch so Feldstudien macht, oder ist das
nochmal
was?
Nee, also
da macht man gar nichts.
Ethnologie ist es, ne?
Ja, ja.
Okay.
Also du hast natürlich immer ein Part so an Empirie, auf jeden Fall. Also
ja, Statistik und so einen Scheiß musst du auch machen.
Statistik schneiden und mittlerweile sind die auch, glaube ich, etwas das, was man unter praxisnah versteht, würde ich fast raten. Kommt auch natürlich auch auf den Lehrstuhl an. Aber ich hatte bin dann aus Düsseldorf wieder zurück nach Bonn an die Uni gegangen, um da Soziologie zu machen. Das ist tatsächlich ein klassisches theoretisches Soziologiestudium mit den Klassikern wie Weber und hast du nicht gesehen.
Ja, ja. Und dann steht man da mit seinem was Abschluss, Magister.
Ja. Ja.
Und dann?
Ich habe während des Studiums habe ich zunächst mal echt ganz lange in der Psychiatrie gearbeitet, als Pfleger. Also Pflegehilfe, sagt man ja.
Wo?
In der Nervenklinik in Andernach, das ist in der Nähe von Neuwied auch. So eine geschlossene Aufnahmestation. Da hatte ich aber irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil das ist echt eigentlich kein schöner Job, das zu machen. So Psychiatrie ist nicht so richtig geil. Insbesondere halt, wenn das halt so eine wie das in der Klinik war und dann dazu noch in der Aufnahmestation, dann ist es halt sehr restriktiv, würde ich sagen. Und hab dann irgendwann im Laufe des Studiums irgendwie einen Aushang in der Soziologie gesehen. Da wurden so Medienanalysten gesucht.
Was ist das überhaupt genau?
Da ging es tatsächlich darum, nannte sich in der Firma, die sich in der Tat eher als Institut verstanden haben damals, aber eigentlich die Firma war, die Medieninhalt, also Zeitungen zu lesen, jetzt mal ganz banal runtergebrochen und dann, dass die Medieninhalte, also die Zeitungsinhalte in so eine Art, also ein System einzugeben. Ne? Also du hast halt für ne, Thema XY das angesprochen. Mhm. Code XY, weiß ich nicht, Protagonist, Akteur XY ist genannt, ne? Hast du irgendwie so eine Art Fragebogen, den du ausgefüllt hast, also dann natürlich nicht mit Menschen, die man befragt, sondern eben Medieninhalte, um da Medien, Images, Themen, Landschaften und sowas nachzeichnen zu können, statistisch. Und da bin ich dann, habe ich dann angefangen zu arbeiten, zu jobben, als Studentenjob. So. Und,
wer verwertet sowas? Diese?
Das ist, im Prinzip ist es Auftragsforschung. Also es wird in der Regel von Institutionen, in erster Instanz natürlich von Unternehmen bezahlt, ne, die halt irgendwie Reputationsforschung betreiben wollen, Positionierung von Vorständen strategisch planen wollen. Die bedienen sich solcher Analysen. Solche Daten. Und das habe ich dann während des Studiums gemacht. Ich habe mich auch während des Studiums schon halt, wie gesagt, mit Medienforschung, Meinungsbildung beschäftigt und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Dann bin ich da Redakteur geworden irgendwann.
Was macht man denn da anderes als, was macht man als Redakteur in so einem Umfeld?
Ja, du schreibst über das, was
man aus den... Du wertest das quasi aus und bereitest es irgendwie auf, dass es irgendwie auch für normalsterbliche Kunden, Kundinnen verständlich ist oder sowas.
Genau, und versuchst möglichst schlaue Sätze zu schreiben.
Oder die sich ist das im Prinzip der Job, den du jetzt immer noch machst? Also
im Prinzip ist das der Job, den ich immer noch mache, ja. Gut, ich bin dann irgendwann das berühmte mittlere Management gerutscht, die wunderbare Sandwich-Position.
Da bist du immer noch?
Ich habe das aber lange Jahre tatsächlich so gemacht, ne? Also mit teilweise mit einem Team, Mitarbeiterstab von so 50, 60 Mitarbeitern, die ich dann irgendwie
bespaßen musst.
Genau, bespaßen muss. Das habe ich, weiß ich nicht, bestimmt 10 Jahre, 15 Jahre gemacht.
Mit immer 60, in Vollzeit eigentlich?
Ja. Ja.
Du bist schon so ein Karrieretyp, so ein bisschen, ne?
Ich hatte da zumindest eine Zeit lang Bock drauf, ja.
Also Bock auf Karriere machen oder Bock auf den Inhalt des Jobs?
Irgendwann Bock auf Karriere wahrscheinlich, ja.
Oder siehst du das als Karriere tatsächlich so? Also das ist ja so ein bisschen flapsig gesagt, ne?
Ja, nee, also eigentlich ging es mir ganz oft, oder zumindest habe ich mir selber so zurechtgelegt, ich will gucken, wie weit ich komme mit dem Scheiß. So. Und wie leistungsfähig ich bin oder wie ich in bestimmten Umfeldern funktionieren kann. Ne? Und ob man mir das abnimmt, dass ich da irgendwie, dass ich da hingehöre oder sowas oder nicht.
Aber das Thema an sich, das muss dich ja schon auch interessieren, ja, weil sonst kannst du ja gar nicht die Energie aufbringen. Das ist
nicht unspannend, finde ich.
Nee, ja. Also wie gesagt, ich habe mich schon während des Studiums mit Meinungsbildung beschäftigt. Und,
mir ist es trotzdem total schwammig, was du da dann genau, also ich verstehe schon, was du da machst, aber ich finde, das klingt total spannend und ich habe aber die ganze Zeit das Gefühl, du, natürlich offensichtlich weißt du mehr als ich, das ist ja total klar, aber dass das auch was ist in einem Bereich, in dem du arbeitest, wo du ja viel mehr Dinge durchschaust. Also ich meine, das ganze Zeug, was uns den ganzen Tag umgibt, du siehst es wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick, wenn du Websites anschaust, weil das Zeug, was du da erarbeitest, das wird ja genau wieder wahrscheinlich für sowas benutzt, oder? Also um Verhalten vom Verbraucher zu lenken.
Ja, in erster Linie geht es ja darum, dass wir eine Beratungsleistung erbringen, damit Unternehmen entweder Themen gut besetzen oder Krisen managen können. Also immer natürlich vor dem Hintergrund von Medienberichterstattung, egal ob Social Media oder klassische Medien oder irgendwelche Manager positionieren oder aber auch ihre eigene Leistung transparent machen wollen, also wie sichtbar sie mit irgendwelchen Themen sind oder wie positiv oder negativ sie dargestellt werden in den Medien. Aber jeweils tatsächlich immer vor dem Hintergrund von Medienberichterstattung und nicht so sehr um mittelbar Einfluss auf beispielsweise ein Verbraucherverhalten oder sowas. Nee, das machen wir nicht. Und dafür ist es auch nicht da, sondern es ist tatsächlich am ehesten würde es darum gehen, um Meinungsbilder zu beeinflussen.
Was du eben gesagt hast, ich will auch mal, also dieses Karriere in Anführungsstrichen oder vielleicht auch richtig Karriere zu machen. Du wolltest mal gucken, wie weit du kommen kannst. So, das klingt für mich automatisch mit nach, ich muss da wahnsinnig viel Zeit reinstecken und es ist nicht irgendwie dieses, keine Ahnung,
9 to 5
ist, reicht halt nicht, sondern eigentlich muss ich richtig reinhauen. Also A, hast du das gemacht und B, wie geht das überhaupt, wenn man gleichzeitig noch in so absurden Bands spielt?
Ich habe das gemacht, tatsächlich. Also ich habe so in wirklich guten Zeiten habe ich so 60 Stunden locker.
Das machst du hoffentlich nicht mehr.
Nee, da komme ich dann gleich zu.
Gut.
das habe ich aber lange Jahre auch gemacht, so tatsächlich. Und wollte das auch. Ne? Und oder ich meine, wollte das, das sind Automatismen dann einfach, die die sich dann entwickeln, dass du gar nicht mehr anders kannst und das auch gar nicht mehr so wahrnimmst, so, ne, und guckst auf die Uhr und sitzt schon irgendwie 2 Uhr nachts und sitzt immer noch an irgendeinem Kram, weil ich die Funktion, die ich dann hatte, die auch relativ, so ein relativ überdehntes Rollenmuster hatte, also ich habe sowohl eine inhaltliche Arbeit gemacht, als auch eine Managementfunktion gehabt, also eine Budgetverantwortung, als auch eine Kunden.
Personalverantwortung und sowas auch, ne?
Ja, klar, Personalverantwortung. Ja, ja. Also war relativ über, also jetzt um, ich würde sagen, das ist völlig überdehnt gewesen, also dieses Rollenprofil. Und Egal, es ging aber über eine lange Zeit tatsächlich gut. So, ne? Sowohl als mit, ne, mit meinem Privatleben, also ja, damaligen Beziehungen, als auch das Berufliche, als auch irgendwie Bands zu machen. Ich war
ständig und ständig
unterwegs.
Busy.
Ja, genau. Also ich bin teilweise von hatte ich eine Show am Wochenende und bin dann sonntags in den Flieger und nach Zürich geflogen, um halt irgendwie einen Termin wahrzunehmen am Montag oder sowas. Und ich fand das sogar irgendwie cool, offen gestanden. Also echt witzig, es anhört. So.
Nee, es gibt und, so eine Zeit, also kann ich nachvollziehen. Wenn man so auch noch ungebunden ist, mehr oder weniger dann irgendwie die ganze Zeit so unterwegs zu sein. Das kann sich irgendwie auch gut anfühlen.
Genau, also ich meine, ja klar, also das ist, du bist halt ständig gefordert, aber es gibt ja auch was zurück, ne? Ich meine,
ja, und naja, du hast schon angedeutet, dass sich da irgendwas geändert hat, so.
Ja, genau, und dann tatsächlich glaube ich, dass dann irgendwann dazu führte, dass ich das einfach nicht mal gepackt habe, richtig. So, ne? Also sowohl, also eigentlich ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
Wie äußert sich das? Also was passiert dann? Also war so leer oder?
Also es gab einen Moment, wo ich dann tatsächlich einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich habe geheult wie
also plötzlich, von jetzt auf gleich mehr oder weniger, oder?
Ja, ich meine, es gab schon so ein paar Punkte, die zwangsläufig eigentlich dazu hinauslaufen mussten. Vieles davon selbst verschuldet, so. Das war halt so die Spitze des Eisbergs. Dann bin ich halt klassisch dekompensiert, sagt man wohl.
Und ja, sagt man so, warst du dann beim Hausarzt oder?
Genau, ich bin dann zum Arzt. Ärztin macht gleichzeitig Erstgespräche, also prätherapeutische. Und die, die
hat da. Also du bist dann direkt zu einer Therapeutin, gar nicht zu einer Hausärztin, um dich krank zu schreiben.
Doch, also das ist eine Allgemeinmedizinerin, die aber gleichzeitig auch eine psychotherapeutische.
Okay.
Psychotherapeutischen.
Wann war denn das?
Das ist jetzt 4 Jahre her.
Okay. Das ist gar nicht so lange her. Nee. Und ist es deine normale Hausärztin, wo du einfach eh hin bist, oder hast du dir die konkret rausgesucht?
Die habe ich, ich wusste, dass, weil die, damals lebte ich noch in Köln und ich wusste, dass die Praxis quasi gegenüber hatte. Daher wusste ich das. Dann bin ich dahin. Genau. Und die sagt, ja,
es ist so ganz geht's nicht weiter.
Was da los ist. Ja, genau.
Ja, und dann, was passiert denn?
Wie ging es für dich dann weiter?
Ich bin dann erstmal krankgeschrieben gewesen.
Für länger?
Wie lange?
Ich bin tatsächlich nach 6 Wochen arbeiten gegangen. Hab aber dann Funktionswechsel angestrebt.
Aber es ist immer noch die Firma, in der du jetzt auch immer noch bist, tatsächlich.
Genau, ja.
Okay. Und bist du deswegen dann auch nach Berlin gekommen, weil du dann deine
Das war auch mit ein Grund, warum ich dann nach Berlin gewechselt bin, ja, weil ich da ein bisschen Abstand auch haben wollte zu den.
Sag mal, du, das ist jetzt nicht so ewig lange her, so, ne? Mhm. Und klingt ja jetzt wie was, erstens, was ich einfach auch über viele Jahre nicht auf sich achten, sage ich jetzt mal so laienhaft, aufgebaut hat. Wie ist es für dich, dieses ganze Thema Zusammenbruch und allem, das zieht ja im Zweifelsfall auch längere noch Therapiegeschichten und so nach sich und so, ne? Ist das für dich komplett durch? Ist das einfach so ein Kapitel, was du abgeschlossen hast, oder beschäftigt dich das jetzt noch?
Das beschäftigt mich natürlich schon noch. Aber ich versuche halt irgendwie ein bisschen bewusster mit mir umzugehen. Mhm. Und versuche ich das. Muss mir natürlich auch bestimmte Dinge an mir selber halt einfach eingestehen und mir bewusst machen. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich eine Therapie zwar begonnen habe, aber das ist nichts, wo ich mich hätte wiedergefunden.
Also aber du jetzt ja, du hast es eben so gesagt, dass du sagst, naja, es ist so, also in der Einführung dazu hast du so ein bisschen gesagt, also irgendwie auch alles eher so selbst verschuldet, so, ne? Also das ist irgendwie auch so eher so Entscheidungen von dir gewesen sind, wo du gesagt hast, naja, also eigentlich auch trage ich die hauptsächliche Verantwortung. So, das ist ja auch schon sowas, was man vielleicht ja auch üblicherweise erst so, weiß ich nicht, also das ist ja auch ein Therapieerfolg gewesen sein. Aber das war für dich von Anfang an klar, so sagst du, okay, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, die anderen, die da irgendwie.
Also, aber das ist, glaube ich, so eine Persönlichkeitssache. In allerwenigsten Fällen mache ich jemand anderen für mein Wohl und Wehe verantwortlich. Mhm. Also in erster Instanz bin ich das, der da in der Verantwortung steht. Und mit allem Für und Wider. Also ich kann mich an wenig Situationen erinnern, wo ich hier sagen würde, okay, das ist jetzt jemand anderes schuld. Mhm. Also weil wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas nicht passt für mich, dann muss ich es entweder ändern oder aushalten.
Ne? Richtig, ja, klar, ist auch so. Aber sag mal, hast du jetzt so gerade im Nachhinein, ist dir, was hättest du aus deiner Sicht mit dem Wissen von jetzt denn anders machen können oder sollen?
Also ich hätte viel mehr auf mich selber achten müssen, nämlich oder auch Grenzen setzen müssen, also was das berufliche Umfeld anbelangt. Ich hätte irgendwie nicht noch das x-te Projekt oder noch den 35. Mitarbeiter irgendwie in den Stab aufnehmen, Nein sagen können. Also nee, das ist halt, aber so, das habe ich halt nicht gemacht. Hätte gegebenenfalls auch, in gewisser Weise spielte natürlich auch eine sich dann etwas dynamisch entwickelnde Neigung zu Missbrauch von Alkohol und dann auch Substanzen eine Rolle. So, ich meine, das funktioniert über die lange Jahre ganz gut, aber dann irgendwann führt das dann natürlich auch zu irgendwelchen Folgeerscheinungen, die du nicht haben willst. Sei es halt eine fehlende Resilienz oder eine Stressresistenz, die ja flöten geht. Ne? Und das hätte ich früher irgendwie in den Griff kriegen müssen, ganz einfach beachten müssen.
Bessere Work-Band-Balance.
Work-Band-Balance, genau, ja.
Und auch mal ein bisschen live dazwischen schieben.
Ja, genau. Ja, ich meine, also wenn du so willst, ist es natürlich auch viel Sachen, je mehr man sich auf den Hals hält, an den Hals hängt und aufhalst, desto weniger beschäftigst du dich mit dir selbst.
Das heißt, wenn du das so sagst, machst du das? Verloren. Ja, machst du das jetzt? Also und was hast du daraus gelernt? Also machst du ganz konkret? Hast du so Rituale irgendwie oder sagst du irgendwie so, ich keine Ahnung, vor 9 gucke ich keine E-Mails oder mache irgendwie jeden Abend setze ich mich nur eine halbe Stunde ruhig hin und trinke Kamillentee und also gibt es irgendwie so Sachen, die du seitdem also, irgendwie in deinem Leben drin hast?
Also ich setze mir tatsächlich also beruflich auf jeden Fall auch Grenzen. Also ich früher habe ich, weiß ich nicht, wenn während eines Gesprächs von so und so viel schon, hätte ich wahrscheinlich schon 750 Mal E-Mails gecheckt. Mhm. Das mache ich halt nicht mehr, obwohl ich halt immer noch...
Fällt dir das schwer?
Nicht mehr.
Am Anfang schon wahrscheinlich.
Ja, also das war...
Doch so was Suchtmäßiges irgendwie, ne?
Ja klar, das sind Automatismen einfach. Du checkst halt und dann reagierst du natürlich auch dementsprechend. Und war auch immer irgendwas, wo man hätte darauf reagieren können, müssen, sollen, dürfen.
Kenne ich gut.
Ja, und das mache ich nicht mehr. Ich arbeite tatsächlich deutlich weniger.
Du bist noch Vollzeit beschäftigt?
Ich bin noch Vollzeit beschäftigt, aber mache ich schon mal Überstunden so, ne, aber nicht in dieser
60 Stunden gibt's nicht mehr.
Nee, kannst du dann unbezahlten Urlaub nehmen für die Überstunden, die du hast, oder wie läuft es?
Genau, also einfach ja abbauen.
Ne? Abbummeln.
Ja, und das habe ich früher nicht. Ich wusste auch nicht, wie viele Überstunden ich habe oder sowas.
So, ich finde, das ist auch so eine komische Mentalität, die hat man teilweise, ich kenne das so, ich habe ja früher auch in der Agentur gearbeitet und das ist ja verhältnismäßig sehr ähnlich. Dann kommst du auch vom Studium und denkst eh so, jetzt will ich irgendwie alles geben, ein kleines Stück in
Das
allem
wird
findet
auch
es auch
erwartet,
irgendwie.
ne? Oft.
Ja, klar.
Ja, aber ein Stück in allem findet es auch cool, das, was
Ja,
du
klar.
vorhin meintest, so einfach so das Gefühl zu haben, man hat hier jetzt irgendwie eine Aufgabe und die brauchen einen, dabei sind wir alle irgendwie am Ende dann
Ja,
doch
klar.
austauschbar. Und das will man aber irgendwie ganz lange, glaube ich, nicht so sehen, dass man
Ja.
austauschbar ist. Und irgendwann kommt der Punkt, entweder passiert einem das oder es passieren einem Kinder oder whatever. Und man merkt so, ist auch kackegal, wenn ich nach so und so viel Uhr keine Mails lese und schon gar nicht am Wochenende. Und Leute, die das, ich, mittlerweile ist es ja auch irgendwie so ein gewisser Code, ne, und Etikette, dass man am Wochenende schon mal gar nicht
Hat sich
Mails
auch ein bisschen
schickt.
geändert, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, total, was ja auch total gut ist, aber ich finde, das ist so eine Phase im Leben, die man so in der Arbeitswelt durchlebt. Das kommt mir auch bekannt vor, also nicht so extrem wie bei dir, aber dass man irgendwann auch so merkt, das ist auch alles nur Arbeit am Ende. Es ist nur Arbeit.
Richtig,
Irgendwie,
genau.
dass man das nicht mehr so wichtig nimmt irgendwie.
Ja, aber zu dem Punkt und zu dieser Erkenntnis muss man erstmal kommen, ne? Also das hat
Ja.
bei mir eine relativ lange Zeit gedauert
Ja,
einfach.
mit Ende 40, ne? Das ist schon
Ja.
spät.
Ja.
Wie ist denn das? Also ich gehe mal davon irgendwie aus, dass es in der Branche geht und okay ist, aber wenn man so mal recherchiert, du bist da schon aber jeden Tag im Anzug hingegangen oder
Nee, das ist
wie
eigentlich
ist es so?
relativ
Das ist
locker.
entspannt. Und
Ja.
hattest du jemals das Gefühl, bei irgendeiner Begegnung, arbeitstechnisch, ob es jetzt im Büro ist oder vor allem ja eher mit Kunden, dass oder wurde dir mal gesagt, irgendwie bitte lange Ärmel anziehen oder?
Also bei Kunden hatte ich eigentlich tatsächlich immer Anzüge an, tatsächlich. So,
Also
also.
aber auch zugesehen, dass da
Ja,
nichts
ich ja,
zum Vorschein
gestern
kommt, tattoo-mäßig.
ja, ich war gestern auf einem Konzert hier, Martini-Show ist übrigens total dufte.
Das habe ich
Und
gesehen in deiner.
ich weiß auch nicht, irgendwie unterhielt ich mich mit ein paar Leuten und es kam dann irgendwie auf Job und so und wurde halt irgendwie gefragt, ja, was machst du denn? Und ich habe dann irgendwie natürlich wie immer rumgedruckst, weil ich keinen Bock habe, A, stundenlang zu erklären, was ich mache und B, weil ich überhaupt sowieso keinen Bock hab und
Jetzt ist ja Wochenende.
genau. Und irgendwann, ja, ich mache halt irgendwie, ne, wenn ich das irgendwie dann abbrechen will, dann sage ich so, ich mache beides in Unternehmensberatung. So. Und dann so, ja, okay, dann, weil du bist ja auch nicht auf den Händen, das hätte man nicht drauf kommen können. Ne, du bist nicht auf den Händen tätowiert. Also
Also alle, die nicht Unternehmensberater sind, sind ja bekanntlich an den Händen tätowiert.
ja, genau. In Berlin schon.
Selbst das geht wahrscheinlich auch.
Ja, keine Ahnung.
Inzwischen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne noch mal kurz über Motorräder sprechen.
Eieiei.
Ah
Ja,
ja, da habe
sorry.
ich auch gesehen, dass du irgendwie geschrieben hast, du hast irgendwie eine Tour gemacht ins Sauerland und so auch. Und dann hast du irgendwie gemeint, ja,
Ja, pass auf, wann
direkt
hat das
gleich
denn überhaupt angefangen?
Rückenschmerzen.
Hat das denn wenigstens mit so einer Midlife-Crisis angefangen?
Ja, schon so ein bisschen. Also ich hatte eigentlich.
Wie Klassiker oder was? So ein Klassiker.
Ja, ich hatte tatsächlich immer so ein Crush.
Okay,
Und
aber dem nie nachgegangen.
bin dem nie wirklich nachgegangen. Also die erste Erfahrung, ich bin irgendwie mit dem Motorrad von einem Freund gefahren und der hatte irgendwie so eine relativ hohe Enduro und dann habe ich irgendwie mich erstmal direkt richtig gedeckelt. Und dann habe ich so eine Zeit lang als ACTA gelegt. So, und irgendwann tatsächlich kam ich
Also
auf
das heißt, du
die.
hast einen Führerschein aber gehabt schon
Den,
oder
nee, nee,
gemacht.
den, nee, nee, den hatte ich da noch
Okay.
nicht. Und habe dann ja echt spät einen Führerschein gemacht. So
Was heißt
vor
das?
10 Jahren vielleicht oder so.
Ja, das geht und läuft unter Midlife-Crisis, finde ich.
Ja, in der Tat, also das war Major kein Hehl draus.
Das
Also
finde ich gut.
das erste Mal habe ich den mich anmelden wollen, da habe ich irgendwie so die noch in Köln habe den Führerschein auch tatsächlich in Köln gemacht. Und die Unterlagen lagen auf dem Wohnzimmertisch. Und meine damaligen Freundin hat das halt gesehen und hat mich ausgelacht. Erstmal. Zu Recht.
Ist das nicht auch arschteuer? Motorradführerschein inzwischen?
Nee, was ich bezahlt habe.
Autoführerschein wahrscheinlich auch, vielleicht sogar günstiger, aber wahrscheinlich kann man Motorradführerschein machen und man hat keinen Autoführerschein, ja.
Ja,
ne?
Ja klar, ja, das geht. Hm. Ich weiß nicht, was habe ich bezahlt? 1500 oder so vielleicht? Okay.
Ich dachte, es wäre sogar noch mehr inzwischen.
Nee, ich weiß es nicht. Hast du auch einen Motorradführerschein?
So, hast du denn überhaupt
noch
Motorradführerscheinpreise im Kopf? Bist du auch in der Midlife-Crisis?
Nee, noch nicht. Aber ich bin ja noch.
Überlegst, ob du bald anfängst.
Ich bin ja noch unter 50. Das kann ja noch kommen.
Ja, mach. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ist das so?
Ja, schon.
Okay, was macht denn dann Spaß? Macht das Fahren Spaß?
Ja.
Und ist man nicht automatisch in so einer komischen Szene mit anderen Midlife-Crisis-Typen drin?
Nein, Unsinn. Das hängt ja von einem selbst ab, mit wem man da sich tummeln möchte oder nicht. Hat tatsächlich was Kontemplatives. Also wenn du halt zumindest, wenn du nicht in der Innenstadt rumfahren musst, sondern halt irgendwie tatsächlich...
Fährt auch, du hast so eine Maschine, hast du neulich mal drüber gequatscht, die fährt doch nicht so schnell und so, ne? Das heißt, du bist immer ins Rheinland gefahren oder sowas und es hat wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert, ne?
Ja, ich glaube, die Rückfahrt, die Hinfahrt, die letzte, die ich gemacht habe, die habe ich ja einen oder anderen Tag, da habe ich ja natürlich auch noch einen Zwischenstopp gemacht und wie sich das gehört, natürlich im Zelt übernachtet.
Korrekt,
finde ich gut. Das war richtig scheiße.
Hast du wild gezeltet?
Nee, ich habe das war irgendwie so ein keine Ahnung, Airbnb-Ding, aber totaler Horror. Sie hatten Zelte im Garten.
Okay. Ach so, ja, so Jurtenmäßig. Schon ein größeres Zelt dann.
Das war ein beschissenes Scheißzelt. Einfach.
Ich find Zelten ja gar nicht so verkehrt.
Ich hasse Zelt.
Wenn du so eine ordentliche Jurte hast, wo du drin stehen kannst, wo ein Bett drin steht, das habe ich auch vor ein paar Jahren. Also das ist so Berlin Mitte, da lernt man dann von anderen Müttern das Wort Glamping. Kennt ihr das?
Glamping, oh, geil.
Ja, klar.
Das wäre was für dich.
Ja, genau. Wenn schon, dann schon. Nee, aber das war weit davon entfernt, Glamping zu sein. Das war so ein Zelt und da war eine Pritsche drin und es war scheiße kalt und feucht. Aber naja, egal.
Ja, okay, ja. Wenn man den ganzen Tag auf dem Motorrad sitzt, dann will man sich auch aufwärmen wahrscheinlich, ne?
Ja, aber dann dachte ich, das ist ja so eine richtige Naturerfahrung jetzt.
Aber wie schnell fährt das Ding? Wie viele Motorräder hast du überhaupt? Eins oder zwei?
Nee, ich habe tatsächlich zwei. Das Ding, das ich fahre, das kann man schon auf 170 prügeln,
Jetzt
aber schon echt irgendwie unangenehm.
Ja.
Und ist es laut, das Ding?
Ist relativ.
Ja. Was ist das für eine Maschine?
Eine 1984er Fix ST, eine Harley.
Okay.
Ja, so ein...
Das ist das Ding, mit dem du da auch verreist bist, ne? Was so schon einen höheren Lenker hat.
Ja, genau. Ich mag diesen 60er Chopper-Stil.
Easy Rider-Style.
Ist es denn gemütlich? Also wir waren irgendwie die Tage auch... Da haben wir Freunde besucht und kamen dann irgendwie, sind in die Stadt wieder reingefahren, irgendwie aus Richtung Frankfurt-Oder. Und da war wirklich ein Typ, der saß auf seinem Motorrad und der war einfach komplett, der ganze Körper war komplett durchgestreckt fast. Da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht gemütlich sein. Also wenn man wirklich die Arme so ganz hoch strecken muss, das war wirklich so, um da irgendwie an den Lenker zu kommen. Das muss doch auch lenktechnisch höchst kompliziert sein, denke ich mir.
Weiß nicht, dazu müsste man eine Freundin von mir befragen, weil die fährt so einen Lenker.
Meiner ist ja nicht ganz so hoch, ne?
Meine
das war wirklich der hatte die Arme so gut wie durchgestreckt. Also da war nicht so viel
Spiel. Kann man wirklich nicht so viel lenken.
Nee, ich habe, bei mir ist es ja noch, der ist ja nicht so hoch, als dass ich nach oben greifen müsste. Ich bin dann so relativ, die Arme halt klar ausgestreckt, aber halt gerade. Es ist auch durchaus bequem, also so insofern halt so ein Ding bequem sein kann. Es hat keine, weiß ich nicht, keine Reise-Enduro wie so eine BMW oder sowas. Das ist schon was anderes.
Und hast du dadurch neue Freunde sozusagen gemacht?
Es gibt erstaunlich
andere alte Männer.
Ja, genau. Nee, aber es gibt tatsächlich erstaunlich viele Leute auch so aus diesem Punk-Umfeld, die mittlerweile Motorrad fahren. Gerade also die Leute, die früher auch Skateboard gefahren sind, da gibt es echt viele, die Motorräder fahren irgendwann, wenn sie jetzt irgendwie nicht mehr Skateboard fahren können wollen, wie auch immer. Also es gehört so ein bisschen so zusammen.
Aber da gibt's ja schon so eine Szene, ne? Also, ja. Also generell, aber machst du daran, also gibt's auch so, was weiß ich, so Messen und Foren und sowas, also bist du da irgendwie mit drin oder machst du das einfach nur für dich in erster Linie?
Also fahre ich echt gerne alleine, so. Mhm. Ich fahre auch ganz gerne auch mal mit Freunden so, aber ich habe mit dieser Motorradszene, da gibt's ja auch ganz unterschiedliche, habe ich auch
nichts zu tun. So.
Okay. Also ich habe natürlich
Freunde. Grüßt sich so. Wenn man sich entgegenkommt, grüßt man sich doch bestimmt, oder? Je nachdem, was man für eine Maschine fährt.
Ja, also es gibt halt schon so eine Verhaltenskodex, dass man irgendwie, man hilft sich auch, wenn man irgendwie liegen bleibt oder so.
Ne? Naja, klar. Gut.
Das ist okay. Aber ich mag diese Szene nicht so, also ich habe da nicht so einen wahnsinnigen Draht zu. Mhm. Mhm. Ich habe schon auch Freunde, die da ja so gute Freunde, die halt tatsächlich enger in diesem Motorradkontext sind, Werkstatt haben oder so. Aber jetzt so richtig tief bin ich in diesem Ding nicht.
Aber ist es für dich denn das Fahren oder auch dieses Rumschrauben und sowas alles? Weil da ist ja auch immer was zu tun im Zweifelsfall, oder nicht?
Ja, ist schon immer irgendwie was zu tun und so. Bestimmte Sachen kann ich auch machen, aber ich kann zum Beispiel nicht schweißen oder sowas.
Okay.
Das kann ich halt nicht, ne? Und da ist so, also insofern ist es in erster Linie das Fahren, ja.
Wo stehen denn die Dinger überhaupt?
Also eine steht noch in Köln, mein Freund in der Werkstatt. Und die andere, ich habe so einen Tiefgaragenstellplatz hier.
Okay.
Und da steht die halt. Genau.
Okay, aber das heißt, du
Motorräder auch Tiefgaragenstellplätze oder ist es dann?
Ah, ja. Nee, das ist tatsächlich ein eigener, also das ist wie so eine kleine Parktasche oder sowas.
Ja. So. Aber, gehst du doch manchmal hin und setzt dich daneben und streichelst die oder so?
Ja, genau. Nein, neulich bin ich tatsächlich durch die...
Oder putzen, was weiß ich so. Also
ich putze viel zu selten. Ich putze eigentlich nie.
Okay.
Letztes Jahr im Spätherbst, noch in den letzten schönen Tagen, bin ich hier durch die Gegend gefahren und plötzlich hielt an einer roten Ampel wie heißt die Straße, die direkt hier auf die Warschauer stößt, an der Spree, beim Mauerpark. Wie heißt die? Ist ja egal, hier in Friedrichshain.
Ja, bei der Eastside Gallery, meinst du?
Genau. Mhm. Genau.
Stralauer Allee oder so?
Stralauer?
Weiß ich nicht, heißt irgendwann egal.
Ja. Und ich musste da oben Ampel halten, auf der Abbiegespur, auf die Warschauer, weil ich wieder Richtung nach Hause wollte, Garage. Und dann hielten die Bullen die mir an. So und holten die Fenster runter und sagten, ja, sie haben ihr Nummernschild verloren.
Oh.
Und ich hatte dann aber so eine Sissy-Bar, sagt man, das Gestänge hinten dran, wo du auch Gepäck festmachst. Und hatte das ganze Ding verloren, weil die Sissy-Bar gebrochen ist während der Fahrt. Und weil ich kann halt, wie gesagt, nicht schweißen, deswegen stand ich halt eine ganze Weile. Und da bin ich dann irgendwann mal hin und bin in der Tiefgarage rumgefahren, weil ich kein Kennzeichen hatte und dann aber mal fahren wollte.
Ohne Kennzeichen darf man nicht, ne?
Nee. Nee, eigentlich sollte es mir natürlich egal sein.
Aber so, also heißt so Motorrad-Events machst du nicht mit Harley Days in Hamburg oder sowas?
Nein, um Gottes Willen.
Biker-Treff.
Nee.
Nee.
Wie heißt das? Nee. Gibt's da nicht diesen Begriff Jamborees? Hat das was mit Motorradfahren zu tun?
Das kann durchaus so treffen, ja. Die auch mal Jamboree heißen.
Schon, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Nee. Aber gut, okay. willst du noch was zum Motorrad wissen, Yuki?
Nein.
Nein, bitte nicht.
Also ich könnte jetzt schon noch ein paar Dinge fragen, aber... Weil ich denke ja schon, ich meine, das ist ja auch wieder so, wenn man so ein neues Hobby hat, dann gibt's auch mal neue Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Zum Beispiel, was für eine Bikerkluft, ne? Man, also das ist ja auch wieder so eine Frage. Das ist ja auch wieder, man sendet ja dann auch, ob man möchte oder nicht, ne?
Ja.
Hast du ein Auto?
Ja, auch noch.
Auch noch, okay.
Ich hätte jetzt trotzdem ist das Auto, was man bei dir online sieht? Du hast
ja genau. Also ich nehme an, dass du das Auto meinst, was man
da... Ja. Was sieht man denn da? Sag mal.
Das ist schon so ein Ami-Schlitten, ne?
Ja, ja. Ein 1984er Buick Rivera ist das.
Der schluckt ohne Ende.
Oder geht? Es geht. Es geht.
Was heißt denn das? 15 Liter.
Genau.
Ja. Das geht nicht, das ist zu viel.
Wenn man den täglich nutzen würde als
okay.
Gefährt, um Brötchen zu holen.
Ja.
Aber das tue ich ja nicht.
Ah, okay. Ach so, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Hat er ein historisches Kennzeichen dann schon?
Ja.
Ist schon, ja, ne?
Ja.
Aber ist da nicht auch ständig irgendwas dran, wo man irgendwie sagt, eigentlich muss der alle 2 Monate gefühlt in die Werkstatt, weil irgendwas ist? Und
nee, also da kann man eigentlich relativ viel selber auch machen.
Und der steht neben dem Motorrad in der
Garage. Nee, der steht leider auf der Straße. Der steht leider auf der Straße.
Man findet ja auch keine Tiefgaragenplätze oder Parkplätze.
Die ja vor allen Dingen kosten die ja ganz gerne mal 100 Euro.
Aber locker.
Ja. Ja.
Minimum, würde ich eher sagen. Ne?
100, 150. Ja. Würde ich auch sagen, im Monat.
Ja, ich muss mich mal tummeln eigentlich, um hier mal einen Stellplatz zu finden. Weil irgendwie
hier, ist schon noch... hier in Neukölln gibt es gar nichts.
Hm. Ich habe neulich mit dem Hauswart der Tiefgarage gesprochen, wo auch das Motorrad steht. Und meinte, zurzeit ist leider nichts frei.
Verrückt. Okay, ich würde trotzdem mal jetzt gerne das Thema Fortbewegungsmittel abbrechen.
Dann bin ich sehr verbunden.
Und dir Richtung Ende gehend mal die Frage stellen, bist du eigentlich Punk?
Weiß ich nicht.
Hast du dich jemals als Punk identifiziert?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Mit 14 auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Mit 14 auf jeden
Fall. Und
wann
hat das aufgehört?
Wahrscheinlich würde ich mich, wenn man mich, ihr fragt mich ja gerade, ne?
Ja. Also bist du Punk?
Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch Wert drauf lege, irgendwie als solcher mich oder mich so zu definieren, aber wahrscheinlich schon irgendwo.
Was? Wohlwissend. Woran machst du das fest? Der Iro ist es nicht, sagst du gleich.
Ja, ich weiß.
Und Tattoos reichen nicht mehr.
Nee, aber ich bewege mich halt nach wie vor in diesem in dem Umfeld. Vielleicht ist es das, was es irgendwie ausmacht. Eine gewisse Haltung natürlich, irgendwie oder ein Outlook on Life, der nach wie vor da ist. Ne? Aber ich finde es auch relativ schwierig, da eine Definition zu finden.
Was ja, also ist es auch so eine schwierige Frage.
Punk oder so.
Fast halb eins. Aber ist tatsächlich, also ich finde auch, also klar ist es ist bei mir auch nicht, also wenn mich jemand fragen würde, würde ich auch nie sagen, ja klar, von der Punk so, ne? Aber ich glaube auch, weil natürlich dieses Thema, wie, also Identifizierung oder sich selbst als irgendwas zu identifizieren, ist, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr so wichtig. So, ne? Also nee. Das ist
ja, ich glaube,
die Identität. Das Identitätsstiften, was es mal gewesen ist, und ich hätte wahrscheinlich auch mit Anfang 20 auf jeden Fall gesagt, ich bin jetzt so ein, weiß nicht, vielleicht hätte ich eher Hardcore als Punk gesagt, was bei dir dann vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, ne? Also, ja. Aber klar, das ist irgendwann spielt das keine Rolle mehr so richtig.
Nee, ich glaube, das hat auch dann was mit zumindest einem in Teilen mit Erwachsenwerden zu tun, dass man dann irgendwie das nicht mehr
so ist. Ja, aber andererseits ist es natürlich dann doch schon so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie also vielleicht ist das bei Yuki aber zum Beispiel auch anders, dass ich mir schon denke, irgendwie so, naja, irgendwie jetzt andere Kolleginnen, die halt gar nichts damit zu tun haben, die sind irgendwie schon so, da empfinde ich mich schon als anders, so.
Ja.
So, und das kann ich nur auf dieses ganze subkulturelle Hardcore-Punk-Ding ziehen, so. Ich meine, klar ist jeder und jede irgendwie unterschiedlich, so, aber irgendwas ist da so, wo ich denke, na, es gibt schon, das ist schon so ein, was ich gar nicht so richtig greifen kann, so. Und das ist für mich irgendwie dann so dieses Punk-Ding, was dann vielleicht irgendwie noch ein paar andere Leute so ein bisschen haben, ne? Aber viele eben nicht. Und da würde ich schon sagen, das weiß ich auch nicht so richtig, weil es nicht so greifbar ist, auch nicht so richtig erklären kann, so, ne? Das macht es ja auch so schwer. Entweder man versteht's oder halt nicht und kann es auch nicht irgendwie an festen Sachen so Leuten klar machen. So.
Ja, dazu ist es.
Ja. Ich glaube, es gibt so bestimmte, nicht direkt Schlagworte, aber so bestimmte Themen, wo so klar ist, die sagen einem zumindest was und die beschäftigen einen auch oder haben einen beschäftigt. Und Leute, die nicht irgendwie Berührung mit dieser Subkultur hatten, für die ist es halt nicht so unbedingt ein Thema oder nicht so wichtig. Also.
Aber kannst du die benennen?
Ja, ich kann die vielleicht benennen, weil ich dann so gemerkt habe bei Leuten, die man so kennt, dass die halt eben, also es gäbe so, natürlich kann ich die nicht alle benennen, aber es gibt so bestimmte Dinge, was zum Beispiel politische Haltung angeht, finde ich, ist ganz wichtig. Da gibt es so bestimmte Dinge, die sind einfach klar, wie man, also ne, vorhin ging es um diese Konformität und die Szenepolizei und so, aber es gibt halt einfach Dinge, wo so klar ist, das finde ich so oder halt eben nicht. Oder es gibt Dinge, die finde ich schlimm und die gehen nicht und das ist auch nicht egal oder so. Und dann gibt es halt Leute, die stört das nicht. Ich weiß nicht, den 9. November, da ist irgendwie, vor Jahren war dieses komische Lichterfest, wo die diese Ballons da steigen lassen, ne, Einheit Deutschland und dann alle feiern das und am Nordbahnhof war so ein Banner irgendwie, wo so sinngemäß drauf stand, liebe Leute, vergesst nicht, am 9.11. in Deutschland sind auch noch andere Sachen passiert. Und dann habe ich dann mit einer Bekannten drüber gesprochen und dann hat die so gemeint, ja, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss mit Schuldgefühlen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, crazy. Ja. Und ich glaube so, es gibt Leute, da gibt es so, wenn man so denselben Background hat, irgendwie so sozialisationstechnisch, dann ist es klar, dass wenn der Satz ausgesprochen würde, irgendwie ist es mal Schluss mit Schuldgefühlen, dass da schon so mega die Alarmglocken auch losgehen. Und dann gibt es aber Leute, die sagen das. Mhm. Also solche Dinge.
Ja, ich. Und
also das hoffe ich zumindest auch, das ist auch so ein bisschen mein guter Glaube in diese Subkultur, die uns alle sozialisiert hat.
Also ich denke auch, dass es halt irgendwie zumindest halt irgendwie dazu geführt hat, sich manche Dinge wesentlich bewusster zu sein als andere Menschen um einen herum. Ne? Also ich meine, also ganz im Ernst, es wurden Themen schon ganz früh diskutiert, die jetzt vielleicht auch in breiteren Bevölkerungsschichten diskutiert werden, die so in den 90ern halt keinen dann außerhalb dieser Szene interessiert haben. Also egal, ob es eine Konsumhaltung ist, die man halt hinterfragt, oder ob es Vegetarismus ist, oder natürlich der Antifaschismus, der, finde ich, fundamental ist, das halt in Deutschland sein sollte, irgendwie dem Selbstverständnis entspricht, so, und diese Bewusstheit, die finde ich, die fußt schon auch stark in dieser Situation innerhalb dieser Subkultur. Das unterscheidet, finde ich, auch diese Subkultur von anderen Jugendlichen oder von anderen subkulturellen Zusammenhängen, die sich mit anderen nicht so stark mit so einer Bewusstheit oder so einem gesellschaftlichen Blick halt irgendwie in der Weltanschauung halt zusammenhängt. Und das unterscheidet in eingedeckter Tatsache, dass es halt irgendwie auch mehr mainstreamere Debatten halt gibt, die halt schon früher in der Szene halt geführt wurden, dass trotzdem noch in weiten Teilen ein Unterschied ist zu anderen Menschen, die sich eben nicht damit auseinandersetzen, mit einer Haltung zum Nationalstaat, wie du das eben angerissen hast. Ne? Und ich weiß nicht, also die fand, wenn ich an dieses Sommermärchen, dieses Fußballding da irgendwie erinnere, wo halt irgendwie auf einmal.
Unangenehm, ne?
Ja, Horror.
Ja, ja.
War für mich totaler Horror, obwohl ja irgendwie das viele als, jetzt ist ein total positiv aufgeladener Patriotismus und hast nicht gesehen. Da habe ich echt die Krise gekriegt, ne? Weil, für mich war das, ne, jetzt nur als Beispiel halt irgendwie so, dann könnte die Fahnen auch woanders heben, zu anderen, zusammenhängen.
Oder andere Fahnen, endlich mal wieder oder so, ne? Ja.
Und das, also eben, dass es halt in Deutschland halt irgendwie gerade vielleicht vorher kritisch hinterfragt wurde und halt nicht so ein Fahnenkult betrieben. Und das fand ich halt zum Beispiel schon mal ein relativ positiven Aspekt an einem Nachkriegsdeutschland zumindest am besten. Also, sehr, sehr, ist mir übel aufgestoßen, als Beispiel.
Mhm. Ich glaub, für dich, ja. Nee, erzähl.
Und diese Sensibilitäten, die hat halt nicht jeder. Eher eine Minderheit hat solche Sensibilitäten. Und ich glaube auch nicht so, diese Sensibilitäten hatten wir auch nicht so, oder ich nehme an, dass es euch da ähnlich ergangen ist, so wenn ich eure Minen deute, zu dem diesem Sommermärchen. Die waren ja auch nicht ganz falsch, ne? Weil es waren ganz, ganz viele Nazis, die sich auch da in irgendwelchen Ländern rumgetrieben haben. Und ne, naja. Das, naja, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm.
Genau.
Was wolltest du gerade fragen, Juki? Ich würde sonst gegen Ende mal noch ein paar lockere Fragen stellen.
Nee, ich wollte, das hatte ich mich vorhin auch kurz gefragt, ist vielleicht auch eine blöde Frage, aber ich frage es natürlich auch aus eigenem Interesse, weil ich das dann abgleiche mit meiner Erfahrung, weil ich habe so das Gefühl, in Köln zum Beispiel, da gab es auch mal die Story, dass irgendwie irgendwelche Faschos unterwegs waren und dann ein Taxifahrer sogar irgendwie die mitverfolgt hat. Und also Köln ist auch so, auch vor allem im Gegensatz zu Düsseldorf nochmal, nicht, dass Düsseldorf irgendwie rechter wäre, aber in Köln ist auf jeden Fall irgendwie so alternativ durch die Bank, habe ich so das Gefühl, also durch die Generation, also natürlich nicht komplett, das wäre auch Quatsch, aber ja, und in Berlin, also ich glaube, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich das erste Mal so richtig Nazis gesehen oder so Typen, die so White Pride Shirts anziehen oder auch Leute wirklich, die in der Tram sich über mich lustig machen oder echt assi Sprüche irgendwie lassen, was ich irgendwie im Rheinland nie so erlebt habe. Und ich merke das auch komischerweise so im Vergleich. Ich finde Ostsee, an die Ostsee fahren mega ätzend. Ich finde Usedom echt schlimm. Aber wir sind letztens an die Nordsee gefahren. Ich meine, da hast du auch Omis und so. Aber da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, die wählen alle AfD, obwohl das nicht unbedingt stimmen mag. Aber ich weiß nicht, wie das so ist. Aber ich finde es halt irgendwie, wie ist es für dich, nach Berlin zu kommen und hier so auch Berliner Schnauze? Ich meine, in Köln kann dich einer übelst anpöbeln. Und wenn der so ein bisschen Kölsch redet, dann ist es schon ist nur noch halb so wild. Und in Berlin sagt die Kassiererin irgendwie, es gibt keine Plastiktüten und du hast das Gefühl, du hast die gerade persönlich irgendwie angegriffen und jetzt pöbelt die zurück irgendwie.
Also zum einen Thema, also natürlich sieht man in Berlin häufiger mal irgendwie offenkundig rechtsextreme oder rechtsradikale, das begegnet einem häufiger als in Köln. Ich glaube, ich kann mich in Köln in all den Jahren irgendwie an drei Situationen erinnern, wo ich mal einen offenkundig einen Nazi gesehen habe oder Nazis gesehen habe, die das nach außen getragen haben, durch Tätowierung, T-Shirts oder sowas. Das passiert natürlich in Berlin irgendwie häufiger mal. Ne? Also je nachdem, wenn du irgendwie so in die Outskirts kommst, also nicht gerade in Friesland oder so, dann begegnet einem das häufiger. Also diese Berliner Schnauze, das Unfreundliche. Also so richtig viel, oft ist mir das noch nicht begegnet, muss ich sagen.
Ich weiß schon nicht. So durchgentrifiziert.
Inzwischen ja, schon wahrscheinlich, ne?
Ja, ich wohne halt aber auch tatsächlich in einer Ecke, die ja entweder A, gentrifiziert oder B, links ist. Also jetzt zumindest. Ich wohne auf der Rigaer Straße, so.
Und, ja, stimmt natürlich. Das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, und ich kann es halt nicht für weiß ich nicht, Neukölln zum Beispiel sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß also, meine Freundin wohnt in Lichtenberg, beziehungsweise in Friedrichsfelde. Und da auf der Straße ist mir so auch nicht begegnet, obwohl da tatsächlich doch so, ja, es ist halt jenseits der Ringbahn aber ja, das ist eigentlich eher ein Rentnerviertel. Ich habe da mal Dritte Weg-Aufkleber abgeknibbelt. Mhm. Das war aber so das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo ich wohlwissend, dass es natürlich hier Viertel und Gegenden gibt. Ne,
die halt also nur eine Person, die da rumläuft, ne? Das ist ja so. Das heißt ja nicht, dass da Strukturen dann unbedingt gibt. Ja.
Happy-Fragen, Jobst.
Ha?
Happy-Fragen.
Happy-Fragen. Hippie-Fragen vielleicht. Hippie-Fragen habe ich aber nicht. Nee, wie gesagt, es ist ja auch schon wahnsinnig spät. Ich merke auch, ich baue auch langsam ab. Was ist dein Lieblingsgetränk?
Mein Lieblingsgetränk?
Ja.
Ich trinke in der Regel nicht Wasser.
Stilles?
Nee, eigentlich Medium. Das ist echt so.
Hast du so einen Sodamax oder so einen?
Nee, ich kaufe häufig Flaschen, ehrlich gesagt.
Plastik oder Glas?
Ja, habe ich geahnt, dass die Frage jetzt kommt.
Also Plastik.
Bisweilen Plastik, ja. Ich trinke aber auch viel mit Leitungswasser und ich bin ein Kaffee-Junkie. Ich trinke Kaffee ohne Ende.
Schwarz?
Häufig schwarz, aber ich trinke auch, dass ich noch, also Milch im Kaffee nach wie vor, weil Hafer und alle Ersatzprodukte finde ich irgendwie echt schwierig, geschmacklich.
Ja. Ach, super. Das ist ja auch alles nur Gewöhnungssache. Und sag mal, wenn du jetzt sagst, ey, ich schnippe mit dem Finger und jetzt steht das zu essen auf dem Tisch, was ich unbedingt haben will, egal wo es herkommt, was wäre das?
Das ist eine gute Frage.
Kann auch aus einem Restaurant, ich habe da und da einen Burger gegessen in Tijuana, keine Ahnung, Shanghai.
Was wäre das? Ich esse relativ gerne Indisch tatsächlich, obwohl niemand so gut Indisch kocht, wie mein Vater das konnte.
Das hätte ich dich jetzt gefragt, ob das so so Soul Food für dich von zu Hause gibt, ob es jetzt von deiner mütterlichen Seite ist oder halt eben auch von deinem Vater.
Also ich esse eigentlich tatsächlich, wenn ich zum Inder gehe, immer Alu Gobi.
Ist mit Spinat und diesem Käse?
Blumenkohl, Kartoffeln. Es ist echt das simpelste Gericht ever, aber ich irgendwie, weiß nicht, stehe ich halt
aber auf. Wenn du Indisch essen gehst, kann das überhaupt standhalten zu dem, was dein Vater gekocht hat?
Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt mittlerweile schon ganz gute Inder, so, also auf jeden Fall. Aber mein Vater kam halt nach Deutschland und konnte hier nichts essen, weil er sich vor allem geekelt hat. Weil er konnte es überhaupt nicht verstehen, dass Menschen hier rohes Fleisch essen. Was halt völlig in so einem Klima völlig unvorstellbar ist.
Aber so ein schöner Mad-Eagle? Und konnte nichts mit anfangen, oder was? Genau,
das fand er. Und er hat sich dann wohl über Jahre nur von Toastbrot mehr oder weniger ernährt.
Ja, das ist auch nichts.
Und hat sich dann das Kochen selber drauf geschafft, weil, ne, ich meine, er ist halt Inder und da kocht man halt nicht, zumindest damals nicht. Und konnte das aber da irgendwann sehr gut. Da konnte man sich reinlegen, wenn er dann kochte.
Gab es dann ein Gericht, was er gemacht hat, wenn du kamst? Weil mein Vater zum Beispiel, der hat, wenn ich nach Hause gekommen bin, so ein koreanisches Gericht gemacht. Das gibt's auch nirgends, weil das ist eigentlich so, das ist kalter Reis. Der nimmt eine Schüssel, macht da Sprudel rein, ein bisschen Gemüsebrühe, kalter Reis, dann ganz viel Kimchi-Soße, kleingeschnittenes Kimchi und dann noch ganz viel Sesamöl drüber. Super gut. Das ist für mich so.
Auch nicht so gehaltvoll, oder?
Ist super lecker.
Und Vitamine und so?
Das ist keine Frage.
Hier, fermentierter Kohl ist doch, ich weiß nicht, fermentiert
ist
doch
voll ist da
das
drin.
Ding gerade, oder?
Ja, das stimmt.
Das ist super gut. Gab's sowas bei euch? Das klar war, wenn du jetzt zu ihm fährst, dann steht das auf dem Tisch.
Nee, der hatte sich irgendwie, ich glaube, der hat immer das gekocht, wo er darauf Bock hatte. Aber das war eigentlich völlig egal, was. Also der
da hast du dann auch Bock drauf.
Ja, war klar. Weil das hat eigentlich alles geschmeckt.
Er hat natürlich auch Vegetarier gegessen, oder klar. So?
Mittlerweile nicht mehr so richtig, nee. Mhm.
Aber warst du lange wahrscheinlich?
Ja, das war gehört ja auch zum Selbstverständnis, aber irgendwann hat mich das eingeholt, dass ich dann doch mal wieder irgendwie Fleisch gegessen habe. So. Okay.
Aber das sagst du, das klingt so als, naja, weil das, du sagst das selber so irgendwie, entweder mit schlechtem Gewissen, also ich meine, mir gegenüber musst du natürlich oder anderen Leuten gegenüber musst du natürlich gar nichts, aber das klingt so, als ob du es selber nicht so richtig gut findest.
Es gibt ja tatsächlich nicht viel positive Aspekte am Fleischkonsum.
Gar keine, möchte ich sagen.
Gar keine, ne? Ja. Geht mir aber auch so. Aber wollen wir mal festhalten, um auf die Frage zurückzukommen. Alu Gobi wär's.
Ja, das mir fällt jetzt gerade wirklich nichts anderes ein, also was ich jetzt sagen würde.
Schönes, gutes Alu Gobi, kann man nichts gegen sagen, finde ich.
Ja, das ist so, weißt du, wirklich so ein lames, langweiliges.
Na. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Also wir haben jetzt ab und an mal so musikalische Guilty Pleasure abgefragt. Würde ich bei dir auch mal kurz machen. Und dann im Anschluss gleich die Frage, schaffst du es denn, also und vielleicht auch gerade nochmal, weil ja, wir haben ja vorhin über dieses Black Metal Kram auch gesprochen und so, ne, und das ist jetzt, wie sehr kannst du auch Kunst von Künstler trennen für dich? Also erstmal, was ist dein musikalisches Guilty Pleasure?
Ein musikalisches Guilty Pleasure. Also ich kann eigentlich alles vertreten, was ich höre.
Okay.
Nein. Ich erinnere mich noch sehr genau in dem anderen Podcast mit Tobias, was er gesagt hat, von alleine.
Ach so, echt? Weiß ich gar nicht mehr, was
denn? Zu Beginn, ja. Onkels.
Ach so.
Nee,
das kann man ja wirklich als Guilty Pleasure bezeichnen.
Ja, aber das lügt er auch. Ich glaube, da hat er mit kompetiert, weil er die als Bengel gehört hat.
Ja, ich meine, also für mich war das ja, ich habe ja auch
mit 15 gehört. Ja, aber ich glaube, da ging es ihm drum, ne? Dass es halt so halt eine Reminiszenzen wahrscheinlich. Ja. Darum geht's dann ja.
Okay, also gibt's nix.
Ich überlege
vielleicht gerade, immer heimlich.
Wenn das ist irgendein Popkram.
Ach so, ja.
Katy Perry oder sowas, aber ich weiß auch noch nicht mehr das.
Der Jux, der kann ja bestimmt auch nochmal was auspacken. Also du kannst auf jeden Fall.
Ich habe letztes Mal schon.
Also ich kann zum Beispiel nicht die Texte von der ersten Onkels bis auf irgendwas mit, das habe ich neulich noch gesungen. Mit Tobias zusammen übrigens. Irgendwas mit stell dir vor, es gibt Freibier und keiner weiß wo. Ich weiß es nicht mehr genau. Hunderte von Litern fließen irgendwo, jetzt kommt es mir langsam wieder. Aber also Guilty Pleasure, weil irgendwie anrüchig im Sinne von...
Ja, ja, ja.
Oder einfach eigentlich
Bursum ist schon geil oder sowas.
Also ich höre Bursum tatsächlich nicht.
Könntest du das? Also wenn du sagst, irgendwie, wo du sagst, die Leute gehen gar nicht so, aber irgendwie... Und das ist ja jetzt nicht nur auf Musik bezogen, ne? Das ist ja auch so, sagst irgendwie Filme, Bücher, keine Ahnung.
Also um das Börsenthema nochmal kurz abzuschließen, also ich finde die Philosophen, also das ist eine gute Platte, also das muss man schon sagen, aber ich höre die trotzdem nicht, weil ich auch keinen Bock habe irgendwie. Also ich käme niemals auf die Idee, die halt irgendwie selbst, ich glaube bei Spotify gibt es gar nicht mehr, ich weiß es
wahrscheinlich
gar
nicht. Wahrscheinlich nicht, ja.
Weil das geht mir irgendwie zu weit, da kann die Platte noch so gut sein, wie sie will. Und der Typ ist halt einfach Vollpfosten, habe ich keine Lust zu, auch nur im Entferntesten den in irgendeiner Form, sei es nur durch einen Klink irgendwo zu unterstützen.
Okay. Ja, also Kunst und Künstler trennen geht nicht so gut offensichtlich.
Nee, weil also gerade in diesem spezifischen Fall würde es halt nicht gehen, ansonsten wüsste ich nicht, wo ich eine besondere wo mir irgendwas untergekommen wäre, wo ich sagen würde, höre ich Morrissey noch? Nee, weiß ich nicht.
Macht irgendwie auch keinen Spaß mehr.
Nee. Aber ich mochte seine Solo-Sachen sowieso nicht so. Also ich wenn dann Smith halt, aber nicht.
Ja.
Nicht Morrissey. Fällt mir das schwer, seitdem er sich da so eigenartig äußert. Nee, ja. Ich komm gar nicht auf die Idee, den zu hören, eigentlich. Muss ich gestehen, weiß ich nicht.
Mir ist es nur aufgefallen, gar nicht musikalisch, aber so bei Filmen habe ich gemerkt, dass es bei Polanski, dass er einfach so gute Filme macht.
Das funktioniert für dich?
Ich gucke dann einen Polanski-Film. Mhm. weil es einfach gute Filme, also irgendwann letztens haben wir nochmal Ghostwriter geguckt, weil sie über die Geschichte kennt, da ist irgendwie Ewan McGregor soll irgendwie die Autobiografie von dem britischen Premierminister schreiben und dann der Ghostwriter davor, der wurde irgendwie umgebracht und dann deckt er halt irgendwie was auf. Das ist aber wahnsinnig gut geschrieben und das ist auch so, ist einfach gut. Oder er hat diese Dreyfus-Affäre irgendwie verfilmt, auch mit einem wahnsinnig guten Schauspieler, diesen Michael Stuhlbarg. Hast du die gesehen?
Ja, das ist aber schon echt ein alter Film auch, ne?
Oder ja, ist ja, 5 Jahre oder so, glaube ich.
Okay.
Aber ja, der war auch wirklich gut. Also ist jetzt nicht uralt. Da spielt dieser Michael Stuhlbarg mit. Ja, und da denke ich immer so, weiß ich nicht. Darf man das noch gucken? Aber naja, aber ja. Wenn es so richtige Arschlöcher sind, so wie Morrissey, ich meine, ich war eh nie Morrissey-Fan, da fällt mir das nicht schwer, einfach weiter nicht Morrissey zu hören. Aber das finde ich dann zum Beispiel einen Unterschied, ne, ob jemand das so reflektiert und dann sagt, ja, shit, irgendwie, aber ich höre irgendwie ein paar Songs, höre ich gerne. Oder ob jemand sagt, ja, wo ist denn das Problem? Finde ich, ist dann klar, auch schon ein Unterschied, ne? Natürlich. Ob man das Ding anmacht und das mit einem schlechten Gewissen hört oder sich denkt, ach, ist doch egal. Insofern.
Ich würde ja gerne, ich fände es ja cool, wenn mir was einfallen würde. Richtig Guilty Pleasure. Verdammt.
Katy Perry. Hast du
das
gesagt?
Ist aber, was, ja, was kann man gegen nicht. Katy Perry sagen? Also nichts.
Höre ich dir ja auch nicht wirklich.
Ihr beide.
Ey, okay, ich bin, ich will dir jetzt eine Frage stellen.
Mach das.
Oder bist du, Yuki?
Nee, ich weiß gar nicht, was die letzte Frage ist,
Yuki. Letzte Frage ist, was würde der 14-jährige Ron von dem heute denken?
Würde wahrscheinlich denken, also, keine Ahnung, so viel ist da ja nicht passiert in der Entwicklung. Ich weiß es nicht.
Vielleicht. Würde ihm aber nicht gerecht werden.
Hm? Du spielst nicht mehr diesen nicht roten Bass, oder?
Ja, das würde ihm wahrscheinlich auffallen. Ach, ich glaube, so prinzipiell würde er sagen, ja, das ist schon ganz okay, wie du dich bewegt hast durchs Leben bislang. Halbwegs.
Hättest du irgendwie so ein, mit deiner Weisheit, die du jetzt hast, so ein Tipp für den 14-jährigen Typen?
Ja, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich ihm sagen. doch, würde ich ihm tatsächlich sagen.
Weil
ich glaube, dass tatsächlich ein Job relativ wichtig ist, weil du dich relativ lange Zeit mit irgendwas auseinandersetzt und das sollte dir schon auch was geben und du sollst dich da finden und Spaß dran haben. Das wäre mir schon relativ wichtig.
Okay.
Und das würde ich ihm mitgeben wollen, glaube ich.
Danke, Ron.
Gerne, danke euch.